Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 00009. Heute, ja, viele Nullen. Aber nicht mit uns Nullen, sondern mit uns Einsen.
Ist Paddy.
Mark.
Servus.
Fleidi.
Hi ho.
Felix.
Moin.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Und wir haben uns über den 1. April so tot gelacht, dass wir jetzt Töter sind. Und vor allem der Baum ist tot.
Der fang direkt so an, ja. Der Baum ist tot.
Mein Freund, der Baum ist tot.
Mein Freund, der Baum ist tot.
Ich bin übrigens der Meinung, dass man Tod nicht steigern kann, aber ich glaube, das hatten wir schon mal.
Töter am tötesten.
Natürlich.
Am tötesten?
Ja, okay.
Ja, du kennst doch den Liebestöter.
Noch töter als der Liebestöter. Noch toter als der Liebestöter. Ja, egal. Felix?
Es geht um
den Baum.
Ein Gelände, was vernichtet werden soll. Ja. Es stand davor unter Naturschutz. Und dann wurde es freigegeben und jetzt werden diese ganzen Bäume vernichtet. Und der Herr, wie heißt er? Keine Ahnung, wie er heißt. Jedenfalls, Ingo. Er sagt, genau, Ingo Teutzin sagt, mein Freund, der Baum ist tot.
Ja, jetzt, ich hab da drunter dieses komische Video von dieser...
Zwei... Traurig eigentlich.
Ja, der macht mich fertig. Aber wir haben andere Sachen noch.
Der Baum ist tot. Aber worum geht's denn überhaupt? Welcher Baum...
Also es geht um irgendwie eine Weide, die jetzt quasi freigegeben wurde vom Bürgermeister. Und das
die
ist freigegeben. Das ist jetzt, das ist quasi wie hier in Stuttgart.
Gibt den nur, Baum frei.
Genau, das ist wie in Stuttgart hier, nur dass da halt nur ein Typ ist und nicht irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute die ganze Zeit irgendwie.
Fangen die auch an, irgendwelche komischen Grabsteine für die Bäume aufzustellen und so?
Nee, ich glaube, er ist einfach nur traurig.
Der kuschelt den Baum.
Oh. Ich glaube, Teutzin kann dagegen nichts machen.
In Stuttgart haben sie angefangen, so komische Holzkreuze für die Bäume aufzustellen.
Ja, aber das ist schon seit Anfang,
aus Baum gemachte Holzkreuze.
Das ist ein bisschen makaber.
Da bin ich mir nicht sicher,
das ist ungefähr so, wie man so menschliche Knochen nehmen würde und dann ein Kreuz auf unsere Gräber.
Wenn man das Bein rausbaumeln lässt und dann irgendwie noch schrecklich eine Latte dran nageln oder so.
Schon ein bisschen makaber.
Ist nicht okay, finde ich nicht okay.
Finde ich,
also besser als die Bäume mit diesen Kuscheltieren zu umkleben. Das fand ich ein bisschen arg.
Ja, oder sie einfach in die Bäume zu setzen.
Vielleicht
und dann
machen
zu wohnen.
Park nur kindersicher. Dass das Kind nicht
dagegen läuft.
Das kann gegen nichts mehr laufen, weil überall Kuscheltiere dranhängen.
Naja, ich weiß
Bauzäune,
nicht.
Kuscheltier dran. Baum, Kuscheltier dran.
Wir brauchen mehr Kuscheltiere.
Ja, also überall Kuscheltiere. Dinger laufen.
Kuscheltierbäume.
Oder sie ankuscheln. Also ich meine,
nee, die sind ein bisschen versifft, muss man sagen. Genau. Die ganze Zeit im Regen hängen, aber da ist genug Bleifarbe aus China drin, dass das alles konserviert wird.
Ja, dann, die dann läuft dann runter
am Baum. Hat sich das mit den Bäumen irgendwann auch erledigt.
Genau. Richtig, so wie ein rostigen Nagel, nur anders.
Anders, nur mehr flauschig.
Ich hatte also am Anfang wenig.
Der flauschige Nagel.
Ja.
Das wäre doch mal ein Buch.
Der flauschige Nagel? Ich hatte mal so einen rostigen Nagel im Fuß, das tut weh.
Das würde ich auch nicht machen an deiner Stelle. Nee,
das hätte ich jetzt. Ingo, warum machst du das?
Hätte ich jetzt an deiner Stelle tatsächlich auch nicht
dran.
Also, was Ingo in seinen vier Wänden tut, kann dir ja wohl.
Egal sein.
Richtig.
Nein, also ja. Wie man es halt so macht.
Das ist wie Las Vegas und Closures.
Richtig. Was in Closures passiert, bleibt in Closures.
Genau, wie Las Vegas.
Das gefällt mir. Das werde ich jetzt tweeten und behaupten, ich habe es erfunden.
Nein. Klar, mach's schnell. Du sagst, das ist in Deutsch und deswegen gehört es dir.
Mark, hast
du
übrigens schon auf den Rekorder
gedrückt. Dabei stimmt es gar nicht.
Drück mal auf den Rekorder.
Dabei
stimmt es gar nicht.
Nee, natürlich, du hast super Side-Effects. Du kannst alles mögliche Side-Effects in Closures
aber
haben.
Bei einer Closure ist es halt anders. Sachen, die in einer Closure passieren, weil sie ja das Environment-Scope, kann ja auch wieder nach außen. Also
siehst du, Bullshit. Erzählt dir, vielleicht kommst du hierhin, erzählt
nee, Scheiß.
Nee,
die Sachen, die in Closures passieren, die bleiben da auch drin. Die können natürlich auf Side-Effects rausgreifen, aber was in der Environment vom Closure passiert, das dringt da nicht nach außen.
Mhm. Also die scoped, die verweist nicht, sondern die kopiert sich das Environment.
Sag mal,
das ist Bullshit. Das ist alles Bullshit.
Wenn es ein Lexical Scope ist. Beim dynamischen Scope ist nochmal eine andere Geschichte.
Das ist alles Quatsch.
Okay, so alles, was in einer lexikalisch gescopten Closure passiert, bleibt.
Lass mal das. Die Analogie geht hier zu weit.
Das ist auch beschissen einfach.
Was ich noch zu diesem, mein Freund, der Baum ist tot, sagen wollte, ich habe jetzt noch dieses komische Video verlinkt von dieser Frau, die diesen schrecklichen Song singt.
Warum?
Mein Freund, der Baum ist tot. Weil, wenn man
weil
das
es
schon,
gepasst hat.
Ja, genau.
Ganz einfach.
Wenn man schon so eine Überschrift nimmt, dann, also ihr müsst euch dieses schreckliche Lied unbedingt nicht anhören.
Genau, also bloß nicht draufklicken und schon gar nicht, wenn ihr jetzt gerade zuhört.
Ja, korrekt. So, dann haben wir noch viele tote Fische.
Viele tote Fische, was jetzt bisschen traurig
ist. Und Biofische.
Ja, Biofische. Ja, also das, die ganzen Angler sind jetzt so traurig, weil es sterben jetzt ganz viele tote
Fische.
Fische sterben daran, dass eine Biogasanlage irgendwie ein Leck gab und deswegen jetzt ganz viele Viecher krepeln.
Das ist ja fast so wie in der Nordsee. Da ist ja auch gerade so ein Gasleck.
Ja, nur nicht ganz so übel, weil das sind irgendwie 20 Kilometer nur und bei der Nordsee ist ja ein bisschen mehr. Oder? Wie viel ist da gerade?
Keine Ahnung, es ist auf jeden
ist
Fall...
Ist es überhaupt noch? Man merkt ja nichts mehr davon, wenn es irgendwie älter als ein Tag ist.
Ich lebe nicht am Meer, von daher.
Kann doch ganz mir egal sein, was da für Viecher sterben.
Trotzdem nicht so lustig.
Aber,
ja.
Deutschland sucht den Superstar. 2012 wird es nicht geben.
Das ist doch mal eine gute Nachricht.
Das ist doch mal eine gute Nachricht.
Warte mal, dann nicht nur Tote der Woche, sondern auch gute Nachricht, gute Tote
gute
Nachricht.
Tote gute Tote der Woche.
Gute Tote der Woche, ja. Das ist schon ein bisschen makaber.
Quatsch. Positive Tote.
Ja.
Das ist eh alles positiv, was passiert. Weil das ist dann quasi, toten Fische sind dann Nahrung für andere Viecher. Für Bakterien und Shit.
Weiß ich nicht, toten Fische, die vergast worden sind, sind gut für andere.
Ja, nee, für Bakterien, das stimmt schon. Die können dann irgendwie die zersetzen.
Alles,
die ja
alles
so.
Tot erzeugt auch neues Leben.
Richtig.
Aber das DS tot ist, erzeugt überhaupt nichts Neues.
Doch, mehr nur Kinder, weil die ganze...
die ganzen boah, Leute hat, machen
ey. Ja, boah, recht hat er
andere
recht.
Sachen.
Aber die Frage ist, will man nicht...
Nein, es könnte ja sein, dass dieser Dieter Bohlen deswegen jetzt was anderes Schlimmes tut.
Oh, stimmt. Wir sollten ihn auffallen.
Der erste April-Scherze zum Beispiel, um mal gekonnt überzuleiten.
Ja, dann
da hat er das gemacht? Gab es einen von ihm? Nee, oder? Der kann sowas
nicht. Nee, ich weiß gar nicht, über was ihr da... Mir gehen ja immer alle tierisch auf den Sack, aber...
Echt? Ich fand die so dieses Jahr echt witzig.
Was denn?
Oscar.
Aber am witzigsten fand ich dieses Google Street View.
Ja.
Das war
Google Australia, muss man dazu sagen.
Ja.
Ein Rudy Kurzform für Känguru.
Ja. Genau, das war die Idee, irgendwie
so viel
Kameras auf die Kängurus zu schrauben.
Die armen Kängurus.
Und dann das Land damit abzufilmen und genau. Ja.
Ich fand ja auch dieses Bild lustig mit diesem Känguru, was dann so einen komischen Bobbel auf dem Kopf hat.
Das ist einfach super awesome.
Ja. What's up, Skippy?
Habt ihr den von Ikea mitbekommen?
Nee.
Hier so. Sie rufen ihre komischen Imbusschlüssel zurück. Und zwar die falsch rum sind. Also, lässt sich jetzt schwer erklären. Die haben einfach einen Imbusschlüssel genommen, rumgedreht und eine Version davon durchgestrichen, gesagt, die sind kaputt. Die sind falsch rum.
Die sind falsch rum. Die funktionieren nicht mit den ganzen Ikea.
Genau, ich paste das mal in den Chat.
Was ich ganz lustig fand noch war die heiße Meldung, dass DDR... Bürger für den Genuss von Westfilmen nachzahlen ja, das sollten. Das
fand ich auch sehr
weil
gut.
Weil die GEMA und die GEZ, meine ich, da Nachforderungen stellen würde. Weil die das ja auch gesehen hätten damals. Und
außer die in Sachsen.
Ja, das ist Teil der Ahnungslosen, was soll man machen.
Genau. Die haben keine Chance. Aber Heise hat auch noch einen zweiten gebracht. Die hatten doch das mit dem, dass Berlin demnächst in OpenStreetMap fast weg ist, weil der eine Typ der neuen Lizenzierung nicht zugestimmt hat.
Okay. Ja. Google, gut fand ich auch Google Racing. Habt ihr das gesehen?
Google Racing fand ich auch super gut.
Ja, so
sie machen, was machen sie? Sie haben diese NASCARs?
Nee, sie haben gesagt, sie werden mit einem eigenen Auto in der NASCAR teilnehmen, aber das Auto wird autonom gesteuert und wird einfach mit einer KI bedient. Und dann gibt's halt auch so Bilder, wo dann hier hinten drauf steht so I Drive Lucky und irgendwie super Fotomontagen und irgendwie.
Aber ich finde das awesome, weil NASCAR, die machen ja nichts anderes als im Kreis fahren. Deswegen wird es einfach immer gewinnen.
Ja, die haben da auch irgendwie, wenn man da auf Our Technology geht, dann sieht man da lustige Bilder mit so Abstandssensoren und sonst was und irgendwie super Sponsoring.
Das ist auch super awesome, wie viel Mühe sich gegeben haben.
Ja, das sieht echt irgendwie legit aus. Also wenn man da irgendwie so als Unbedarfter drauf geht, dann denkt man auch, Google, was die nicht alles machen.
Ja, was ich auch super cool fand, den Chrome Multitask Mode, wo du den Chrome dann nicht nur mit einem, sondern mit zwei Mäusen bedienen kannst und mit so vielen, wie du willst, kannst dann einfach alles gleichzeitig machen. Weil du einfach, das sieht auch awesome aus. Die haben so ein Video dazu gemacht und so, wow, fuck, du kannst irgendwie mit zwei bedienen und gleichzeitig. Finde ich super gut.
Ich habe mal noch ein paar Screenshots gemacht bei Sachen, die wahrscheinlich dann mittlerweile wieder weg sind, zum Beispiel Kodak auf ihrer Webseite. Das ist ein Screenshot. Ich weiß nicht, ob das bei Kodak immer noch da ist.
Mach das mal wieder hin.
Kodak hat irgendwie gesagt, sie haben jetzt eine Maschine, mit der man mit Kätzchen ausdrucken kann.
Kodak also, Live Print heißt das.
Ja.
Finde ich sehr gut.
Kodak Live Kittens.
Live Kittens. Print heißt das Ganze, weil du kannst ja auch mehr Sachen ausdrucken.
Nee, da stand nur
was. Ja, das ist super Quatsch. Hier kannst du auch den kaufen, kannst du Mäuse ausdrucken, Elefanten, alles. Ah,
sehr gut, sehr so gut. Praktisch.
Ja, jetzt weiß ich, damit wollen die wieder raus aus diesen roten Zahlen und nach ihrer Insolvenz neu starten. Die wollen einfach.
Kätzchen.
Aus den roten Zahlen rein in den Flausch.
Genau.
Das wäre auch
ein Kannst auch Eisbären ausdrucken, wenn du das brauchst. Finde ich super.
Ja. Aber dafür brauchst du den nassen Klamotten und rein in den trockenen Martini.
Oh, der geistreichste Spaßmacher der Saison.
Genau das. Ja. Was hatten wir sonst noch? Wir hatten das Clippy Unicorn auf Stack Overflow. Habt ihr das gesehen?
Nee. In deinem Jahr. Du hast es gecaptured.
Ja, ich habe es gecaptured. Das war nämlich lustig. Ich bin auf Stack Overflow gegangen und da klappt da so ein Ding auf, wie früher bei Word. Und hat gesagt, hallo, du bist zurückgekommen. Und dann kannst du sagen, okay, ja, oder lass mich in Ruhe. Und das ist lustig. Also quasi wie das Clippy bei Word, nur in Einhorn-Form.
Unicorn-Mode quasi.
Genau, Unicorn-Clippy.
Was ich auch cool fand, Assassin's Creed für die Kinect, fand ich sehr cool, das Video.
Das war auch ein hohes Production-Value-Dingens. Viel Geld floss da rein.
Ja, und ich find einfach das Video super awesome, wenn er diesen Backflip macht. Und wenn du es nicht kannst, dann kannst du halt das Spiel einfach nicht spielen. Sagt halt. Ja. Finde ich super gut. Man merkt auch, wie viel Mühe sich alle gegeben haben mit ihrem Shit irgendwie. Hm? Zum Beispiel Blizzard Educational Games, ja. Das gibt sogar eine Demo dazu, Zirkling Teaches Typing, und dann sind da so Wörter wie und du musst es halt schreiben, und je schneller du schreibst, desto besser bist du halt mit deinem Zirkling. Finde ich sehr cool, und man kann es ausprobieren. Was hatten wir noch? Der XKCD-Umwelt, der war einfach super gut, und er hat einfach einen halben Tag mit Sachen nachschauen erfordert quasi.
Ich habe es nicht ganz verstanden, außer auf die Schnelle.
No. Umwelt ist super gut. Du kriegst nämlich, wenn du auf diesen Umwelt... Blockade. Nee, wenn du auf diesen Comic gehst und je nachdem, wer du bist, also in welcher Umwelt du dich befindest, bekommst du andere Comics. Und das ist einfach so super awesome.
Ich verstehe.
Und da gab es dann halt verschiedenste. Da gab es zum Beispiel, wenn du als Referrer von 4chan kamst, hast du halt einfach ein super awesome bekommst. Und wenn du, keine Ahnung, von irgendwelchen Sachen kamst, dann super cool einfach. Und da hat er sich einfach unendlich viel Mühe gegeben. Wahrscheinlich schon ist
so gut.
Einfach super.
Das ist ein kluger junger Mann.
Ja. Ja. Habt ihr das Backblaze-Video gesehen?
Nein.
Ja, die haben dann auch gesagt, ja, wir können hier so Unlimited Storage für ganz, ganz billig anbieten. Das ist so ein bisschen cheesy, aber eigentlich ganz amüsant. Und da führt er einen halt so ein bisschen durchs Büro und sagt, ja, wir haben jetzt hier unsere neue Fitnessgeräte, da müssen die Leute dann irgendwie trampeln, damit wir unsere Server betreiben können. Und irgendwie Floppies kosten momentan ja quasi nichts mehr. Und wir gucken jetzt, wie viele Floppies wir dann als Storage in so einen Pod reinbekommen. Und irgendwie, ja, wir haben jetzt alle teuren Aeron-Chairs durch Sitzbälle ersetzt und so Zeug halt, ja. Mhm. Auch ganz amüsant.
Aber man kann mit Floppy Disk immer noch richtig gut Musik machen.
Ja, kann man, ja.
Echt?
Phantom of the Flopperer und Imperial March und sucht man bei YouTube
dann. Apropos Floppy Disk, da gab es einen Typen, der hat sich irgendwie so einen Floppy Autoloader gebaut, und um seine ganzen 5000 Floppies einzuscannen.
Sehr gut.
Also er lädt das Ding quasi erst in dieses Floppy-Teil rein. Und dann fällt es nach unten und er macht ein Foto davon, damit das quasi alles nachträglich irgendwie noch organisieren kann, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, irgendwie es zu machen. Wahrscheinlich hat es länger gebraucht, als diese 5000 Floppies einzuscannen
und
dingsen, aber
das ist super awesome. Und vor allem, warum macht er das jetzt erst? Oder wann ist
das gebaut worden? Das sind so komische Atari-Teile, und er hat gesagt, okay, ich habe diesen ganzen Müll bei mir und ich will ihn jetzt irgendwo anders haben.
Genau, ich will ihn jetzt auf einer großen Festplatte, auf einer kleinen Festplatte oder auf einer kleinen SSD oder kleine, ne, da reicht ja auch hier so
ein es reicht ja
kleines Schnipselchen, so ein Micro-SD, irgendwas.
Ja, genau.
Heutzutage.
Genau, und jetzt will er diese ganze Altlast quasi einfach auf ein Stück
das heißt, modernes. Er will seinen Keller ausräumen und alles auf ganz klein bringen.
Und der hat auch ein Video gemacht, und das sieht schon cool aus. Also sieht halt aus wie so ein Maschinengewehr-Raketending, nur dass es halt super langsam ist, weil es fucking Floppies sind halt.
Okay, weitere April-Scherze, die noch
richtig waren. Habt ihr das Bitbucket-Spooning-Video gesehen? Wahrscheinlich schon.
Mhm.
Sehr großartig. Sie haben gesagt, auf GitHub kann man forken, bei uns kann man spoonen. Und dann haben sie dann so ein Video gedreht, wie dann Leute irgendwie Pair-Programming machen und dann so hintereinander liegen und zu zweit am Laptop tippen mit vier Händen und so. Und danach muss man dann wieder knifen.
Ja. Pair-Programming ist einfach Pussy-Talk dagegen.
Ja, also es ist sehr amüsant, kann man sich mal angucken. Obwohl es eigentlich nicht am 1. April veröffentlicht wurde, sondern davor. muss ich mal gesagt haben.
Ja, aber es kann ja sein, dass sie wieder in einer anderen Zeitzone waren.
Deswegen ja, okay. Also Atlassian sind Australier, die sind eigentlich, die kommen nach uns, oder? Oder sind die vor uns?
Also
die
vor uns ist nach uns quasi.
Sind ja. Vor, also in der Zeit sind wir raus.
Ja, gut.
Also da ist jetzt schon morgen.
Die Zügel, ja, die knallen. Ja gut, quasi
dann könnte es hinkommen. Dann könnte es hinkommen.
Das passt schon. Also das Google Quest Ding für ihre Google Maps kam ja auch relativ früh. Und ich habe mich gewundert, so ist ja schon so weit, aber das muss ja stimmen, weil es Google ist quasi.
Quasi.
Und von daher?
Nein, die machen das wirklich. Das war gar kein 1. April, die machen das wirklich mit den Google Roh.
Nein.
Es gab ja auch noch Google Quest.
Ja, genau.
Google Quest, was ist das?
Google Maps hat ja jetzt eine Ansicht, dass man
alles in so 8-Bit-Grafik
hat. Machen kann. Da könnten wir jetzt eigentlich auch eine der News gleich mit hochziehen. Da gab es nämlich jetzt auch auf Basis dessen ein Tower Defense Game, wo man auf Google Maps Tower Defense spielen kann. Ja. Kann da quasi das Weiße Haus verteidigen oder so, und das geht dann da auch in diesem 8-Bit-Modus. Ist, glaube ich, sogar standardmäßig eingestellt.
MapsTD.com.
Genau. Wo war denn das? Das war auch irgendwie bei den News mit dabei, oder? Ah, genau, MapsTD.com. Soll ich das zum 1. April mit hochschieben?
Mach mal.
So.
Tu es.
Also da kann man auch jede Menge Zeit mit verbringen. Das ist auch ganz lustig und eigentlich nett gemacht. Ich weiß nicht, das kommt, glaube ich, nicht mal direkt von Google.
Nee, das hat irgendeiner gemacht.
Kann dann einfach ja sagen, hey, ich heiße irgendwie
Bob.
Na, er sagt, er findet meine Location nicht. Egal. Mach. Okay, er mag mich nicht.
Ist ja auch egal, du brauchst ja nicht deine Location, kannst ja auch eine Location.
Genau, man kann jetzt nämlich hier das Weiße Haus verteidigen und kann da irgendwie seine lustigen Mapmarker hin.
Ich fand's ein bisschen lame.
Ich fand's auch nicht so gut,
sehe ich. Ich finde Tower Defense ganz lustig.
Ja, aber das Ding.
Das Ding war kacke einfach. Ja. Okay. Aber er hatte auch nicht viel Zeit, bis zu, wo es quasi rauskam von der Passage.
Also es ist halt auch nicht animiert, sondern einfach so, die Dinger verschwinden halt einfach. Oder zumindest bei mir zeigt es irgendwie keine Animation.
Okay, es gibt noch eine ganze Sammlung von April Fools, die man sich so angucken kann, oder?
Es gibt eine Seite, die quasi alle gesammelt hat, wo man dann auch seinen eigenen Kram mit reintun kann. Wie heißt sie? Genau, jetzt habe ich sie verloren.
April Fools Day on the web.com.
Genau, das ist quasi so letzte. Und da kann man sich dann alles anschauen, wenn es sie noch gibt halt.
So, jetzt gleich mal gucken, was es von RFC gab. Das gibt es ja auch immer. Nee, Moment. Steht zumindest noch nicht in der Wikipedia.
Dann vielleicht gab es dieses Jahr nichts.
Wir sind ein bisschen ernster geworden jetzt in der Krise.
Was für eine Krise?
Weiß ich nicht.
Ah, die Krise, ja, die kenne ich auch.
Die große Krise.
Die große.
Die wir jeden Morgen haben.
Ich wache irgendwann auf und das ist eigentlich ganz okay.
Gibt ja Leute, die wachen einfach auf und haben die Krise.
Oh, ja, das sind quasi, wenn man nichts zu tun hat, dann kriegt man einfach so nichts.
Muss manchmal aufs Klo, zählt es auch?
Nee.
Ist je nachdem, wie dringend du aufs Klo musst morgens.
Also letztes
ist das deine Krise oder nicht?
Also letztes Jahr war es wieder mit Brieftauben für IPv6.
Ja, das hatten wir ja letzte Woche.
2012, The Null Packet und Service Undiscovery using Hide and Go Seek und Domain Pseudonym Systems.
Ich würde sagen, das sehen wir nächstes Mal, wenn wir uns mal durchgelesen haben, um was es geht.
Ja.
Aber ja, wo wir gerade bei lustigen Sachen sind, Java 9 und 10 sind in Planung.
Wann kommen die denn raus? Warte mal.
9 2015, JDK 10 2017 und JDK 11 2019 und JDK 12 wird 2021 zu uns kommen.
Das glaubt ihr doch sowieso nicht.
Wir haben einfach mal gesagt.
Also ich würde einfach mal sagen, Java 12 kommt 2050 oder gar nicht raus.
Wir widersprechen jetzt einfach diesem Artikel und sagen, Java ist das neue Cobol.
Richtig. Java ist kein Cobol, aber Java ist schon Cobol.
Ja. Sie behaupten auch, sie wollen mit JDK 10 komplett objektorientiert werden.
Oh.
Sind wir mal gespannt.
In 2017.
Das heißt einfach noch mehr Pain.
Oder? Och, nö.
Nee, das ist.
Du hast dann einfach keine primitiven Datentypen mehr, sondern ähnlich wie jetzt irgendwie bei Ruby oder so, ist dann halt auch alles ein Objekt.
Richtig. Also ungefähr 30 Jahre, nachdem es die anderen Sprachen schon umgesetzt haben. Ja. Und
quasi.
Richtig. Und am Anfang haben sie gesagt, nee, wir müssen eine Performance machen und dann sagen sie, ja.
Performance.
Richtig. Developers. Ja, es ist auf jeden Fall lustig, dass die schon wieder anfangen am Planen und wir haben jetzt hier mal eine Liste gemacht.
Genau, jetzt haben wir schon eine Working Group quasi gestartet.
Richtig, die werden dann zu Konferenzen gehen und
alles
wird alle Leute von ihren eigenen Ideen
versuchen zu überzeugen. Wir haben jetzt hier Release-Pläne bis 2050. Aber das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Wir können es jederzeit wieder ändern. Das ist auch...
Das wird bestimmt bald.
Coole Sachen hingegen, würde ich sagen. Gehen wir mal zu den News über, Fall. Weil Java ja doch ein bisschen traurig ist. Puma 1.0 ist draußen.
What the fuck is Puma?
Puma 1.0 ist von
das heißt, das ist eine gute Seite. Ja,
.io, Puma.io, auf jeden Fall cool. Ist von Engineyard gesponsert und größtenteils der Evan Phoenix hat es gemacht, also der Kerl, der auch hinter Rubinius steckt. Es ist ein moderner Webserver für Ruby. Der hat irgendwann mal angefangen auf Mongrel, also auf diesen von Zed Shaw gebauten Webserver aufzusetzen und hat dann quasi alles bis auf einen Parser im Grunde ersetzt.
Genau. Und das heißt, das Ding ist schnell, das heißt, man muss wieder C nachkompilieren.
Nee, das ist tatsächlich auch selber in Ruby geschrieben. Der benutzt den HTTP-Parser, der auf Ragel,
keine Ahnung.
Basiert. Das ist quasi so eine Beschreibungssprache für
Finite State Machines
und aus dem generiert er dann quasi einen sauberen HTTP-Parser.
Mit was hat er denn die Webserver verglichen? Er hat das mit Rainbows und Unicode verglichen.
Ja, Ruby. Das sind also das keine Webserver, sondern Applikationsserver. Das sind
Ruby Application Server alles. Und da gibt's halt Rainbows, Unicorn, Mongrel gibt's da noch. Was gibt's denn sonst noch für Ruby?
Also er hat's mit denen jetzt verglichen. Ja. Also Unicorn ist so der sehr Unix-basierte Webserver. Und Puma soll wohl weniger Speicher, als sie alle brauchen und mit Threads auch wesentlich mehr klarkommen. Deswegen sagt er auch am besten auf Rubinius oder JRuby das Ganze machen.
Ich verstehe das nicht.
Genau, also
was sagt denn Memory Usage? Mit was vergleicht er es?
Mit irgendeiner Default-Applikation.
Steht doch drüber 16:16:16:16.
Ja, ja, klar. Was ist denn 16:16:32?
Wie viel gleichzeitige, also hier steht erstmal Requests per Second plotted against the number of concurrent requests und das sind die Anzahl von Worker-Threads, die er dafür benutzt.
Ja, das ist doch, aber das da drunter, was ist denn das da drüber? Oder ist es das?
Die 1x16 sind einfach mal ein Prozess mit 16 Worker-Threads und Rainbows unten sind 16 Prozesse mit je 32 Threads.
Genau.
Muss man wissen, aber...
Ja, klar, das sieht man natürlich da, dieses...
Genau,
das... Schwarze verliert und das weiß...
Er ist schneller als alles und braucht auch weniger Speicher und das ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Und die API super verkrebelt.
Packt sich halt ein Rack rein, wie alles andere auch. Also du kannst es als Drop-in-Ersatz nehmen, bedeutet, wenn du da irgendwo eine alte Anwendung hast und immer sagst, die braucht zu viel Speicher, dann benutzt doch mal den Server und dann.
Genau, also das ist ja das Schöne, wenn man da Ruby verwendet, da hatten wir letzte Woche ja schon, da hat man diese Rack-Middleware, auf die auch Rails und Sinatra und alles aufsetzt und wenn der Server kompatibel dazu ist, dann kannst du den quasi als Drop-in-Replacement benutzen und alles tut.
Er sagt, Current Release ist 1.1.1.
Mhm. Genau,
was hat das mit 1.0 veröffentlicht zu tun?
Was?
Also hier steht Current Release ist 1.1.1.
Ja, genau,
es gab schnell neue Releases, glaube ich, oder?
Ah,
ja.
Das macht Sinn.
Das ist die erste, der hat noch eine Major-Version hinten draufgesetzt, wahrscheinlich weil irgendwas Komisches passiert ist und dann hat er halt noch einen Patch gemacht. Und der vor 2 Tagen ist der Patch 1 eingemerged worden.
Das heißt, wir sind eigentlich schon wieder zu langsam gewesen.
Richtig.
Vermutlich, ja. Also so schnell bewegt sich dieser Puma.
Richtig.
Mein Gott.
Ja.
Unglaublich. Solange nicht dick wird, ist ja kein
Problem. Und vielleicht fängt er ja auch noch den Igor.
Der Igor ist ein lustiger Mensch. Der hat ja damals GitHub gehackt und der hackt jetzt alle anderen Seiten im Internet auch.
Alle Ruby-Seiten oder was?
Nee, alles.
Alles,
also,
alles hackt er
weg. Was nicht bei Drachenbäumen ist.
Der hat halt also Cross-Site-Request-Forgery-Zeug ohne Ende reingepackt.
Ja, aber ich meine, das ist ja auch einfach zu finden. Du guckst einfach, ob es diesen Token gibt und dann, wenn es den nicht gibt, dann kannst du Cross-Site-Request-Forgery machen.
Richtig, aber dass der halt auf das Zeug auch überall zugreifen kann und irgendwie, was hat er denn? Bitbucket, Vimeo, Post-Rust, Dailymotion, Odesk, Formspring, YFrog, Lockers, Slideshare und das härteste waren natürlich die Moneybookers, Skrill. Du dann halt, wenn irgendjemand da eingeloggt ist, kannst du im Grunde alles machen, was du willst und so. Der muss nur auf deine Seite kommen und dann überweist der auf einmal irgendjemand Geld.
Ich finde, cool. Das ist auch echt super einfach zu finden.
Richtig, ja. deswegen rage der auch so rum und sagt, das kann doch nicht sein.
Der hat ja ein paar Tage davor schon einen Blogpost geschrieben, wo er gemeint hat, ey Leute, macht da verdammt nochmal Tokens rein, weil ist kaputt. Ich komme da gleich mit was. Und dann irgendwie ein paar Tage später hat er jetzt irgendwie angefangen.
Also wenn man sich mal die Examples anschaut, dann das ist also super awesome. Das sind einfach alles nur Links quasi, die man einfach aufrufen muss. Und wenn da halt kein Request Forgery Token dabei ist, dann geht es überall.
Richtig. Und das ist da cool. Rage ja auch so ein bisschen ab. Und unten hat er dann auch eine kleine Vorschau auf seine Upcoming Post. Cute WebKit Hole und Discuss.com Example. Kommt wohl auch noch diese Woche. Ein anderes Securities-Zeug und Easy-to-Hack Rails in PHP-Issue.
Also in dem anderen Post war es halt auch so, da hat er so ein Cross-Site-Request-Forgery Exploit in den Blogpost selbst eingebaut. Das heißt, wenn du da draufgegangen bist, hat er dich aus deinem Google-Account ausgelockt.
Schön.
Ja.
Der Igor, das ist ein lustiger Mensch.
Ja, das ist durchaus lustig.
Richtig.
Auch wenn er ziemlich ernst guckt.
Ja.
Er guckt sehr zombie-mäßig. Ja. Hat er macht das? Oh ja. Ja,
genau das.
Hier, andere lustige Sachen.
Ja, kommen wir gleich zu was Perversem.
Was Perversem? Der Leisure Suit Larry in the Land of Lounge Lizards heißt es, glaube oder so, ne? Ja, genau, Lounge Lizards. Der Kerl, der Larry gemacht hat damals, der hat keinen Bock auf Publisher mehr und er wird gern Larry nochmal machen. Also selbe Story, nur mit aktuellen Grafiken und ein bisschen Multiplattform und so. Und da gibt's ein Kickstarter-Projekt. Das Video fand ich ganz nett. Da zeigt er so, was er denn vorhat. Und ich weiß nicht, ob es das viel besser machen würde, weil also das Pixel Larry ist eigentlich auch ganz cool. Aber wenn er denselben Wortwitz beibehalten kann, das nicht also entschärfen
muss. Ja, du musstest ja früher immer sagen, go left, go right und sowas.
Das fand ich nicht schlecht. So.
Ich fand das ein bisschen nervig.
So habe ich also, Englisch gelernt. So habe ich Remote Control gelernt zum Beispiel. Weil du da, ins Hinterzimmer von dieser komischen Bar zu kommen, da war der Kerl und der hat sobald den Fernseher angemacht, bis ist er rausgekommen und hat sich ferngeschaut, dann konntest du da vorbeilaufen. Und da habe ich dann Use Remote Control eingeben müssen und seitdem kann ich dieses Wort.
Seitdem kannst du Remote Control.
Larry hat mir damals auf dem Amiga Wörter beigebracht.
Ich finde das super awesome. Genauso wie alle Computerspiele einfach dich Englisch gelernt haben. Und das finde ich awesome. Computerspiele
richtig,
sind so cool.
Sehr schön.
Scheiß drauf.
Richtig. Ja, aber besonders cool sind ja diese Adventure Games. Also gerade, ich weiß nicht, vielleicht ist es aber auch einfach, weil wir so in dieser Zeit groß geworden sind, weil das da damals irgendwie cool war.
Wir hatten ja nichts.
Ja, genau. Wir hatten ja nichts, außer unserem Amiga und so komische Spiele.
Ich hatte kein Amiga.
Das ja, du bist ja auch.
Leid, ich komme hier weg.
Ah, ja. Mein Beileid.
Ich lass uns. Ja, okay. Lass uns doch mal Nostalgie baden hier einfach.
Geh einfach weg und guck dir Larry an.
Ja. Hast du wenigstens Larry gespielt?
Nein, hat er nicht. Guck ihn dir doch an. Guck an. Der Bullshit.
Also, ein Tipp, um es dir zu ersparen: Geh Kondome kaufen, bevor du Sex mit der Prostituierten hast, sonst stirbst du an AIDS.
Ja, natürlich.
An was von
in 20 Jahren.
5 ja. Minuten.
In 10 Jahren stirbst du dann an AIDS. Shit.
Richtig.
Ob ich bis dahin das Spiel noch fertig bekomme.
Ja, aber das Kickstarter funktioniert. Also es ist auch ein Projekt auf Kickstarter. Man kann halt dafür spenden und die wollen irgendwie 500.000 einsammeln. Und ich meine, ja, so 160.000 haben sie schon. Hm. Könnte also sein, dass das klappt. Also wer
Tage?
Will, dass die das noch umsetzen, der kann da dann ja, mit
oder
spenden.
Oder wer das Spiel haben will, der kann da natürlich auch einfach
richtig,
sagen,
dass... Richtig, also selbst beim niedrigsten...
$15 kriegst du das Spiel.
Ne. Was für Larry ganz cool ist eigentlich so.
Ja, also das Coole bei Kickstarter
ist ja... Steam-Release, was auch genau. Cool wird.
Also das Coole an Kickstarter ist einfach, dass du quasi was dafür bekommst, dass du Geld gibst. Und wenn es das Spiel ist halt.
Richtig.
Und wenn du sagst, ich finde das Spiel cool, ich würde es mir kaufen, wenn es da ist, dann sagst du, okay, ich würde 15 Euro geben dafür, dass
das
Spiel
da ist. Ich glaube, das mache ich jetzt tatsächlich mal.
Richtig.
Ich habe es zwar auch schon gelesen gehabt, aber ich bin noch nicht dazu gekommen und Larry war einfach damals einfach
dein Vorbild.
Awesome. Ja, aber sowas von
Hookers.
Schön.
Ah, ja, das
ich finde es immer, wenn du im Hotel warst und einen Jump eingegeben hast und gesagt hast, I'm sorry, suicide is illegal. Und das war sehr lustig. Genau.
Ja, aber zeigt mal wieder, Kickstarter funktioniert und gerade irgendwie bei diesen alten Adventure-Games. Wir hatten auch letztens schon irgendein Adventure-Game, was...
das waren die Macher von einem Adventure-Game.
Ja, genau.
Ja, und wir hatten Browser Quest.
Das hat aber nichts mit Kickstarter zu tun.
Ja, aber es war ein Adventure-Game.
Ja, genau.
Du bist raus. Ja, okay, ich gebe zu, ich bin raus. Ich habe keine Ahnung, von was ihr redet.
Als Strafe musst du jetzt das nächste Thema machen. GitHub Pages 2.0.
GitHub Pages 2.0 wird super awesome. Also zum einen gibt's da einen Instant Page Builder, der sehr cool ist. Also was der einfach macht, ist, er nimmt dein README und packt, rendert es als HTML raus und packt es in ein echt hübsches Template. Und man kann sich da mehrere aussuchen. Man kann dann sagen, okay, ich möchte jetzt hier, ich habe dieses Projekt, ich habe meine README dazu geschrieben, ich habe sie auch schön in irgendwie einen Markdown oder Textstyle formatiert. Und dann möchte ich eine Webseite dazu haben, dann klickt man drauf und sagt, hier, schönes Template und dann hat man eine Webseite dazu.
Du kannst
dir
sogar ein Template auswählen.
Ja, man kann sich da mehrere auswählen. Das ist echt gut.
Zum Beispiel kannst du Babylegs
nehmen. Was?
Steht hier als Projekt.
Das ist als Projektname.
Ja.
Babylegs.
Und das finde ich echt schön. Und die haben auch technisch viel gemacht, weil GitHub Pages bis jetzt auch so ein bisschen, also wir hosten ja unsere Webseite selber auf GitHub Pages und das ist stellenweise auch so ein bisschen langsam. Und dann haben sie gedacht, sie machen das jetzt mal richtig und die wollen das irgendwie managebar haben und super verteilt. Und dann haben sie gesagt,
Webscale, okay,
ist Webscale, genau. Sie bauen das jetzt auf Erlang in Webmaschinen und setzen als Data Storage React ein. So schöne verteilte Datenbank, schöne verteilte Infrastruktur. Und es sind irgendwie so ein paar hundert, 300 Zeilen Erlang-Code momentan, die das ganze Routing und irgendwie hin und her Gebimsel managen.
Ja, da bin ich mir nie immer so im Klaren, wenn sie Webmachine einsetzen. Da hat mir auch, der Mark hier hat einen Link weitergeschickt, den habe ich leider nicht mehr gefunden, sonst hätte ich ihn auch gepostet, über irgendwelche Leute, die auch auf die Chefleute, die den Chef-Server gemacht haben, die sind auch ja von irgendwie Ruby und CouchDB oder so auf Webmachine mit Erlang und MySQL gegangen, also im Grund. Und mir ist nie im Klaren, ob das wirklich so ein Bottleneck ist, das Web-Framework, Webmachine. Du könntest auch einfach Event-Machine nehmen und das ist dann auch asynchron und kannst halt bei deiner Sprache bleiben. Ich meine, Erlang ist sicher nett, aber dass die das alle einsetzen, das ist ja schon ziemlich ein Pain zum Anschauen.
Ja, also du kannst ja auch zum Beispiel Puma nehmen, wenn das so schnell ist.
Eben.
Könnte man auch machen, ja.
Weil das halt verbraucht über 70 Megabyte.
Meine Vermutung wäre eher, da gab es ein paar Leute bei GitHub, die jetzt unbedingt mal Erlang machen wollten. Ja,
oder die haben einfach super hart gelobbyt von Erlang. Da kamen die Erlang-Leute, die ganzen Alten. So, ja, wollt ihr nicht. Oh, das ist gar nicht so alt. Nö. Wollt ihr nicht dieses Erlang einsetzen?
Da gab es wahrscheinlich einfach Leute, die wollten halt mal irgendwie Erlang machen. Und das Schöne ist halt, man kann da halt es auch relativ einfach dispatchen. Also du kannst jetzt halt sagen, du hast irgendwie eine Armee von deinen Worker irgendwie Worker-Servern und schaltest die mit Remote-Actors zusammen und kannst die dann die sich gegenseitig überwachen lassen und so Geschichten. Da kann man halt, also mit dem Actor-Model kann man da schon relativ viel machen. Ich weiß jetzt nicht, was die davon einsetzen, weil irgendwie,
das ist es eben,
wenn die sagen, okay, 300 Zeilen hat Erlang-Code, dann ist es wahrscheinlich schon relativ übersichtlich.
Gut, ist natürlich mit React zusammen ganz nett, weil sie das dann wahrscheinlich auf derselben OTP irgendwie laufen lassen können.
Genau.
Dann haben sie da eine VM, die das ganze Zeug macht.
Das kann natürlich auch sein. Also ich meine, es scheint irgendwie zu funktionieren und es wird demnächst, ist es momentan in Closed Beta, kann man dann wahrscheinlich später irgendwann mal so auf Bedarf anschalten, wenn man es ausprobieren möchte, und dann werden sie es wahrscheinlich in ein paar Monaten komplett ausrollen. Würde ich mal vermuten.
Ja, gut,
auf jeden Fall wird schneller und wird besser managebar für die Leute.
Genau.
Und da haben wir auch irgendwie den Blogpost und das Lightset von den Entwicklern verlinkt.
Benutzt jemand von euch auch SpeakerDeck? Ich habe das mir jetzt heute mal angeschaut.
SpeakerDeck habe ich schon gesehen. Ich finde es immer ganz nett. Ich weiß, dass GitHub Menschen, die haben ja SpeakerDeck gekauft.
Ja.
Und die benutzen das alle irgendwie selber. Das ist schon ganz nett. Ich mache momentan meine HTML5-Slides immer noch so ein bisschen in Handarbeit.
Ja, also
ich habe davor noch demnächst so eine Web abzubauen.
Ich renne das halt meist auf PDF raus und schieb's dann auf Slideshare, was ganz nett ist, weil da halt viele Leute sind.
Ja. So wie Slideshare ist diese Flash-Zeug, ne?
Ja, das ist halt so wie, ja gut, das SpeakerDeck weiß ich auch nicht, wird vielleicht auch Flash sein. Nee,
SpeakerDeck ist HTML5.
Das sieht auf jeden Fall nicht aus. Also man kann rechtklicken und dann kommt nicht dieses Flash.
Ja, das ist eben die Sache, das ist so YouTube versus Vimeo. Das eine ist halt eigentlich, jeder mag Vimeo so prinzipiell gerne, weil es halt irgendwie nett ist, aber bei den anderen gibt's halt unendlich viel. Unendlich viel Leute, die das dann irgendwie dich liken können und dir komische E-Mails schreiben.
Also dieses, ja.
Ah ja, ich habe jetzt auch von einem Kollegen den Link bekommen, also wir werden auch in den Shownotes den Link haben von den Chefleuten, die dann auch auf Erlang umgestiegen sind. Auch auf SpeakerDeck gehostet im Übrigen.
Sehr gut.
Auf SpeakerDeck.
Mehr SpeakerDeck. Also ich finde ja so HTML5-Zeug eh gut, aber ich würde das halt mal gern anders machen und nicht nur eine Präsentation zeigen, sondern auch ein bisschen Interaktionsmöglichkeiten und so.
Ja, also mir wird es jetzt schon reichen. Ich bin echt im Überlegen, ob ich alle meine PDFs mal bei SpeakerDeck hochlade und dann das auf meinen Blog einbinden statt.
Die können dann auch so Standard normale Formate in HTML dann rendern, oder wie?
Irgendwie ja, so. Also steht hier, simply upload your slides as a PDF and we'll turn it into a beautiful online experience.
Sieht gut aus.
Und deswegen, ich upload einfach mal was.
Tu es. So, Linux Tycoon. Wer wollte nicht mal von euch schon mal eine Linux-Distribution managen? Okay. Keiner meldet sich.
Managen.
Ja,
managen ist auch gut, ja.
Da habe ich, glaube ich, nachher noch einen Artikel zu. Aber
das sieht ganz schön awesome aus. Ich glaube, ich brauche das.
Da gibt es jetzt einfach für $4 kann man sich das kaufen.
Ich muss Linux-Zeug kaufen? Ja,
genau.
Das ist ja mein Riesenscheiß.
Wurde von Brian Lunduke oder keine Ahnung, wie man den ausspricht.
Auf jeden Fall ein Duke.
Nein, wie Ulf.
Genau, entwickelt. Der ist unter anderem auch Host beim Linux Action Show.
Oh.
Und dem habe ich zu verdanken, dass ich mich über Stallman nicht mehr aufregen muss, weil der da letztens ein Interview gemacht hat, wo sich Stallman ein bisschen komisch verhalten hat und ich den seitdem nicht mehr ernst nehme. Aber ich finde den Typ eigentlich ganz lustig und er macht lustige Retro-Spiele und so Independent-Spiele kann man ja auch mal empfehlen. Und ich würde es jetzt persönlich wahrscheinlich nicht spielen, weil ich das Management von Linux-Distributionen nicht ganz so spannend finde.
Aber ich meine, wenn er nur die Awesome-Sache macht, dann geht es schon. Er sagt ja hier, das Coole von Managen nur ohne den Scheiß halt.
Ja, genau. Also man kann da irgendwie den Hype-Faktor steuern, man kann da irgendwie die Bugs fixen und kann irgendwie Pakete hinzufügen und irgendwie halt Leute für Projekte zuweisen und so. Ich glaube, das ist schon ganz lustig. Also wenn man diese anderen Tycoon-Spiele kennt, so Railroad Tycoon, da gibt's auch dieses OpenTTD.
Das habe ich ja auch eine Weile echt gerne
gespielt. Genau, was gibt's denn da noch? Da gab's auch noch Rollercoaster Tycoon, ja, habe ich genau, auch noch ganz gerne gespielt. Genau,
gab's auch. der erste April verarsche dazu.
Ich glaube, das mit H anfängt.
Ja, genau. Ja, ja. Super gut.
Also ich hätte es gespielt,
jetzt redet, aber
ja, ist wahrscheinlich auch besser so.
Wir können es in den After-Show Notes.
Wir schreiben es mal in den Chat, und weil wir dürfen es gar nicht sagen.
Genau, nicht? Dürfen wir das nicht?
Ist verboten.
Haben wir da Probleme mit wem haben wir Probleme?
Keine Ahnung. Ich glaube, du darfst das nicht sagen.
Okay.
Richtig, Pleidi, schau mal in den Chat.
Und lach einfach drüber.
Okay. Ja, okay. ich wollte es dann doch nicht wissen.
Jetzt zu spät.
Genau. Also wen das Ganze interessiert, der kann sich das mal angucken. Ansonsten das Interview mit Stallman ist auch mal ganz interessant, würde ich mal sagen. Also da fallen unter anderem so Worte wie so Sätze wie, ja, also wenn du denn proprietäre Software machst, dann geh doch lieber in Fabriken arbeiten und hab keine Kinder.
Ihr habt keine Kinder, das hat er schon immer gesagt.
Ja, aber das mit den Fabrikenarbeiten fand ich halt schon ein bisschen sehr komisch. Also der hat halt ein sehr komisches Moralverständnis, der Mensch. Aber
ich glaube, so muss man sein, wenn man sowas bewegen will.
Nee, ich glaube, der ist halt bei mir mittlerweile auf der Stufe von so Leuten, die an die Mondverschwörung glauben. Das ist einfach ein Loony.
An was?
Die Mondverschwörung.
Die Mondverschwörung.
Wie ist doch wahr,
oder? Also, keine Ahnung.
Was, dass Nazis auf dem Mond sind?
Zum Beispiel.
Nein, das wäre nicht, dass sie geflogen sind.
Andere.
Richtig. Apropos Nazis
auf dem Mond. Apropos Nazis auf dem Mond, der kommt bald raus.
Ja, Nazis, das auch. Nee,
ich wollte ja, der kommt irgendwie im April, der kommt also quasi Kino, im 5. oder so, kommt der raus.
Richtig.
Nazis from the dark side of the moon.
Ja.
Gender Remixer.
Genau, der HTML5 Gendered Advertising Remixer. Fand ich ganz lustig. Ist so eine kleine HTML5-Seite, wo du auf der linken Seite so komische, typische Werbung hast, die auf Jungs abgerichtet ist, irgendwelche kleinen Lego-Kampfdinger oder Nerf-Guns oder sowas. Und auf der rechten Seite so Barbie, My Little Pony, sonst was. Und du kannst dann quasi den Audio-Track vom einen über den Videotrack vom anderen legen und genderberichtigte Werbespots machen. Und es hört sich ganz lustig an.
Du kannst also Autowerbung gucken für Männer und da der Ton ist von Bindenwerbung für Frauen.
Richtig, das macht eben das Ganze, diese Absurdität von dieser... ich sag mal, Rollenprägung macht es so richtig schön sichtbar, wenn du irgendwie dieses Extreme Action Power und dann siehst du da irgendwie keine Puppen rumtanzen. Ist total, total lustig
oder
eigentlich.
Oder Ponys oder
ja,
so.
Oder sowas. Ja. Der Gender Remixer, sehr schön.
Doch, My Little Pony ist was für Mädchen.
Wer hat denn hier Apfelsachen?
Ich hab's nicht reingeschrieben.
Ich hab's reingetan, weil da steht ja auch mein Dings dazu. Was ich hier schon abgefahren finde. Also, okay, ich will, es geht darum, dass Apple dazu jetzt quasi gezwungen wird, ihre 2 Jahre Garantie für alle ihre Elektronik-Sachen quasi durch, also zu haben.
1 Jahr Garantie, 1 Jahr Gewährleistung innerhalb der EU. Ja.
Ja.
Genau, aber das gibt es ja schon
immer. Das ist ja schon die ganze Zeit
so. In Deutschland ist es wahrscheinlich immer so, vielleicht in der EU nicht.
Ja, weißt du, also Deutschland geht
3 oder so, keine Ahnung.
Ich meine, das Problem ist halt, da ist halt nach einem halben Jahr Beweisumkehr, das heißt, man ist halt als Kunde quasi...
Nur bei der Gewährleistung.
Bei der Gewährleistung, ja.
Ja.
Aber die Garantie, die gilt ja nur ein Jahr lang.
Ja. Nein.
Bei der Garantie ist eine freiwillige Leistung, Gewährleistung ist eine gesetzliche Leistung.
Das meine ich ja. Genau. Und wenn dann das Jahr schon um ist, dann ist man quasi in der Situation, dass man sich als Kunde...
Wenn das eine Sache ist, die bei 5 verschiedenen Leuten auftritt, dann hast du schon wieder kein Problem mehr.
Apple hat eben versucht, dir ihre super special Apple Care anzubieten, die teilweise echt nur um ein Jahr erweitert das Ganze. Und da war dann irgendein Gericht der Meinung, dass das nicht so okay sei.
Genau, dass du dir das quasi verkaufen darf für das, was du eigentlich schon hast.
Richtig, wobei natürlich die Apple Care auch so Sachen ist wie, keine Ahnung, dass du dir halt irgendwie das Gerät zuerst das Neue zuschicken und du dann das Alte einschickst. Und
so ja, klar, rein. Also es ist schon ein bisschen besser, aber es ist halt trotzdem so, die sagen so, ja, du hast es eigentlich nicht, obwohl du es schon vom vom rechtlichen her hast, also dein gutes Recht ist.
Also ich hab die Werb das nicht ganz verstanden. Das waren Italiener irgendwie und die haben den auch direkt mal 900.000 Euro Schulden aufgebrannt, was ja eigentlich ziemlich egal ist, weil Apple
unendlich viel Geld hat.
Ja, wirklich. Das ist ja, da wäre ich gern der Apple-Mensch. So, sie müssen 900.000 Euro zahlen. So,
aha. Warte.
Richtig.
Oh ja.
Tut mir leid, wir können mit so wenig Geld können wir gar nicht überweisen.
Können wir auch eine Million schicken.
Richtig, wir haben allein in der Zeit, wo sie dieses Urteil vorgelesen haben, haben wir an Zinsen.
Können wir das nicht mal irgendwie auf gerade Zahlen runden? Das ist alles, das sieht doch scheiße aus.
Also es geht tatsächlich darum, wenn man hat AppleCare nochmal gekauft zu dem, was man eigentlich schon hat.
Ja, war eine sehr komische, besonders weil sie dann immer gesagt haben, Customers in the European Union, wo wahrscheinlich jedes europäische Land andere Bedingungen hat. Also
das ist genau das Problem.
Und bei uns gab es ja schon immer 2 Jahre lang zumindest Gewährleistung und Garantie. Ja,
aber dieser Apple,
Garantie. Also Garantie,
ein Jahr. Gewährleistung. Ja, ein Jahr. Ja, aber bei Apple kam das halt so raus, so ja, du hast bloß ein Jahr.
Richtig.
Und danach musst du AppleCare kaufen, weil ansonsten verfällt, kriegst du nichts.
Richtig, das ist so wie die Mediamarkt Supergarantie oder gibt oder alle anderen Elektronik-Discounter, die so einen Scheiß verkaufen wollen. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Wollen Sie nicht eine Bruchglasversicherung haben?
Für mehr Fairness finde ich super. Eine
Glasbruchversicherung.
Also das Problem.
Ja, besser als Leistbruchversicherung.
Also das Problem ist halt auch, dass viele von den Apple-Geräten halt schon in den 2 Jahren kaputt gehen.
Das ist bei Design so.
Ja. Klar, bei Consumer-Zeugs halt.
Richtig.
Und finde ich interessant auf jeden Fall, dass da was jetzt dagegen gab.
Ja, finde ich auch gut.
Ist Google Recapture?
Achso, wichtig noch, ganz wichtig noch, und zwar, das ist rückwirkend gültig für Sachen, die vor 2009, bis nach 2009 gekauft wurden.
Sehr gut.
Das heißt, uns in Deutschland egal sein. Also,
ja. Also du musst halt wissen, dass du es hast.
Schon. Richtig, jetzt wisst ihr es.
Ihr wisst, dass ihr bei allen Geräten 2 Jahre Gewährleistung habt und Garantie eine freiwillige Leistung ist, die ist meistens noch mal ein bisschen besser.
Genau.
Aber das... Alles 2 Jahre, egal was ihr kauft.
Also
egal was euch die Firma weismachen will, 2 Jahre.
Genau. Und wenn sie nette Typen sind, dann kriegst du auch die vollen 2 Jahre, egal was mit deinem Gerät passiert.
Ja, meistens steht ja irgendwie auch so drauf, Limited Warranty bis 10 Jahre oder Lifetime.
Das ist halt viel bei so SD-Kartenzeugs.
Ist halt so. Wo das einfach nicht den Aufwand wert ist, in 2 Jahren diese SD-Karte einzuschicken, weil sie irgendwie nur 1 Gigabyte hat zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Ich habe letztens auch wieder irgendwas gekauft, wo Lifetime drauf stand, wo ich auch gedacht habe, ja, egal.
Das Micro-SD machen das viel, da sind es 5 oder 10 Jahre.
Hat der Eastpak nicht irgendwann mal so ihre Rucksäcke?
Ja. Oh ja, genau, Rucksäcke ist auch. Aber
die gehen auch immer kaputt, dann kriegst du sie eh nicht, weil sie dann sagen, ja, haben sie den etwa benutzt? Sonderlich.
haben Sie den etwa auf dem Rücken gehabt?
Ja, Rücken ist nicht mit ein. Nee, Rücken geht nicht. Nee,
man muss dazu. Ich hab mal so einen Eastpak-Rucksack eingeschickt und ich habe ihn tatsächlich repariert bekommen. Aber die haben Unlimited Warranty, aber nur auf die Nähte. Das heißt, wenn die Schwachstelle da ist, der Reißverschluss, wenn der kaputt geht, nö, zahlen wir nicht.
Ja, und dann schicken sie es halt nach China und lassen es da.
Ich gebe mir 2 Euro Rucksack, weil es war im Grunde ja nur ein Sack. Also der war ja nicht, Google Recapture, keine Ahnung, wer das reingeschrieben
hat. Das habe ich auch noch dazu getan, und zwar
Google. Das ist ein halber Link aber nur.
Oh ja, nein!
Gar nichts
geliefert. Da gehe ich beim Parsen total kaputt.
Fuck. Ich mach's einfach noch. Google Recapture, es geht darum, es gibt ja dieses Recapture, wo man dann quasi so Bücher quasi für andere Leute löst. Hm? Die Sachen, die nicht gedingst werden, herausgefunden werden durch einen guten OCR. Und das gibt's jetzt für Google Street View. Und zwar bekommst du dann halt irgendwelche Wörter und du kriegst ein Google Street View Bild und du musst dann herausfinden, was für eine Zahl das ist zum Beispiel. Also wenn du so Nummernschilder Hausnummern, genau. Hm. Wenn du Hausnummern hast, dann kannst du das quasi für Google lösen und die wissen dann genauer, welche Straße, welche Hausnummer das ist. Hm. Finde ich interessant auf jeden Fall.
Und ich weiß nicht, ob ich Bücher mehr mag oder Hausnummern. Im Grunde eigentlich Bücher.
Ja, bei dem anderen fühlst du dich halt irgendwie besser, weil du weißt, du könntest es vielleicht irgendwo nochmal lesen, aber der Hausnummern, so, du verbesserst den Service von Google halt.
Ja. Ja.
Aber dafür hat Google es auch eingekauft, ist okay.
Andererseits hätte ich auch gerne, dass Google Maps geht. Oder eigentlich eher OSM, aber.
Ja, aber die haben nicht diese Zahlen.
Richtig. Außerdem ist. kann ich bei Google dann immer sagen, ich würde gerne mit öffentlichen fahren in manchen Städten und dann das zeigt er das.
Aber das an. Kommt, gibt ja bei OSM auch, kannst du auch selber eintragen, ÖPNV-Karte, kannst du auch eintragen, die ganzen Verbindungen.
Richtig. Nee, ich habe es halt gerade für meine Wohnungssuche gebraucht, was dann ganz cool ist, weil dann von, egal wo die Wohnung ist, sagst du, wie lange brauche ich mit öffentlichen zu dem Punkt.
Und da ja, gibt's gut, auch in Amerika so, ist glaube ich nicht so ausgebaut.
Genau, da gibt es dann so coole Services, wo du quasi so einen Kreis um den Punkt hast. Du sagst dann, wohin komme ich von diesem Punkt in und dann kannst du den Slider schieben und dann fährt sich die Karte ein.
Das ist super
und
das cool,
sieht sogar aus wie so Lebenslinien, die dann durchlaufen. Bedeutet, ich habe eben mein Büro angegeben und habe dann gesagt, okay, jetzt wohin komme ich denn in 30 Minuten? Wenn ich nur 30 Minuten pendeln will, dann kann ich eben schauen, okay, ich muss mir eine Wohnung hier suchen. Das ist
einfach super, super cool.
Das ist so richtig cool.
Und dann sagst du, okay, wo ist denn, wie zu welchem Restaurant komme ich denn in der Nähe am besten?
Ja, oder sowas. Und es ist total gut. Allen gefällt's und alles sind glücklich.
Für immer.
Okay, der Flydie schreibt gerade schon, Mozilla kompiliert Games.
Ja, die haben einen lustigen Blogpost gerade eben in diesem Moment veröffentlicht.
Boah, wir sind so aktuell.
Ja, sie haben jetzt wieder lustige Sachen gebaut, nämlich kompilieren sie jetzt Me and My Shadow, so ein 2D lustiges Spiel, was in C++ und STL implementiert ist, nach JavaScript. Und
dann hat hier Sound an.
Das kann man dann da spielen. Ich habe meinen Sound ausgemacht.
Ich klicke einfach mal rauf. Fork me on GitHub.
Also es ist wieder ein weiterer Mensch, der EM-Skripten benutzt, um C in JavaScript, so wie
wobei
der
VP8-Codec. Die müssen da, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen, weil die haben ja auch noch dieses STL-Sound- und Grafikgeraffel mit drin. Bei mir lädt es irgendwie nicht.
Bei mir sagt er Decompressing.
Decompressing sagt er mir immer.
Bei mir ging da noch nie irgendwas, was die irgendwo gemacht haben. Bei mir ging dieses Massively Online-Ding nicht, bei mir ging keine der Videocodecs. Was
für einen Browser benutzen?
Die Safari und Chrome. Also Chrome, einer der exotischen.
Chrome sagt, Play.
If.
Der Felix hat gerade angefangen, so Conditional zu bauen.
Hast du gewonnen jetzt? Mach's nochmal einfach. Ich glaube, du musst einfach reinlaufen. Ich glaube, es ist eine Tür.
Ja. Der Plydie spielt live C-Spiele im Browser auf JavaScript importiert.
Für awesome. Aber bei mir geht's nicht.
Ich muss da jetzt einfach oben drüber hüpfen. Ja, okay.
Ich habe einen Firefox, aber der tut auch nicht.
Ja.
Also bei mir tut's.
Oh, jetzt hat's funktioniert.
Das ist, ich finde, diese Browser-Dinger sind immer so diese typischen, bei mir hat's funktioniert Geschichten.
Aber mir funktioniert's doch.
Richtig, ist kompiliert, aber nein.
Ja, wollte ich nur mal, ist mir gerade auf Twitter reingeflogen, wollte ich nur mal angesprochen haben, kann man jetzt lustige Sachen spielen.
Richtig. Wenn's
denn tut.
Finde ich awesome, wenn ihr jetzt irgendwie nichts super abgefahrenes habt, dann tut's auch und es dauert einfach super lange.
Ja.
Richtig. Themen? Themen?
Themen.
Ja, du. Ich habe ein Thema. Ja,
du hast ein Thema.
Ich eigentlich gar nicht. Das war der Thomas E. Deutsch von Twitter. Der hat gesagt, Marc, der ist nämlich Schweizer und deswegen hat er gesagt, Marc, mach doch was. Und ich denke, die Schweizer sind eigentlich nette Menschen, da kann man das ruhig mal machen.
Nee, Steuerabkommen hier.
Ja, richtig, das ist ja das Schöne. und zwar habe ich neulich immer getweetet, dass ich so meine Suche nach US-Mobilfunkprovidern, das ist ein bisschen Schmerz. Weil irgendwie gehe ich da bald rüber und muss da jetzt so Sachen machen, dass ich Daten habe, wenn ich da so rumsitze. Und ich will Daten haben vom Punkt, wo ich mein Handy anmache. Und dann suchst du nach Mobilfunkprovidern. Und da gibt's in den USA ja einerseits die CDMA-Geschichten und einerseits die GSM-Geschichten. Ich will mein Apfeltelefon natürlich weiterverwenden. Und obwohl dieses Apfeltelefon natürlich ein Worldphone ist und theoretisch CDMA kann, wollen die ganzen CDMA-Provider in den USA nicht, dass du quasi ein Handy mit zu ihnen nimmst, so ein iPhone für ihre Prepaid-Tarife, weil sie würden dir ja, also Verizon zumindest, würde dir natürlich gerne selber ein iPhone verkaufen. Bedeutet, du bleibst dann mit GSM-Providern sitzen, da gibt's dann natürlich T-Mobile und AT&T, also die echten Leute, die das Netz haben. T-Mobile hat andere Frequenzen, die auch nicht mit dem Worldphone quasi mit dem iPhone abdeckbar sind und auch nicht mit meinem alten HTC Desire abgedeckt waren. Gibt's also kaum welche, die diese 1900 Megahertz, glaube ich, auf denen die 3G machen, abdecken.
Das ist komisch, bei uns ist da ja auch nicht 3G, sondern ganz normales GSM, ne?
GSM können auch viele auf 1.9, also ich konnte bei T-Mobile
immer... Ist ja bei uns ja auch 1.8, 1.9, ist ja irgendwie E+.
Ja, und 800, 900 auch, ich habe keine Ahnung, die genauen Frequenzen. Auf jeden Fall die T-Mobile-Frequenzen, da kriegst du Edge, da kannst du telefonieren, aber du kriegst halt nichts mehr als Edge, was ein bisschen traurig ist.
Bedeutet, und Edge haben wir ja letzte Woche festgestellt,
ist kein Internet. Ja,
ist kein und es
rauscht
Internet.
Im Schritt.
Und es rauscht im Schritt.
Ist kein Internet, auf jeden Fall.
Richtig, wenn ihr nicht im Schritt rauschen wollt, dann müsst ihr also quasi zu AT&T gehen und einen dieser vielen AT&T-Reseller nehmen. Und die geben sich alle gar nicht so viel. Da gibt's also so die halbwegs angenehmen sind Red Pocket, Jolt Wireless und H2O Wireless. Wobei Red Pocket, was sehr nahe an Red Rocket dran ist übrigens, was eine super South Park-Episode war.
Yep.
Scheinen wohl die am angenehmsten zu sein. Jolt und H2O haben ungefähr ähnliche Tarife. Man zahlt so $60 pro Monat, kann dafür unbegrenzt reden, texten, kriegt je nach Anbieter 1 oder 2 Gigabyte Daten und kann sogar teilweise noch günstig nach Deutschland anrufen, was ein bisschen komisch ist. Also du zahlst dann irgendwie 1,5 Cent pro Minute vom Handy, weil sie herausgefunden haben, dass ich halt sonst immer Google Voice sag, ruf mich mal an und verbinde mich nach Deutschland und dann Google Voice 1 Cent verlangt und jetzt haben die halt gemeint, ja, können sie ja auch. Also eventuell werde ich dann den Umweg über Google Voice gar nicht mehr gehen müssen, wenn ich irgendwelche Leute hier belästigen will. US-Mobilfunkprovider, das waren die. Ich kann Calling Mart nur empfehlen. Also wenn du dir irgendwo, du musst dir erstmal eine SIM-Karte kaufen, die kaufst du dir auf eBay, weil im Online-Shop von den Anbietern, die sagen dann immer, hier, SIM-Karte, nur $19 und auf eBay so $1 und irgendwie $2 Versand aus den USA hierher. Keine Ahnung, ist ja ein kleiner Brief.
Naja, trotzdem.
Aber keine Ahnung, warum diese Kack-Anbieter immer irgendwie direkt mal $17 mehr verlangen als alle auf eBay.
Die müssen diese Karte noch pressen.
Ja, aber der auf eBay hat die auch irgendwo her. Also das ist eine neue, nicht aktivierte und die bekommt er halt irgendwo günstig. Wahrscheinlich kriegt er auch irgendeinen Referral-Bonus, wenn Leute sich über ihn anmelden. Aber das könnten die auch direkt mir billig verkaufen. Aber nee, muss ich auf eBay. Ging auch super, wunderbar. Und dann hast du die Karte und musst die natürlich noch aktivieren und da Guthaben draufladen. Guthaben draufladen kannst du entweder natürlich per Kreditkarte machen, wenn dein Handy schon an ist. Ich kann das Handy aber hier in Deutschland natürlich nicht anmachen. Und wenn ich am Flughafen stehe, habe ich schlecht Internet. Bedeutet, ich kaufe mir eine Karte und deswegen Calling Mart ist so eine Seite, wo du dir für alle Anbieter Codes kaufen kannst. Kannst mit PayPal bezahlen, kannst mit Kreditkarte bezahlen. Es gibt immer Coupons, wo du dann irgendwie 5%, 6%, 7%, 8% billiger bekommst und die sind sowieso schon billiger als die Anbieter selber. Also irgendwie eine $50 Karte kriegst du normalerweise irgendwie für $47 und dann kriegst du noch einen 5% Coupon und das ist cool. Calling Mart finde ich total super. Und bedeutet, jetzt habe ich schon eine SIM-Karte, jetzt habe ich schon einen Code, wo ich mir da Guthaben mit draufladen kann und ich werde dann am Tag, also an dem Morgen, wo ich losfliege, sage ich einfach, okay, Guthaben draufladen, Tarif buchen. Bedeutet, wenn ich aus dem Flugzeug aussteige, muss ich noch die Karte reintun und habe dann Interweb und kann Sachen nachschauen.
Wie lange hält dein Guthaben?
30 Tage.
Das ist immer so ein Riesenfuck einfach.
Das ist bei den Amis
das
immer noch.
Das ist so dreist einfach.
Gut, du kaufst dir mit dem Guthaben natürlich einen Monatsplan. Von daher ist es dann auch egal. Bei denen gibt es kein echtes, anständiges Prepaid.
Das ist einfach super dreist.
Sondern nur so, ja, zahlst halt $60 und hast dann irgendwie alles.
Ja, ja.
Aber ja, was soll man machen? Muss man halt
ist irgendwie halt, durch. Amis sind halt so.
Genau, und noch so als US.
Du kriegst ein Alcatel 206 bei
ja, irgendwie so total.
Das ist super awesome.
Einfach. Oh, interessant.
Alcatel Phones.
Richtig.
What the fuck?
Altes Zeug.
Awesome.
Ja.
Das haben sie noch billig rumliegen, oder? Und müssen
ja, das sind diese Alibi-Handys, die sie da...
Haben sie auf der Heide gefunden und da oben steht, wir verkaufen
sie. Das ist wahrscheinlich teurer, wenn sie die irgendwie entsorgen müssen, deshalb verschenken sie sie
halt. Nein, ohne Scheiß. Ja. Aber die halten was aus, also den kannst du halt irgendwie versenken im Wasser. Und
so. Richtig. Und ach so, AT&T direkt kannst du nicht nehmen, weil AT&T Spasten sind, weil die sagen dann, ja klar, du kriegst natürlich bei uns auch den $60-Plan, den du bei allen anderen Resellern auch kriegst. Nicht so, yeah, geil, ich habe schon eine AT&T-SIM. Und die sagen dann so, ach so, Smartphones, da gibt's kein Internet, da musst du nochmal $20 extra Smartphone-Internet kaufen.
Ja, das ist auch lustig. Ich habe mich da letztens in einem Podcast drüber gewundert, wo sie dann gemeint haben, ja, aber ich habe jetzt hier mehrere Data-Plans, weil das billiger ist, als wenn ich den einen nehme, wo ich dann auch auf meinem Smartphone kann. Und dann wollen sie ja nochmal irgendwie $20 mehr, wenn du dann irgendwie Tethering damit machen willst. Und letzten Endes ist es dann billiger, wenn du für jedes Device, was du hast, einen extra Data-Plan kaufst, als wenn
die
du dir...
sind ganz extreme.
Da sind wir... Tatsächlich, das hätte ich jetzt echt nicht für möglich gehalten, aber
das war aber schon ein bisschen verwöhnt.
Übel. Also ich hab jetzt einfach hier, keine Ahnung, mit meinem aktuellen Vertrag irgendwie 3 SIMs und ich kann die parallel verwenden.
Ja, das Schlimme ist, bei denen gehst du dann in den Laden rein und ich habe dann auch am Anfang gesagt, ja, du kriegst auch natürlich das normale Data Package nicht für Smartphones. Die sagen sie dann so, ja, haben sie gerade Handy dabei? Und ich so, nee, es lädt zu Hause. Ja, was für eins ist es denn? Irgend so ein altes. Nokia?
Nee, sag ein Alcatel Phone.
Ich hab dann gesagt, irgend so ein altes Nokia, ja, welches denn? Ich so, ein europäisches. Und die so, ja, dann kennt es unser System wahrscheinlich nicht. Ich so, ja. Und das war eben damals.
Das nächste Mal sag 6630.
Ja, 6630
kommt. Nee, das war eben damals, das konnte ich damals noch machen, weil ich da noch irgendwie so einen Palm Pre hatte, der irgendwie auch nur in GSM in Deutschland rauskam als erster, bedeutet, den kannten die echt nicht. Das Problem ist, wenn ich das heute bei AT&T machen würde und sage, ja, lädt zu Hause, dann würden wir den Plan geben, aber würden dann anhand der E-Mail rausfinden, dass das ein iPhone ist, weil sie die iPhone-E-Mails kennen, weil AT&T iPhones verkauft. Nope. Und dann sagen sie so, nein, geblockt, bam. Und dann blocken die dich echt aus dem Netz raus mit für die Daten und du musst dir extra einen Plan kaufen. Und das ist alles ziemlich painful, dann deswegen Reseller.
Dann muss die E-Mail hacken.
Ja, dann ist eben, Reseller haben sie gar kein Problem mit. Die Reseller, die sagen, ja, ist mir völlig egal, kriegst du 1 GB Daten, ist okay. Bedeutet, du musst zu den Resellern gehen, bedeutet, ich kann meine alte Karte jetzt auch irgendwie wegwerfen. Aber ich habe die Karte gekauft, habe sie gesimstanzt, so wie sich das gehört, und dann habe ich jetzt eine Mikrosim und kann die benutzen. Kreditkartenmäßig noch so, weil ist eigentlich, ich würde gerne in den USA auch Geld abheben können, um Geld gegen Waren und oder Dienstleistungen einzutauschen. Und da war ich ganz zufrieden letztes DKB. Mal mit der DKB. Da kannst du auch, also bei vielen kriegst du halt irgendwie Visa oder eine Mastercard, wo du europaweit abheben kannst, aber bei der DKB und der DAB Bank kannst du auch in den USA kostenlos Geld abheben.
Die unterscheiden sich ja echt nur in einem Buchstaben.
Ach was.
Richtig.
Die haben auch nur 3.
Ja, das, also, und ich finde das auch, ist über die
ein Drittel.
Die heißen auch beide effizient noch nee, Bank hinten dran.
Genau.
Aber obwohl das B ja schon für Bank steht, aber sie heißen DAB Bank. Also die das deutsche ist wie, Anlegerbank wie Bank.
HIV-Virus.
Das ist ja ungefähr so wie ATM-Maschinen.
Ja, ist halt richtig.
Jetzt
ja.
Hier.
Auf jeden Fall DKB und DAB habe ich beide aktuell.
Weil erstmal
haben. Einfach ja, so, weil
die, geht.
Backup. DAB ist so mit Aktien lustiger und DKB habe ich halt gehabt, so als eine lange Nein. Zeit einfach. Aber ja, und auf jeden Fall, die sind beide ganz cool. Du kriegst beides kostenlos Geld an den ATMs. Bei der DAB musst du sogar weniger zahlen, also du musst immer irgendwie so 1% zahlen oder 1,5%, wenn du am Point of Sale was kaufst. Und da ist die DAB sogar noch billiger. Das ist vom Thema Kreditkarten. Und dann kannst du im Grunde zu jedem Automaten gehen und musst dann eben schauen, ob der Automat sagt, ja, wir ziehen aber noch 1 Dollar vorher ab. Machen sie manchmal, wenn du irgendwie mit der Kreditkarte Geld abheben willst. Ja, und nicht bei ihnen bist. Ja, der Dollar, den kann ich verschmerzen. Teilweise wollen sie 5, da sind wir auch so, nee. Und du kannst ja echt zu jedem Automaten gehen. Und manche Banken machen es und manche nicht. Aber auch manche Automaten in manchen Gegenden machen es. Also du musst echt Glück haben.
Das in Amerika ist ja echt furchtbar.
Ja, dafür kannst du einen Kaugummi mit der Kreditkarte kaufen, ist auch was.
Super.
Und als letztes noch Geld Currency Fair. Ganz, ganz grandiose Webseite. Normalerweise, ich muss da ja Miete zahlen, irgendwie in den USA, und zahle mal in den USA Miete. Also ich habe so ein Sublet. Bar. Ja, Bar, aber das Blöde ist, ich habe jetzt ja eine Untervermietung für 2 Monate, ist jetzt uns schwer, was zu finden. Und die ist ja weg. Also das Mädel, das mir vermietet, ist irgendwie am anderen Ende der USA. Und du musst dann ihr irgendwie Geld zukommen lassen. Und entweder du gibst es natürlich dann an ihre Freunde in Bar und die zahlen es dann bei sich ein und schicken ihren Scheck. Weil die Amis immer noch auf Schecks irgendwie abfahren.
Das ich habe noch Checks. Nie... Ne, doch, ich habe schon mal Verrechnungscheck, aber auch nur aus dem Ausland gekriegt, die man dann halt hier verrechnen
muss. Ich habe als Mietkosten-Nachzahlung habe ich irgendwie mal einen Check rausbekommen und da habe ich auch bei der Bank und die so, ich glaube, die werden seit den 70ern nicht mehr gestellt.
Ich
so,
ja. Ich weiß, ich habe trotzdem einen.
Richtig, die Oma, die mir das gegeben hat, kommt da auch wahrscheinlich daher. Ja. Auf jeden Fall, Amis machen
die
das
wollten eigentlich... Auch, die wollten mir auch D-Mark geben.
Ja, Amis machen das immer über Schecks und du kannst sogar die Schecks dann an der ATM-Maschine einzahlen, was ganz interessant ist. Also du gehst dann zur Maschine und gibst diesen Scheck rein, scan.
Echt?
Ach, und Scheiße. Dann, ich habe hier einen Scheck eingezahlt. Auf jeden Fall, Currency Fair macht es cooler. Also du kannst natürlich auch noch eine Überweisung machen auf amerikanische Konten. Da sind die A sehr verwirrt, dass jemand privat eine Überweisung macht, weil es normalerweise sonst nur der Arbeitgeber bei denen tut. Aber das Problem ist, da zahlst du bei der Deutschen Bank im Normalfall, also bei fast jeder Bank so, zwischen 10 und 15 Euro, weil es außerhalb ist keine SEPA-Überweisung innerhalb von Europas. Und die Amis zahlen auch nochmal so 16 bis 25 Dollar für eine eingehende, also wenn eine Überweisung reinkommt. Bedeutet, du würdest dann also für jeden Scheiß nochmal 30, 40 Dollar mehr zahlen müssen. Und es gibt auch sonst...
Ich finde es echt faszinierend, dass das mit diesen Aktien und Handel so weltweit ja funktioniert, ja. Aber sobald du da als Einzelmensch kommst, da wollen sie dich an jeder Ecke abzocken, oder?
Richtig. Und da ist auch die Gedanke dieses Currency Fair. Also ich habe es dann auch überlegt, dann mal das geschaut, PayPal geschaut. PayPal zahlst du so 4-5% von deinem Zeug, das du überweist. Ja. Weil die halt irgendwie 2,9% plus noch irgendwie eine feste Dingens und für Cross-Border-Transactions. Und je nachdem, wo du herkommst, zockt dich PayPal anders ab.
Das ist einfach super dreist, weil die eigentlich quasi über sind.
Richtig, genau. Und dann gibt's noch irgendwie Western Union, da musst du dann auch 30 Dollar zahlen, weil es einfach Kriminelle sind im Normalfall.
Ja.
Und dann bin ich auf Currency Fair gestoßen. Und Currency Fair macht es so, dass sie auch Banken in mehreren Ländern haben. Bedeutet, ich überweise hier auf eine irische Bank, mache ich eine SEPA-Überweisung, ist kostenlos für Deutsche, so im Normalfall bei Banken. Bedeutet, ich zahle da 500 Euro ein. Und die haben dann einen Marktplatz, wo du quasi ganz, ganz wenig über dem Intrabankenkurs dir neue Währung kaufen kannst. Bedeutet irgendwie so 0,1% teurer als das, was Banken miteinander ausmachen, also der, in Anführungszeichen, offizielle Wechselkurs. Und dann kaufe ich mir quasi irgendwie meine, was weiß ich, 1.500 Dollar oder sowas und kann dann sagen, okay, und jetzt würde ich gerne diese Dollar, also ich kaufe mir dann mit meinen Euros die Dollar und dann sagt, okay, jetzt hast du 1.500 Dollar und dann kannst du einen Bankaccount eingeben, wo er das auszahlen soll und die verlangen dann nur 4 Dollar für. Bedeutet, ich muss dann in Deutschland, die erste Überweisung ist gratis, für die zweite zahle ich 4 Dollar und habe auch noch einen super Wechselkurs, wo also PayPal der Wechselkurs und die anderen Kriminellen, Western Union, die haben einen ganz schlechten Wechselkurs, also irgendwie, keine Ahnung, irgendwann neulich was 1,33 und die waren halt irgendwie bei 1,29 oder 1,28. Wenn du es dann 1000 Mal machst, ist das auch nervig. Und da ist Currency Fair. Du musst
jetzt nur noch warten, bis ein guter Wechselkurs ist. Aber
ja, oder du kannst auch Currency Fair teilweise bieten, Leute dir auch, also du kannst entweder den quasi Quick Exchange sagen oder du sagst einfach, ich hätte da gerne für 1,40 das Ganze gekauft und dann musst du eben warten, vielleicht klappt es ja vielleicht nicht. Dann kannst du also quasi, wenn ich es jetzt nicht dringend brauche, dann sage ich halt einfach, okay, ich zahle den jetzt irgendwie Geld ein und über nächsten Monat oder so schaue ich mal, ob mir das einer erfüllt. Wenn nicht, kaufe ich es mal direkt so, sag abbrechen, hast du keine Gebühren für. Ist ganz cool, ist eine coole Webseite, ist ein britisches Unternehmen. Die Verifizierung ist ein bisschen krass, da musst du irgendwie so dich erstmal anmelden, dann musst du dir eine Kopie vom Perso den erstmal geben, dass du beweist, wer du bist und dann noch zwei Rechnungen, die beweisen, dass du gerade da wohnst. So ist nämlich diese EU-Geldwäschegesetze, schieß mich tot. Die müssen also wie beim Bank, also wenn du einen Bankaccount erstellst, genau dasselbe Problem haben die auch, dass die eben eindeutig nachweisen müssen, wer du bist. Aber sobald du das hast, kannst du von einer Währung in eine beliebige andere quasi fast ohne da Geld großartig auszugeben, das machen. Und das ist eigentlich ganz schön. Currency Fair. Currency für so Leute,
fair.
Die.
So fair.
Die mal, keine Ahnung, Geld haben wollen.
Im Ausland.
Ja, oder auch generell so, ich denke, das wird auch für so Währungsspekulanten Menschen recht, also so Forex-Trading wird da vielleicht auch Sinn machen, weil hast du kaum Gebühren und kannst dann irgendwie
ja, kaufen. Aber vielleicht geht das ja noch billiger irgendwo anders. Wer weiß. Ja,
weiß nicht.
Da gibt's bestimmt noch
andere. Auf jeden Fall Banken in allen Ländern, gut, USA-Zeug, jetzt weiß der Herr
Thomas Deutsch.
E. Deutsch. Ist auch lustig, in Schweiz heißt er aber Deutsch.
Ah, vielleicht kommt er aus Deutschland.
Nee, vielleicht spricht er Deutsch.
Wahrscheinlich. Deutsch. Wahrscheinlich spricht der Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch. Okay, dann zu unserem zweiten Thema, das wir ja letzte Woche schon angefangen haben, nämlich Webentwicklung. Heute der Client-Teil, wo wir letzte Woche ja so von der Serverseite und von der Sprachenseite geredet haben. Diesmal also geht es um JavaScript und Co. Also wie baut man denn Webseiten oder schöne Clients im Internet.
Flydi wird nicht das dazu sagen.
Flydi musst du was dazu
sagen. Aufwachen, Flydi.
Ich habe die ganze Zeit hier links eingefügt, bitte.
Links? Warum nicht rechts
eingefügt? Ja, genau. Ich
tja, weil man auf rechts so schlecht klicken kann.
Nee, das stimmt nicht.
Okay, JavaScript hatten wir es letzte Woche schon. Ja, wolltet beide irgendwie eine andere Sprache im Browser haben?
Ja, Python.
Aber eine andere, also da habt ihr euch Ruby. Schon wieder ihr habt euch schon wieder drum gestritten. Deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, dass JavaScript quasi so die Lingua Franca der Client-Side-Webentwicklung ist.
Keiner mag's.
Es gibt diverse Leute, die mögen es, diverse Leute, die mögen es nicht, aber es läuft überall und es tut
Netscapes
überall.
Netscapes Erbe.
Ja, ich meine, Brandon Eich hat es damals JavaScript innerhalb von 10 Tagen entwickelt.
So sieht's halt auch aus.
Das ist das aber das ist eine Sprache, die auch im Fluss ist und die sich auch ständig weiterentwickelt.
Ja klar, weil es halt so scheiße ist. Weil es in 10 Tagen gebootstrapped wurde.
Und ja, deswegen muss es ja weiterentwickelt werden. Da hängen noch ein paar Warzen dran, aber die werden in Zukunft auch irgendwann entfernt.
Das klingt wie die schlechteste Werbung für eine Prostituierte, die ich je gehört habe.
Richtig. Aber, danke.
Bitte.
Ich bin der Meinung, dass man sich zumindest mal mit JavaScript beschäftigt haben sollte, weil im Endeffekt, es ist eigentlich, wenn man mal so die coolen Sachen verwendet, ist es eine echt coole Sprache, weil es ist im Endeffekt so ein Scheme mit C-Syntax, man kann da wunderschön funktional drin programmieren, man kann auch mit dem Prototypensystem, wenn man es mal verstanden hat, ordentlich objektorientiert programmieren.
Prototypenbasiert orientiert programmieren.
Ja, das ist du sagst ja auch nicht klassenbasiert.
Doch.
Nee, du sagst objektorientiert.
Doch, eigentlich schon.
Also du kannst objektorientiert prototypbasiert programmieren, ja.
Mach einfach weiter.
Mhm. Und da habe ich jetzt mal so ein paar Ressourcen, die ich immer ganz, ganz hilfreich finde, hier verlinkt, unter anderem mal als erstes vom Douglas Crockford, dem YUI JavaScript-Gott, der damals bei Yahoo so die ganzen Sachen gemacht hat oder immer noch bei Yahoo angestellt ist, das Buch bei O'Reilly erschienen, JavaScript The Good Parts. Das ist so relativ dünn eigentlich im Vergleich zu JavaScript The Ultimate Guide. Aber es ist echt ein großartiges Buch und der zeigt einem auch viele Patterns und viele Sachen, die in JavaScript möglich sind, die zum Beispiel jetzt in anderen Sprachen wie jetzt irgendwie Java oder so nicht ohne weiteres möglich sind. Und ich habe JavaScript angefangen und habe es gehasst und als ich es dann mal verstanden hatte, dann fand ich es irgendwie cool und habe irgendwie gerne Sachen drin gemacht und ich spiele ab und zu immer noch gerne mit JavaScript rum. Bin aus zeitlichen Gründen momentan ein bisschen andersweitig unterwegs, aber JavaScript ist eine tolle Sache. Und ich habe hier mal so ein paar Sachen verlinkt, unter anderem hier noch die JavaScript-Sachen von Crockford, die auf seinem Blog verlinkt sind. DailyJavaScript.com, also DailyJS.com, findet man immer schöne Tutorials, schöne Links zu neuen Node-Bibliotheken, zu neuen jQuery-Plugins, zu irgendwelchen tollen neuen Websachen. Und was ich vor allem empfehlen würde, wäre die JavaScript Developer Reference. Die einfach. Ist die JavaScript Developer Reference von Mozilla. Die ist nämlich großartig. Also klickt nicht auf dieses W3 Schools oder W3 Schools oder sonst irgendwas. Sucht direkt bei Mozilla. Die haben mit Abstand eine der besten JavaScript und allgemeinen Webreferenzen, die man so im Web findet. Und die ist auch echt hübsch und gut erklärt und Codebeispiele und sowas. Was man dann sonst noch angucken kann, wäre zum Beispiel der JavaScript Garden. Und dann habe ich noch so ein paar Pattern und Anti-Pattern Collections mit verlinkt. Die kann man sich alle mal angucken. Die will ich jetzt auch nicht direkt alle ansprechen. Ich bin persönlich der Meinung, dass JavaScript eine Sprache ist, die man, wenn man mit Webentwicklung zu tun hat, können sollte. Und mit der man sich, wenn man ein bisschen offenen, ja, weiß nicht, wenn man ein bisschen offen durchs Leben geht, mit der man sich auch anfreunden kann.
Für welche Projekte würdest du die denn jetzt so einsetzen? Also, oder wo setzt du die ein? Ja, JavaScript, reines JavaScript.
Webentwicklung.
Ja, kleinseitige Webentwicklung und sogar serverseitige Webentwicklung mit Node.js, was wir letzte Woche ja schon hatten. Also ich meine, JavaScript ist halt überall da, wo du im Web bist. Und zwar auf dem Client läuft es halt überall, da kommst halt um JavaScript nicht rum. Und das alles, was du irgendwie dynamisch in Webseiten machen willst, wenn du irgendwie Elemente ein- und ausblenden willst, wenn du Ajax zum Server machen willst, wenn du mit Websockets reden willst, wenn du die ganzen tollen HTML5 APIs benutzen willst, so Animationen, sonst irgendwas. Geolocation, genau. Da kommen wir später wahrscheinlich noch zu. Dann kommt man halt um JavaScript auch nicht rum. Richtig. Das heißt, wenn man eine moderne Web-Applikation bauen will oder auch vielleicht eine moderne Webseite, wobei bei normalen Webseiten geht's auch vielleicht ohne, kann man sich drüber streiten, ob das da überhaupt zwangsläufig so dynamisch sein muss. Aber wenn man irgendwie was so ein bisschen interaktiver machen will, wenn man so ein bisschen viele Sachen auf dem Client machen will, dann kommt man um JavaScript eigentlich nicht rum.
Das hat auch Jesus damals gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen auf einer Webseite versammelt sind, kommst du um JavaScript einfach nicht rum.
Also ich würde ja behaupten, dass man sehr wohl um JavaScript rumkommt.
Für Webapplikationen.
Flash.
Ja, wenn man einfach
Java.
Wenn man einen RESTful Client bereitstellt, der quasi einfach nur mit einem Webserver spricht, der ja auch REST dann spricht, dann kann man ja quasi alles nehmen. Kann ich zum Beispiel Python nehmen.
Ja, das läuft aber nicht im Browser.
Na und?
Ja,
klar, wir haben ja gerade gesagt von Webentwicklung und nicht von Browserentwicklung.
Ja, wie machst du dann Dropdown-Menüs auf Webseiten?
Indem du es in deinem Native Client machst.
Wenn du Native Client hättest.
Ja, klar. Also es geht ja darum, es gibt jetzt immer mehr so die Apps.
Ja, die Frage ist,
die Apps und alle sprechen ja quasi Web.
Ja, aber ist es schon eine Webanwendung, wenn du gegen eine webbasierte API gehst? Das ist halt die Frage.
Ja. Und das, also meine Argumentation ist also, ja, auf jeden
Fall. Also wenn ich von Web-Applikationen rede, dann habe ich da eigentlich eher
Applikationen,
die im Browser ablaufen und zwar halt auf Web. Auf
ja, also ich würde tatsächlich dagegen argumentieren, weil die ganzen Smartphones und dieses ganze alles Tablet-Zeugs, das ist ja quasi ein Browser und alle möglichen Apps und die ganzen Apps machen ja nichts anderes, außer mit irgendeinem Web-Server zu sprechen, der halt REST spricht.
Ja, also ich tue mir da ein bisschen schwer. Also für Web würde ich schon sagen, das sind Sachen, die irgendwie auf Browser-Technologie basieren, die vielleicht irgendwie in HTML und JavaScript oder CSS programmiert sind oder geschrieben sind.
Aber
ist, glaube ich, eine Definitionsfrage.
Zum Beispiel, wenn du Google Maps hast,
ja.
Das ist ja quasi eine Web-
Google Maps ist eine Web-Applikation, aber Google Earth wäre jetzt für mich keine Web-Applikation.
Ja, nee, aber wenn du Google Maps in deine native Applikation einbaust, ist es dann eine Applikation oder ist es dann eine Web-Applikation?
Ich finde, die Grenzen sind fließend, können wir uns darauf einigen.
Tatsächlich, wenn
ich könnte damit sehr gut leben.
Ja. Wenn ich was schnell bootstrappen möchte, dann mache ich meistens irgendwie so ein Web-Ding, was ich mit meinem Browser sprechen kann.
Ich verstehe auch voll und ganz. Es gibt ja auch Applikationen, die du quasi im App Store kaufen kannst, die aber nichts anderes machen, als einen Webview darzustellen, wo dann wieder HTML und JavaScript geladen wird und dann quasi eine Applikation
aber
ausführt.
Aber ist ja eigentlich auch, das ist dann ja auch wieder Native Client Zeugs. Also
ich bin da ein großer Freund von diesen Leuten, die quasi in ihrer Architektur nur ein Backend bereitstellen, das mit einer API kommuniziert und dann quasi alles im Browser zum Beispiel zusammengebaut wird über JSON einfach oder dann halt
in was anderes.
Also ein echtes Model View Controller, wo du dann Model und Controller halt auf dem Server hast und dein View, der wird ja auf dem Client zusammengebaut
mit Zeug. Da gibt es übrigens auch coole Sachen. Es gibt zum Beispiel Node-Module, die können UI-Scripting in JavaScript. Quasi, dass man auf dem Client sein UI komplett zusammenbaut und das HTML quasi im Client erst aufbaut aus Daten, die irgendwie aus dem Backend kommen. Aber dieses Modul merkt, wenn du kein JavaScript auf deinem Browser aktiviert hast oder installiert hast oder was auch immer. Und dann können die UI-Elemente quasi auch mit Node serverseitig rendern und können die dann quasi als HTML ausliefern. Was ich eigentlich auch eine ganz nette Sache finde. Also gerade so dieses Wiederverwenden von Code oder von Bibliotheken, das ist, glaube ich, auch ganz nett. Also ist einer der großen Vorteile, also wenn man JavaScript auf beiden Seiten einsetzt.
Okay, also ich sehe aber jetzt gar nicht den Use Case, weil ich meine, entweder du hast irgendwie jemanden, der dein JavaScript nicht will. Ja. Und das ist dann 0,00 minus
ein Prozent. Ja, und, aber auf der anderen Seite gibt's halt auch so Sachen wie modernere Features, die manche Browser anbieten, andere nicht. Und dann könntest du die theoretisch
aber auch auf Serverseite machen. Aber dafür brauchst du dann noch ein bisschen mehr Logik.
Ja,
quasi. Klar. Aber der macht es quasi ganz oder gar nicht, oder wie?
Ja,
okay.
Also JavaScript an sich ist von der Programmiersprache her super cool. Was ich ein massives Problem habe, ist das DOM, das Document Object Model, mit dem man quasi den HTML-Baum queryen, manipulieren kann und quasi so diese ganzen UI-Sachen machen kann, HTML aufbauen, Sachen hinzufügen, Sachen wieder rausnehmen, irgendwie einen lustigen Spinner anzeigen, wenn gerade ein Ajax-Request läuft und so. Sowas macht man ja alles mit dem DOM. Und da habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil da unterscheiden sich die Implementierungen zum einen relativ stark und zum anderen ist es nicht wirklich groß bequem, damit zu arbeiten.
Ja,
und darum
gibt's ja auch jQuery zum Beispiel.
Genau, darum gibt's halt auch so Query-Frameworks, die mehr können als eigentlich nur das DOM bearbeiten, aber die halt mal so angefangen haben. Da gibt's zum Beispiel dann das jQuery-Framework, was sehr sehr bekannt ist. Früher gab's da auch noch, wie hieß denn das andere, Prototype. Was auch, Prototype hat eigentlich, wie der Name schon sagt, die Prototypen von nativen Objekten erweitert, sodass quasi die API auf allen Browsern ähnlich aussah, sodass man halt gegen eine API programmieren konnte, die hat dann überall funktioniert hat. jQuery macht das Ganze noch ein bisschen anders und
aber wenn man die Prototypen erweitert, dann passieren da ganz viele eklige Sachen, oder?
Das ist halt das Problem, ja. Aber da gibt es ja dann im Endeffekt jetzt halt auch sowas wie jQuery, was dann wiederum eine eigene Query-Sprache eingeführt hat, mit der man schon sehr, sehr erweiterte Queries machen kann, die dann zum Großteil ja auch in neue CSS3-Standards ähnlich übernommen wurden oder zumindest zum Großteil kompatibel sind. Was es auch noch gibt, ist das Dojo-Toolkit. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist so ein bisschen wie Python, so Batteries Included, das ist quasi eine große Bibliothek, die lädt quasi dynamisch Abhängigkeiten nach, diese dann tatsächlich braucht. Da hat man auch ein UI-Toolkit mit dabei, man hat einen Graph-Builder mit dabei, man hat irgendwie Dependency-Management mit dabei und das ist alles im Endeffekt ein relativ leichtgewichtiger Kern, aber sehr viele Module außenrum, die da noch mit dazukommen. Habe ich mit persönlich jetzt noch nicht so viel gemacht, aber es ist eigentlich schon ganz schick. So.
Also ich habe das mal gesehen und das war einfach ein riesiges Monster schon wieder.
Ja, wie gesagt, das ist halt Batteries Included. Das ist halt
Python finde ich alles fühlt drin. Sich nicht an wie ein riesiges Monster, aber das Ding schon.
Okay.
Also das war irgendwie weird, aber ich habe mir das auch nicht weiter angeschaut.
Dann gibt's auch ähnlich wie jQuery ein weiteres Query-Framework namens ZeptoJS. Das ist eigentlich relativ ähnlich wie jQuery, bietet auch ähnliche Queries an. Allerdings ist es sehr, sehr viel kleiner, sehr, sehr viel schneller. Funktioniert allerdings nur richtig auf WebKit momentan. Also das ist halt einfach gedacht, wenn du irgendwie vielleicht auf mobilen Geräten, weil da hast du quasi eh fast nur WebKit, oder halt irgendwie, wenn du sagst, ich habe jetzt hier einen Use Case, der nur auf ganz, ganz modernen Browsern läuft, dann kann man auch Zepto.js verwenden. Was haben wir denn hier sonst noch? Ender.js, was unter anderem unser Octopress einsetzt, unser Octopod besser gesagt. Das ist eigentlich mehr ein Modulsystem als eine Bibliothek an sich, aber man kann da mit diesem Ender.js, kann man sich halt auf der Kommandozeile sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie ein paar Bibliotheken zusammen haben, und er baut es dann ein und schon in eine minifizierte JavaScript-Datei zusammen, sodass es halt relativ effizient ausgeliefert werden kann. Und da gibt es halt unter anderem Query, oder wie spricht man das aus? Q-W-E-R-Y?
Query,
ja. Keine Ahnung. Und das bietet im Endeffekt auch so jQuery-ähnliche Möglichkeiten, aufs DOM zuzugreifen.
Warum sollte ich jetzt nicht jQuery benutzen?
Das ist eine gute Frage. Zum einen ist jQuery relativ schwergewichtig, weil es halt auch Rückwärtskompatibilität zu alten Browsern sicherstellen will.
Ja, dann nimmt man die von Google, die Version, die super hart gecached ist und überall verfügbar.
Ja, genau. Also man kann jetzt zum Beispiel aus dem Google Content Delivery Network laden, dann hat man da weniger Probleme. Aber diese Ender.js oder Zepto.js oder so, die sind halt im Vergleich zu jQuery schon relativ leichtgewichtig und machen dann halt die Applikationen weniger fett als jetzt ein jQuery.
Und was gibt's noch? Also jetzt gibt es irgendwie 5 andere, die alle irgendwie das Gleiche machen, aber irgendwie nicht jQuery sind.
Genau. Und das ist halt, ich würde sagen, das ist reine Geschmackssache. Also die sind alle mit Sicherheit irgendwie für den einen oder anderen Einsatzzweck besser oder schlechter geeignet. Ich persönlich, ich greife dann meistens auch schnell zu jQuery, weil zum einen kenne ich das. Zum anderen gibt es eine riesige Community außenrum und viele Plugins und eine gute Dokumentation und so weiter. Und es wird auch ständig weiterentwickelt. Daher, also ich finde jQuery eigentlich ganz nett. Es ist halt kein so komplettes Framework wie jetzt Dojo. Dojo hat man noch eine UI-Bibliothek dabei, da hat man noch eine mobile UI-Bibliothek dabei und so weiter. Das heißt, man kann das halt auch als komplette Lösung nehmen, wenn man jetzt so rich Client-Applikationen in JavaScript bauen will. Mhm. Genau. Was es noch gibt, was Mark nämlich gesagt hat, wäre so MVC-Geschichten. Da gibt es unter anderem Knockout.js und Backbone.js, die sich so ein bisschen unterscheiden. Da habe ich hier mal einen Stack Overflow-Artikel verlinkt, in dem so Leute, die mit beiden Sachen gearbeitet haben, sich da mal drüber austauschen, was denn cool ist und was nicht. Mhm. Im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass man so Collections hat, da kann man JavaScript-Objekte reinspeichern und damit automatisiert UI-Geschichten rendern.
Also so Data Binding heißt
es. Genau, Data Binding. Was nämlich echt schick ist, wenn man da auf der Serverseite Socket.io verwendet oder allgemein Websockets, dann kann man die zum Beispiel, die Models auch auf der Serverseite verwenden und über Websockets mit dem Client synchronisieren und kann dann sagen, alles was irgendwie auf dem Server passiert, wird automatisch an meine Clients übertragen und die zeigen dann quasi die Änderungen live an. Und so kann man quasi so Echtzeit-Web-Applikationen bauen, die halt relativ gut managebar sind und so. Socket.io ist dafür eigentlich so mein Werkzeug der Wahl, was ich dafür nehme, wenn es darum geht, Browser-Kompatibilität sicherzustellen, weil die irgendwie so auch Long-Polling und irgendwie Anzeigen versteckter iFrames und alles Flash-Sockets und den ganzen ekligen Scheiß wegabstrahieren, so dass es irgendwie, glaube ich, bis zum IE5.5 runter funktioniert, dass man quasi Echtzeit im Browser hat.
IE5.5, was ist das?
Tut schon so, das wird
XP das hatten die.
Nee, XP hatte IE6.
Das IE6, oder? Das heißt, das muss 2000 sein.
Ja, das war so ums Jahr 2000
rum. Okay, wer benutzt das überhaupt wieder?
Ich habe keine Ahnung. Aber es funktioniert und das Schöne ist, man hat da eine API, gegen die programmiert man und man muss von diesem ganzen hässlichen Scheiß nichts sehen und nichts debuggen. Ja, vielleicht debuggen, aber jetzt auch nur, wenn man dann irgendwie uralte Browser haben will. Ich meine, auf modernen Browsern hat man dann irgendwie Websockets. Bei ein bisschen älteren hat man halt irgendwie vielleicht dann Longpolling, dann dauert es vielleicht ein paar Millisekunden länger, bis man irgendwelche Änderungen mitbekommt. Aber ich denke, das ist eigentlich ein schönes Mittel der Wahl, wenn man so ein bisschen gegen eine konsistente API programmieren will, die halt auf einer Vielzahl von Browsern läuft.
Okay, es gibt tatsächlich noch Leute, die es benutzen.
IE5?
Scheint so.
So viel Schmerz.
Ja.
Oh Gott, so viel Schmerz.
Also 5.5 kam
im Juli 2000 raus. Ich meine, sei es nur ein IE6, der ist immer noch groß verbreitet, oder IE7 oder IE8, die können alle noch keine Websockets. Ich glaube, Websockets kann erst der IE10 oder IE9, ich bin mir nicht sicher.
Oh, IE5 Vollversion laden, yeah.
Nein, du es nicht. Gott sei Dank. Du es nicht, Felix. Du wirst es
genau bereuen. Dann musst du in Wein
emulieren. In Wine, damit ich mich noch mal richtig alt fühlen kann.
Genau, Mark wollte noch über Testen mit JavaScript
richtig reden. Fand ich auch nett. Da gibt's auch noch, um ein bisschen auf JavaScript außerhalb von Web-Applikationen einzugehen, gibt noch zwei coole Libraries. Die eine ist PhantomJS, die bauen quasi einen Browser-Emulator, den du über eine JavaScript-API einsprechen kannst. Und das ist der WebKit.
Headless WebKit.
Genau, ein Headless WebKit. Da gibt's, also ich finde das ganz nett. Da gibt's, wir benutzen zum Testen zum Beispiel dieses Capybara Headless WebKit, den Treiber. Aber da muss dann halt jemand quasi für dieses spezielle Testing-Framework die ganzen C-Wrapper um dieses WebKit schreiben. Und beim Kompilieren muss dann das ganze Zeug damit kompiliert werden. Und PhantomJS ist quasi ein dedizierter Browser-Emulator mit einer anständigen API. Bedeutet, da haben sie diese zwei Projektteile gesplittet. Da gibt's dann einen Backend für dieses Capybara-Testing-Tool, das heißt Poltergeist. Und mit Poltergeist kann man dann PhantomJS steuern. Was eigentlich eine ganz coole Sache ist. Und da bin ich neulich auf ein zweites Projekt gestoßen, nämlich Casper.js, was ich auch noch nicht kannte, das quasi einen Wrapper um PhantomJS ist, das das Ganze ein bisschen angenehmer zum Schreiben macht. Und ich weiß nicht, ob das Sinn machen würde, dass Poltergeist eventuell Casper nehmen sollte statt diesem PhantomJS. Auf jeden Fall gibt es dann ein zweites Tool, das quasi für so Sachen wie Web-Scraping und sowas, das ganz schnell in JavaScript machen kann.
Mehr Indirektion einfach.
Mehr Indirektion, mehr Abstraktion, alle Leute sind glücklich.
Genau, weniger Indirektion habe ich nämlich hier mit Zombie.js. Mhm. Das ist...
Mehr brauchen wir, nicht weniger.
Tja, das ist tatsächlich ein ebenfalls Testing-Framework für Node.js, was Node ja als JavaScript-Environment selbst benutzt, darauf eine Bibliothek verwendet, die DOM.js heißt, die halt im Endeffekt einen DOM emuliert. Und damit kann man dann quasi schon DOM rendern und JavaScript in Web-Applikationen ausführen. Was eigentlich ganz cool ist. Und das ist dadurch, dass irgendwie dieses ganze Node-Gebimsel asynchron ist, auch noch so relativ schnell. Man kann dann auch noch ein paar Sachen parallel machen. Was natürlich so ein bisschen ein Problem ist, wo ich letztens reingelaufen bin, als ich hier ein Backup-Tool für unser Piratenpatch schreiben wollte, war, dieses Teil kommt noch nicht damit klar, dass man mit mehreren Domains gleichzeitig interagiert. Das ist so ein bisschen uncool, weil ich hatte hier zum Beispiel, ich wollte mir hier ein automatisches Login ins Piratenpatch skripten. Mhm. Und dann hat er sich auf rtt.piratenpatch.de eingeloggt, der wurde aber auf das normale Piratenpad redirected, was dann wiederum eine andere Domain in dem Fall ist.
Dann ist er gestorben?
Nee, nicht gestorben, sondern der konnte sich einfach nicht einloggen, hatte dann keinen Bock drauf. Also der hatte irgendwie...
Einfach Call in...
Das ja, nee, er hatte die Cookies, also der hat die Cookies quasi nicht übernommen, die auf der einen Domain... Ich weiß gar nicht, was da war. Jedenfalls ist er gestorben und er hat irgendwie Probleme damit gehabt. Aber ansonsten, wenn man es, glaube ich, nur auf eine Webseite loslässt, dann ist es vielleicht auch ein ganz nettes Tool.
Okay, sieht so ein bisschen aus wie Call, nur halt mit viel mehr Bloat. Kann
ja.
Es sein?
Ja, so ungefähr. Okay, ja, es kann halt noch mehr als ja, Curl. Okay, es kann halt auch sagen, hier... Assertions. Es kann sagen, hier auf Buttons klicken, da Formulare einfüllen und danach irgendwie das Formular abschicken und dann, wenn das Formular abgeschickt ist, asserten, was auf der nächsten Seite kommt. Also man kann da komplette Workflow skripten, was mit Curl ein bisschen schmerzhaft wird.
Ja, da gibt es einen Mechanize oder so.
Ja, genau. Dann. Genau, was haben wir denn sonst noch, um den ganzen neuen heißen Scheiß zu realisieren. HTML5 zum Beispiel.
Yay.
Das ist auch schon nicht mehr neu, aber...
Ja. Also ist es nicht irgendwie nur HTML jetzt? Ich weiß nicht, was...
Ja, immer HTML5, scheiß drauf.
Ich meine, sonst müsste man es halt irgendwie von normalen HTML abgrenzen, von HTML4 oder XHTML oder was auch immer. Und ich glaube, das ist schon ganz okay, wenn man dann HTML5 sagt, dann weiß man wenigstens, was gemeint ist.
Also ich würde es besser finden, wenn wir den anderen Scheiß einfach alt nennen, quasi. Das ist HTML old.
HTML old.
Ja, und dann wissen alle gleich, okay, das ist nicht der neue Scheiß.
Enterprise HTML.
Genau, Enterprise HTML.
HTML End of Life finde ich super.
HTML End of Life, ja, oder irgendwie Oracle Enterprise HTML, sowas.
Oracle ML.
Oracle ML. Ja.
ORAML.
Genau. Also was es da unter anderem gibt, wäre zum Beispiel diese Audio-Videotext.
ORAML.
ORAML.
Ja,
sorry.
Sehr gut.
Ja. Du mach einfach weiter,
ja, genau.
Lass dich nicht ablenken von
uns. Wir haben unter anderem diese, also was wir auf unserer Webseite haben, ist der tolle HTML5 Audio Player, der unseren Podcast, also diesen gerade hier, abspielt. Das Ganze gibt's auch noch als Videotag, was man zum Beispiel irgendwie in den moderneren Varianten von YouTube oder von Vimeo sieht. Wenn man irgendwie auf Pixel-Basis Sachen malen und animieren will, dann kann man das zum Beispiel beim Canvas machen. Oder wenn man da irgendwie 3D animieren will, kann man das mit WebGL machen.
Oder auch auf dem Canvas.
Ja, WebGL benutzt ja ein Canvas.
Ja, einfach so auf dem Canvas malen mit
Pixel. Ja, es ist halt weniger performant, weil du halt diese 3D-Sachen nicht mit drin hast, die 3D-Beschleunigung.
Und selber machen in JavaScript.
Es ist ja JavaScript, es wird ja alles mit JavaScript gesteuert.
Siehst das
ist
du,
ja
dann kann man es auch nochmal neu machen.
Könnte man auch machen, genau. Was man auch nehmen könnte, das habe ich hier noch gar nicht reingeschrieben, wäre SVG. Das kann man nämlich auch, also wenn man Sachen haben will, die quasi Vektoren sind, die auch im Browser anklickbar sind.
Großvater der Vektor-Browser-Geschichte.
Genau, also wenn man die Sachen halt auch übers DOM steuerbar machen will und irgendwie im Browser anklickbar machen will, dann ist es halt eigentlich schöner, wenn man SVG benutzt, weil da kann man halt auch so ein On-Click-Event auf dieses SVG-Element ausführen oder man kann es halt über irgendwie DOM-Query-APIs auch steuern, weil das ist im Endeffekt auch nichts anderes als ein XML, was mit einem DOM eingehängt wird. In das DOM, sorry. Genau, WebSockets hatten wir vorhin schon. WebSockets bieten einfach eine API an, eine relativ einfache API, mit der man bidirektionale Kommunikation zwischen Client und Server realisieren kann. Damit kann man halt im Gegensatz zu dem ganzen Ajax-Geraffel halt auch Informationen vom Server zum Client pushen, ohne dass der Client die ganze Zeit fragen muss, gibt's was Neues, gibt's was Neues, gibt's was Neues, gibt's was Neues.
Ein Pulling.
Genau, man hat einen quasi Push. Da gibt's auch noch einen reinen Push vom Server, das nennt sich dann Server-Side Events, das habe ich hier noch gar nicht verlinkt.
Das ist quasi alles, um Sockets nachzubauen, die es eh schon immer gab.
Ja, aber nicht im Browser.
Halt.
Und es ist halt schon stark restriktiv, weil im Endeffekt man hat einen Handshake zum Server. Wenn der Server diesen Handshake nicht versteht, dann kann man halt auch keine Verbindung aufbauen und das komplette WebSocket-Protokoll wird halt auch über HTTP getunnelt. Das heißt, man hat halt nicht die freie Wahl wie bei einem normalen Socket, auf was für ein Port man geht und was man da drüber spricht.
Ja, also du zum Schluss kannst ja alles drüber sprechen.
Ja, aber es muss halt über HTTP getunnelt werden.
Das ist halt einmal noch mehr Interaktion einfach.
Ja. Mhm. Ja, und die Gegenseite muss es halt verstehen, weil sonst könntest du...
Ja, klar, aber ich meine, du kannst ja auch... Ja. Ja, nee.
Ja.
Also wenn die Gegenseite muss es grundsätzlich verstehen, ansonsten funktioniert die
meisten. Ja, aber du könntest halt sonst auch vom Browser irgendwie wild anfangen, irgendwelche Dienste auf irgendwelchen Servern anzufragen.
Ja.
Auf irgendwelchen Ports, mit irgendwelchen Protokollen und das kann halt WebSockets nicht, weil es halt über HTTP getunnelt werden muss und davor halt einen Handshake macht. Also und den beide Seiten halt implementieren müssen.
Konnte der Firefox mal eine Zeit lang, aber jetzt kann er es auch nicht.
Genau. Wenn man dann super nämlich dieses Problem hat, was wir mit unserem Piratenpad immer haben, da kann ich auch mal ein bisschen ranten, das hatten wir zwar schon ein paar Mal.
Ja. Mach einfach hier zu
Mimimi. Unser Piratenpad geht ja auch so ab und zu mal kaputt. Ja. So regelmäßig. Und dann haben wir immer das Problem, dass wir nicht an unsere Shownotes rankommen, wenn dieser Dienst offline ist. So, das ist jetzt natürlich blöd. Das könnte man ganz einfach lösen, indem man zum Beispiel Local Storage oder Indexed.db benutzt.
Das ist einfach rein der Drop-in-Replacement für alles.
Quasi. Genau, und da kann man quasi persistent Daten im Browser speichern und die können dann halt auch da offline verfügbar genutzt werden. Was es da auch noch gibt, ist der HTML5 Application Cache. Da kann man quasi vom Webserver aus eine Manifestdatei ausliefern, die dann sagt, welche Dateien wie lange vorgehalten werden sollen. Und das ist quasi noch so ein härterer Cache, der dann quasi eine Webseite...
Härter Cache.
Richtig, härter Cachen.
Ich würde gerne mal eine kommunistische Manifestdatei ausliefern. Der einzige sozialistische Webserver im Internet, der eine kommunistische Manifestdatei ausliefert.
Dann mach doch.
Die sagt dann einfach, die Produktionsmittel gehören jetzt allen. Steht dann da drin.
Ja, ist gut. Finde ich super. Gehört sich genauso einfach.
Genau. Sinn und Zweck der Sache wäre zum Beispiel, wir könnten, wenn das Piratenpad und diese Technologie einsetzen würde, könnten wir das komplette Piratenpad quasi so weit offline verwenden, dass wir zumindest auf die kompletten Dateien zugreifen können und auch das ganze HTML und CSS und so weiter geladen wird, weil es halt im Endeffekt einfach aus dem Cache kommt. Genau. Und
würde uns ja in den meisten Fällen schon einfach mal reichen. Ne?
Genau. Local Storage unterscheidet sich in der Hinsicht von dieser IndexDB, wie der Name schon sagt. Das ist eine, das ist eine richtige Datenbank, auch so NoSQL basiert, also ja, ohne halt ein festes SQL-Schema. Es gab auch mal diese, wie hießen die, WebSQL? WebSQL gab es, glaube ich, mal.
Oh Gott, ja.
Auf Basis von SQLite, aber die ist jetzt deprecated und
mit der Begründung, dass alle immer nur SQLite da benutzen und jetzt die Macher von diesem WebSQL alle sehr traurig sind, weil sie ja nicht nur eine einzige Datenbank dafür verwenden wollen, sondern einen Standard schaffen.
Ja, nee, also das wurde jetzt auch schon vor einer Weile deprecated. Momentan ist das
deswegen
neue,
übrigens,
was
haben sie
ja genau, dieses IndexDB und Local Storage. Und Local Storage ist im Endeffekt einfach nur ein Key-Value-Store. Du kannst sagen, hey, ich habe hier einen Key und ich möchte hier irgendwie Daten reinspeichern. Ich glaube, man kann sogar nur Strings reinspeichern, die mal, wenn es Binärdaten sind, muss man sie halt irgendwie Base64 kodieren oder so.
Klingt gut.
Und dieses IndexDB, das kann halt auch noch irgendwie Queries und so Geschichten. Also ich habe mir die API noch nicht so genau angeguckt. Aber man kann da halt auch irgendwie komplexere Abfragen machen, außer irgendwie, ich habe hier einen Key, gib mir den Value dazu. Genau,
Hypertext Markup Language.
Genau. Hypertext Markup Language.
Ja.
Lass das bitte als Titel rein
ja.
in unsere Sendung reinmachen. So, wo war ich denn? Push-State. Push-State bin ich ein sehr großer Freund von. Benutzt zum Beispiel GitHub. Das sieht man zum Beispiel, wenn man bei GitHub zwischen Seiten wechselt oder irgendwie sich so Drill-Down-mäßig durch Repositories klickt, dann hat man immer diese lustigen Animationen und so weiter. Was die da tatsächlich machen ist, sie sagen über die Push-State-API, du Browser, du gehst jetzt bitte auf eine andere API, auf eine andere URL. Und dann hat man da Events, um diese URL-Änderung im JavaScript quasi zu bearbeiten und dann Daten nachzuladen, ohne die komplette Seite jedes Mal neu laden zu müssen. Ist das soweit ungefähr verständlich? Also man hat einfach eine API, mit der man die URL manipulieren kann und auf diese Änderung der URL, ohne die Seite komplett neu laden zu müssen, reagieren zu können. Wenn jeder Browser dieses Push-State unterstützen würde, dann hätten wir zum Beispiel auch nicht mehr dieses Problem, dass wir immer dieses Hashbang-Gebimsel bei Twitter-URLs hätten. Die machen das ja auch nur, um kompatibel mit anderen Browsern zu sein, aber im Endeffekt, wenn man einen HTML5-Browser hat, der sowas unterstützt, dann kann man das auch ganz problemlos mit Push-State machen. Ich habe das mal implementiert vor einer Weile. Was heißt implementiert? Ich habe eine Polyfill-Library genommen, die auf dem Firefox nicht wirklich das Richtige gemacht hat. Also im Firefox 3.6 habe ich damals getestet und ich habe die dann halt so ein bisschen gepatcht, dass sie da ein bisschen massiert, dass sie da funktioniert hat. Sollte das jemand interessieren, das liegt irgendwie auf meinem GitHub-Account, nennt sich History.js. Ich habe hier noch so ein paar Seiten verlinkt, die echt toll sind. Unter anderem html5please.com habe ich, glaube ich, schon mal irgendwann gepickt.
Ja, HTML5 Rocks auch schon.
Genau, HTML5 Please ist im Endeffekt eine Sammlung von HTML5 Features und wann man sie verwenden soll und was man noch zur Abwärtskompatibilität vor Bibliotheken hat. Und die sagen halt kurz, ja, es gibt diese API und dazu gibt es hier diese Polyfill Libraries oder diese Alternativen, diese Fallbacks. Und das ist eigentlich eine schöne, schön gemachte Sammlung, wenn man sich mal dafür interessiert und mal irgendwie Kompatibilität zu älteren Browsern garantieren möchte. Genau, was haben wir denn sonst noch? HTML5 Rocks ist eigentlich eine Sammlung von Beschreibungen und Tutorials über alles, was irgendwie mit HTML5 zu tun hat. Da gibt es unter anderem auch, wie funktioniert ein moderner Webbrowser und wie baut man irgendwie 2D-Games in JavaScript oder halt im Browser und so Geschichten. Und von unserem alten Freund, wie heißt er denn da? Na, mir fällt ihm sein Name gerade nicht
ein. Paul Irish?
Nee, nicht der Paul Irish, sondern der lustige Engländer mit den vielen Newslettern.
Peter Cooper?
Genau, von Peter Cooper gibt es nämlich HTML5Weekly.com.
Klar, den kenne ich auch. Den lustigen Engländer. Mit den
vielen News, ich wusste, dass es Mark weiß, deshalb habe ich ihn gefragt.
Normal, der macht doch RubyWeekly.com, NoSQLWeekly.com. Ja,
genau. Da kann man einfach seine E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt man so wie ich.
Man Spam.
Nee, einmal die Woche bekommt man einfach so eine Sammlung von interessanten Artikeln. Und ich habe das, also zumindest HTML5 Weekly habe ich abonniert und da kommen diverse Sachen, die ich auch hier in den News reinschreibe. Die,
also das ist quasi ein RSS-Feed? Nur ja, per HTML?
Plus es ist einfach ein Newsletter im klassischen Sinne und schön. Man bekommt das keinen Spam, sondern so einmal eine Woche eine schöne Mail mit schönen Artikeln drin. So.
Das kann man dann wegsortieren.
Kann man dann schön woanders reinsortieren. Außer man hat keine Filter, dann geht's nicht.
Richtig.
Dann muss man es quasi angucken. Da geht quasi nichts.
Ja, ich meine, sonst würde ich es ja wieder abbestellen, wenn ich es nicht angucken würde. Ja.
Aber wegfiltern geht immer. Filter.
Ja. Was wir sonst noch haben, ist CSS. Da bin ich jetzt nicht so der große
Zampano.
Der Zampano, der große Experte.
Bootstrap funktioniert auf jeden Fall.
Ich kenne Twitter Bootstrap und ich kenne 960 Grid. Und die sind relativ... Ja, relativ bekannt, relativ viel im Einsatz. Und wenn man irgendwie so ein bisschen eine Grundlage dafür haben will, schöne Grid-Layouts zu machen oder so, dann kann man sich da eins der beiden mal angucken, würde ich sagen. Ansonsten, wenn ihr bessere Sachen wisst, schreibt sie mal in die Kommentare. Also ich bin da CSS-mäßig, nehme ich meistens einfach irgendwie das, was funktioniert.
Ja, CSS ist einfach ein Riesen-Pain, wenn man es
so macht. Oder man fragt einfach Leute, die sich damit auskennen.
Ja, das hilft ja meistens nicht, weil es solche Leute nicht gibt. Einfach.
Ja, also ich muss halt auch sagen, bei CSS-Sachen nehme ich mir normalerweise auch irgendwie fertige Layouts und baue sie dann so um, wie sie mir passen. Ja. Statt dass ich umgekehrt so von Grund auf so Sachen neu aufbaue, weil dann
Irgendwo hat man dann doch ein Margin oder irgendwas zu viel.
Ja, irgendwie. Und dann wird's in einem Browser überlagert ein Element das andere und die Abstände stimmen nicht. Und
kriegt so ein Ziepen in der Leistengegend.
Genau, genau, genau.
Da freust du dich dann, dass es im Firefox gut aussieht und benutzt du in Chrome und denkst,
die Dinge, Browser sind doch alle gleich. Warum funktioniert es nicht?
Richtig. Aber was ich echt gut finde, sind CSS3-Selektoren.
Damit teste ich es gar nicht.
Richtig.
Neue Pseudoselektoren oder?
Einfach so die CSS3-Selektoren, die man schon so kennt. So, zeig mir mal alles, was hier irgendwie ein Kind-Element von dem hier ist und so. Das gibt's ja noch nicht so lange. Oder ja, auch so zeigt einfach Matcher für irgendwie Nth Child oder irgendwie für alle Ungeraden.
Bisschen an die XPath 2.0 Geschichten ran mit deinen Selektoren.
Genau, also da kann man einfach so CSS schreiben, was auch so ein bisschen mehr kann als nur einfach nimm diese ID und mach sie bunt.
Aber meistens will man ja genau das. Also
ja. Oder ja, aber man möchte vielleicht ja
manchmal auch... Manchmal hat man auch eine Class, die man bunt haben will.
Richtig, richtig.
Ja, und Class.
Classic.
Was ich da hier noch empfehlen wollte an der Stelle, wäre zum Beispiel so Geschichten wie SAS oder SCSS, wenn man so ein bisschen advancedere Sachen machen will, weil da kann man halt auch so Sachen machen wie zum Beispiel, das hatten wir vor ein paar Wochen, glaube ich, diese Geschichte mit Vendor-Prefixes. Wenn man jetzt irgendwie besondere CSS-Bonus-Features haben will, die dann noch nicht so weit standardisiert sind, dass ein offizielles Element haben, dann gibt's meistens so diese -Webkit oder -mods oder -o Prefixes und da kann man zum Beispiel in SAS und SCSS Funktionen schreiben, die quasi dann das Richtige damit machen, sodass man quasi diesen gleichen Code nicht dauernd neu schreiben muss.
Sowas sollte man einfach nicht brauchen.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Es gibt aber so Situationen, da braucht man das und für dich als Python-Mensch wird dir vielleicht auch SAS gefallen, weil da muss man keine geschweiften Klammern mehr machen, sondern man kann nur einrücken und der kompiliert dann daraus das Richtige.
Nee, das geht einfach darum, dass es cool ist. Und
fuck. Sehr cool. Sehr, sehr schön formuliert auch eigentlich.
Frische Bonus-Features.
Ja, sehr, sehr Bonus-Features.
So, das war jetzt, glaube ich, mal so der Rundumschlag.
Du wirst der beste Business Angel. Ist mir egal, was sie wollen. A, ist es cool. B, hat es Bonus-Features.
Bonus-Features.
Genau. Fuck, fällt euch sonst noch was ein zu CSS? Also wie gesagt, CSS ist bei mir immer so, ich möchte irgendwas bunt machen und dann muss ich jemand erstmal nachgucken, wie sieht der Selektor dazu aus und dann, wie sehen die Sachen dazu aus? Also wenn es jetzt nicht irgendwie Border Margin oder sonst irgendwas ist, dann muss ich ja immer nachgucken, wie funktioniert das Ganze.
Du meinst Bonus-Features? Dann nimm doch SCSS, oder wie ist das andere Ding?
SAS.
Nimm doch das.
Ja. Nämlich, woher habe ich denn das? Grab Selectors. Da gibt es ein so Bookmarklets. WestCIV.com.
Oh, das ist sogar bunt und pink. Ich verlinke mal diese Webseite, die sieht schön aus.
Die ist bunt und pink.
Ja, guck mal. Ja.
Bunt und pink.
Bunt und pink.
Wow. Die ist nicht schön.
Hauptsächlich doch,
die ist einfach total hipster. Guck dir das an. Die haben sogar diese Brille, diese Hipsterbrille da drauf zum Downloaden. Das will ich nicht haben.
Du kannst eine Hipsterbrille downloaden.
Brainy Betty
ist. Richtig. Ich habe noch eins, das MRI, Test Your Selectors. Da kannst du nämlich, Gott, ist das schlecht recherchiert von mir.
Das machst du gut, wie du gerade recherchierst einfach.
Genau, einfach das live ist so, recherchieren. Einfach live recherchieren. Ich pack das mal rein, da kannst du, das ist ein Bookmarklet, das kannst du irgendwo draufziehen und dann live irgendwie schauen, wie gut deine CSS-Selektor auf der gesamten Seite matchen. Ähnlich wie viele Debugging-Tools, nur das ist in JavaScript.
In Sachen Debugging-Tools, da fällt mir auch noch ein, jeder, der irgendwas mit Web entwickelt, sollte zumindest irgendwie Firebug, den Mozilla-Inspektor oder den WebKit-Inspektor kennen und wissen, was man damit macht und auch wissen, dass man damit so Geschichten machen kann, wie live CSS-Attribute editieren und dann gleich gucken, was ich...
Der Firefox kann das jetzt einfach so, oder?
Ja, der Firefox kann es einfach so. Ansonsten, wenn man, glaube ich, beim Firefox noch ein bisschen erweiterte Sachen haben möchte oder Plugins oder sowas, dann gibt's da den Firebug.
Genau, der kann jetzt auch so Zeitmessungszeugs irgendwie, was ziemlich cool
genau.
ist. Why slow? Why you so slow?
Genau, das hatten wir vor einer Weile auch schon mal, das Why slow. Und da gibt's halt auch irgendwie, wenn man Safari hat oder ein Chrome oder sowas, da gibt es den WebKit-Inspektor und der macht im Endeffekt das Ganze irgendwie auf WebKit. Da kann man halt auch sein Network-Traffic angucken und kann gucken, was für... das ist auch schick.
Richtig, dieses Bookmark. Das ist ein JavaScript-Bookmark, genau. Da klickst du drauf und dann zeigt dir das richtig schön. Du kannst auch einzelne Sachen anklicken und der schlägt dir dann Selektoren vor hier unten, was ziemlich cool ist.
Ja.
Hier, bleib, guck da unten, da.
Das ist cool, drauf, ja.
Und dann da gab's...
So, genau, was ist was echt auch sinnvoll ist, ist einfach auch mal sich diese Advanced Features anzugucken, wie zum Beispiel das
Network. Bonus-Features?
Bonus und Advanced Features.
Bonus Advanced Enterprise Features.
Genau, was
nee, Enterprise nicht, sorry.
Was ich zum Beispiel hier sehe im Network-Tab von diesem WebKit-Inspektor ist, dass der die ganze Zeit Long-Polling auf das Piratenpad macht und ich sehe dann halt auch die einzelnen Requests und ich sehe, was da irgendwie drüber gesprochen wird und ich kann mir die Headers dazu angucken. Und gerade wenn man dann irgendwie mal so Ajax oder sowas debuggen will, da ist man echt froh über so ein Tool.
Oder wenn du Web-Scraping machen willst, dann gehst du einfach mal auf eine Seite und schaust, wo die Ajax-Requests rausgehen und schaust, ob du die einfach als Web-Service
missbrauchen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gepickt habe, aber da gibt's auch, wenn man nicht CSS-Selektoren benutzen will, sondern weil man aus irgendwelchen Gründen, ich weiß, jetzt kommt wieder Schmerzen, wenn man XPath benutzen muss, gibt's auch ein nettes Chrome-Plugin, das nennt sich XPath Helper und da kann man einfach Ctrl-Shift-X drücken und dann bekommt man einfach, wenn es geht, nee, auf dieser Website geht's gerade nicht, dann bekommt man einfach irgendwie ein Fenster angezeigt und kann dann irgendwie da XPath-Queries eingeben und dann werden einem die Ergebnisse
dazu. Das ist quasi wie die Quake 3-Konsole, nur für XPath.
Ja, nur für XPath, genau.
Quaker.
Nur, Kaguake.
Genau, nicht nur Kaguake.
Nur halt
Browser.
Chokok. Meine Lieblingsprogramme hier.
Ja, sorry, das ist jetzt
Chokok und Jakuake.
Bonus Features.
So viel Bonus Features da drin.
Drückst F9 und das passiert nichts.
Ja.
Auch bei mir kommt die Hackbar runter.
Nee, bei 12. Ja awesome, bei 12 kommt doch.
Wir sind heute albern. So. Ich habe hier mal dieses lustige Chrome-Plugin in den Chat gepostet.
So,
ich mache das wieder zu. Ich werde das mal hier auch noch in diesem Pad verlinken.
Das
ist eigentlich auch ganz cool so.
Ja,
sehr schön. Dann genau.
Hosting. Ingo, dazu kannst du noch was erzählen, oder?
Ich bin die Selber-Hosten-Fraktion. Das heißt also,
alles selber hosten.
Für immer. Weil da hast du auch voll die Kontrolle. Da ist es völlig egal, ob du jetzt nur eine JavaScript machen willst oder doch lieber Python oder Ruby oder.
Und du hast alle Bonus-Features, die du dir
oder doch Perl,
die du auf deine Festplatte installieren kannst.
Ja,
so praktisch.
Alles selber drauf konfigurieren. Muss man natürlich auch drüber leben, dass ab und zu mal so böse Hacker vorbeikommen und oder Script-Kiddies. Und wenn mal wieder irgendeiner...
Einfach mal ponen.
Ja, ponen, genau. Und oh shit, ist der Java nicht abgedatet?
Da bist du mal geboned.
Geboned. Gegriffen.
Ja, das Schwierige ist ja immer, wenn du noch andere Leute drauf hast auf deinem
dann
Server.
Dann werden die alle geboned.
Nein, nein, die updaten halt ihr Zeug nicht regelmäßig.
Das muss alles automatisch gehen.
Und dieses böse PHP-Zeug ist einfach auch dreckig, aber abgesehen davon.
Eigentlich musst du alles sandboxen.
Eigentlich kannst du tatsächlich alles irgendwie kaputt machen.
Immer.
Ich weiß. Oh mein Gott.
Alles was für eine
Felix, Einsicht. Felix, du als Security Consultant, merkst du dir den Spruch, da kannst du 1 Million Euro mitmachen.
Eigentlich
richtig.
Kannst du alles kaputt.
Wenn du so ein Audit durch hast, dann kommst du in den Raum, ziehst die Brille dramatisch ab und sagst, eigentlich kannst du alles kaputt machen.
Was ich eigentlich damit sagen wollte.
Und du hast dann deinen Vorschlagkammer raus.
Eben. Ich meine, zur Not trittst du halt einfach den Server kaputt.
Da helfen dir auch alle Bonus-Features nichts mehr. Nee.
Richtig.
Ins Rechenzentrum rein, ich muss mal ihren Server kaputt drehen.
Machst du hier Penetrationstest? Boom, boom, boom.
Ich hab hier so eine Idee.
Nee, ich meine, das ist ja, ist ja so. Ich meine, weil Ingo jetzt so auf PHP rumreitet, ich mag ja PHP auch nicht, aber ich meine, es gibt auch diverse unterschiedliche Applikationen in jeglichen anderen Programmiersprachen. Ich meine, man kann überall auf jeder Ebene so viele Fehler machen, dass man irgendwie davon ausgehen muss, dass quasi jede Web-Applikation schon de facto kaputt ist.
Im Grunde, sobald ein Server ist, kannst du nur hoffen, dass Egon nie sauer auf dich wird.
Egor.
Weil der macht ihn einfach sonst platt.
Eigentlich. Weil er hat sich auch gedacht, eigentlich
kann ich alles kaputt machen.
Das ist wie mit Sterben. Es ist nicht eine Frage ob, sondern wann. Ja. Wann kommt Egor vorbei und macht deinen Server kaputt?
Und dann macht er dich kaputt.
Das Gute ist, er geht alphabetisch im Internet vor, bedeutet ich mit marksäger.de bin eigentlich noch ganz gut dran. Wenn du jetzt natürlich den
Ebel, zum Beispiel den Herr Ebel.
Der Ebel, der ist glaube ich, definitiv vor uns
direkt
dran.
Nächste Woche.
Ja, aber der heißt ja Ingo.
Von Igor.
Oh, egal.
Ja. Ich muss sagen, wir sind eigentlich alle recht gut dran, dass keiner von uns Anton heißt, sonst wären wir schon
kaputt gemacht.
Geegert.
Geegert. Kaputt gemacht einfach.
Noch zum selber hosten. Also ich meine, mittlerweile gibt es Root-Server von der Stange, die kosten so um die 20 Euro, 30 Euro.
Geht auch. Also ich zahle für meinen aktuellen...
Du hast einen V-Server,
oder? Nee, das ist ein Root-Server. Okay. Aber ein kleiner Root-Server. Ich zahle, glaube ich, 18 Euro im Monat.
Ja, also so 20 Euro den Dreh gibt es mittlerweile schon Server vielleicht zu kaufen. Da hat man
ist genug.de, da bekommt man irgendwie, ich habe so ein Dual-Core-Atom. Mit irgendwie einem Terabyte Platte und 2 GB
reicht. Terabyte Platte ist schon echt cool.
Ja, also es ist halt ein Dedicated Server. Da stecken die halt irgendwie so die kleinen Platten rein, die sie irgendwie noch übrig haben. Ja. Und das ist halt momentan irgendwie ein Terabyte. Also so schnell, also auf dem Server ist unter anderem auch der Download-Server für diesen Podcast gehostet und der läuft.
Guck mal, was habe ich denn hier gerade für? Oh, ich habe nur 10 GB.
10 GB.
Aber irgendwie SimFS. Kennt einer SimFS?
Nee.
Ja.
Das muss so UnionFS-Zeug sein, oder?
SimFS ist so, kenne ich von vielen VPSen halt.
Was machen die? Was bedeutet das genau?
Das ist, glaube ich, mit OpenVZ zusammen.
Dass du quasi alles, also dass du so Deduplication einfach hast, und zwar super hardcore, weil ich habe bloß 200 Megabyte auf meinen 10 GB und ich glaube nicht, dass das komplette Debian, was ich jetzt
habe. Ja, SimFS, OpenVZ, ganz
genau. Also es kann sein, dass es vielleicht so eine Overlay-Geschichte, wo du dann quasi schon mal auf einem Host ein fertiges Debian installiert hast und der dann quasi nur die Deltas auf der Platte ablegt.
Ja, irgendwie so. Was muss das sein, weil das ist, ich habe ganz wenig Platz verbraucht, nur von ganz viel, was ich damit gemacht habe eigentlich.
Ja, also ich habe auch noch so einen V-Server irgendwo stehen, den ich demnächst mal kündigen muss, sobald ich mal irgendwie den Arsch hochbekomme, meinen Mail-Server zu integrieren.
Seit 2 Monaten oder 3?
Das ist seit einem halben Jahr schon
länger. Seit für immer quasi.
Ja. Ja, also gut, das sind halt irgendwie ein paar Euro im Monat und dann denkt man sich, oh, geht noch einen Monat länger.
Oder 2 oder 3.
Ja.
Genau, also entweder ein Root-Server oder V-Server gibt's noch billiger, die gibt's ja für irgendwie, keine Ahnung, 3 Euro oder sowas hinterhergeschmissen. Ja. Da hat man halt dann einen SSH-Zugang.
Aber ich finde das super awesome. Ist
wieder komplett alleine auf dem Server, wenn man einen Root-Server hat, oder muss ich den sich halt teilen?
Also bei V-Servern bist du meistens.
Also früher waren halt die SSH-Shells so teuer. Oder noch ein Stück teurer und jetzt kriegst du halt einen kompletten Computer für dich.
Ja.
Und das ist einfach super cool.
Ich meine, du kannst auch selber hosten an deiner eigenen DSL-Leitung zu Hause, ja.
Ist halt der Upload meist nicht so berauschend.
Ja, ich meine, das sagt
er. Ja, wenn du VDSL hast, reicht das wahrscheinlich für dich.
Nee, das ist die Seite
nicht
von
Simmerfest. Nicht für Podcasts.
Oh. Na, für Podcasts Lust, nicht.
Die Google-Code-Seite, sehr schön.
Das ist einfach gar nichts.
Das ist einfach leer.
Simmerfest gibt's eigentlich gar nicht.
Sehr gut.
Ja. Voll super. Ja, ich meine, was man halt dazu sagen muss, man muss sich halt auch drum kümmern. Weil,
ja, klar.
Wie wir gerade gelernt haben, man kann alles kaputt machen und früher oder später ist es halt so.
Ja. Früher oder später ist es kaputt.
Ja, genau, früher oder später
früher
ist es kaputt.
Kaputt gemacht, Alter. Ja.
Und wenn man sich da nicht drum kümmert, dass man irgendwie immer neue Versionen installiert, dass man immer irgendwie Patches installiert und
Updates regelmäßig
dann
macht,
einfach nur den ganz alten Scheiß installieren, weil dafür hat auch keiner mehr Exploits. Aber den ganz, ganz alten Scheiß.
Ja, da musst du irgendwie ein VMS fahren oder sowas. Ja,
also da brauchst du auf jeden Fall einen Root-Server, damit du den alten Scheiß installieren
kannst. Richtig, dann kann ich bei den OS halbe drauf machen, ist die Frage.
Genau. Ja, oder ein ZOS, dann hast du garantiert, also da gibt's echt sehr wenige Leute, die noch damit umgehen können.
Oder ein Plan 9, ich meine, dafür gibt's auch nichts, obwohl das weiterentwickelt wird. Von daher, ja, super awesome.
Genug Hurt.
Ja, Hurt. Hurt kannst du ja auch machen.
Lass uns Amiga da drauf ziehen.
Ja, Amiga auf unsere Wood-Server.
Amigo
Server.
Amigo.
Genau, der Amigo Wood-Server.
Oder du machst halt so Software as a Service, wenn du weißt, was du willst. Heroku zum Beispiel ist eigentlich eine ganz nette Sache.
Bekommt man unter anderem auch Shell-Zugriff, zwar keinen Root-Zugriff, aber man kann irgendwie SSH und kann da irgendwie lustig
ausrasten.
Man kann da Python hosten, glaub PHP, Ruby, Node.
Richtig.
Sonst noch was Java-Zeug kann man, glaube ich, noch machen, oder?
Ja, richtig, geht auf Heroku. Es ist aber alles so, da kannst du nicht einfach jede Anwendung draufwerfen, sondern meist bei Heroku hast du zum Beispiel keinen Schreibzugriff aufs Filesystem. Das ist so.
Ja, aber dafür halt auf eine Datenbank zum Beispiel.
Richtig, da musst du halt eine Datenbank hinten rausschreiben, aber gerade so Datei-Uploads, User, wenn sie Dateien uploaden wollen, wäre es halt sinnvoll, wenn es irgendwo als
in eine Datenbank.
Man kann, glaube ich, auch nur, man kann Hintergrundprozesse starten, die dann quasi dauerhaft laufen und nicht nur auf Request-Basis, aber glaube ich auch nur einen oder wenn man da irgendwie größere
Plans sind, diese Worker, zwei oder so. Dieses,
genau, oder man so, kann so Worker Ahnung. Laufen lassen, die dann zum Beispiel irgendwie Mails empfangen oder irgendwie dauerhafte Verbindung zu irgendwelchen Diensten auf.
Und das Coole ist halt, dass gerade so Heroku mausert sich jetzt gerade durch ihre Add-ons halt zu der coolen Plattform, um sich einen, ich sag mal in Anführungszeichen, Custom Hosting Environment zusammenzuklicken. Bedeutet, du kannst dann sagen, ja, ich hätte gerne einmal Hosting und ich hätte gerne als Backend irgendwie Elasticsearch und Cassandra und dann sagst du einfach hier klick, klick. Und bei vielen von den Dingern gibt's halt auch eine Gratis-Version, dass du dann sagen kannst, hier, ich hätte gerne noch einen E-Mail-Service und eine MQP und irgendwie DNS vorne drauf und gerade, also DNS ist dann halt ab $30 im Monat, was dann wahrscheinlich für so Normalbenutzer nicht mehr so sinnvoll ist, aber
ja, was halt auch echt cool ist, ist, man hat da ein Kommandozeilen-Tool dazu, das heißt Heroku, und da kann man einfach sagen, hier irgendwie Heroku create und dann erstellt er einem schon mal so die Ordnerstruktur, die man haben will, dann kann man da seine Applikation drin programmieren, dann kann man irgendwie sagen, git push, auf diesen Heroku-Server und dann deployt er die Applikation halt auch gleich, so automatisch.
Richtig, gerade für so kleine RAMS-Projekte total gut.
Ja, genau, also ich hab's letztens.
Sieht alles aus wie ein Game, die komplette Seite, also sieht aus wie ein Online-Game.
Ja.
Kannst Zilla haben und dann hast du irgendwie 17 Gigabytes Cache.
Ist auch echt nett gemacht. Wir hatten es da letztens auch mit einem Freund von uns, der da irgendwie mal letztens gemeint hat, er entwickelt so ein bisschen an einer Rails-Applikation und da pusht er einfach alles auf Heroku, weil da kann er es kostenlos einfach mal Leuten zeigen.
Richtig, gerade auch mit so Kleinkram. Ja. Gut, teilweise, also Redis zum Beispiel kriegst du halt nur 5 MB Redis, aber das ist ja eigentlich auch genug für, gerade wenn du nur ein bisschen Text speicherst, dann kommst du mit dem Gratis-Ding problemlos aus, wenn du es nur für dich benutzt.
Ja, genau. Also ich glaube, das kostet halt dann Geld, wenn man eigene Domains benutzen muss und wenn man dann halt über die Limits, die halt in diesem Free-Plan gesetzt sind, rauskommt.
Shared Database, kostet 5 Megabyte, hast du for free quasi.
Genau. Und ich meine, 5 Megabyte hört sich noch wenig an, aber wenn man da irgendwie nur einfache Daten reinspeichert für eine Testapplikation, dann reicht das für viele auch.
Richtig. Und so also gerade einen kleinen DNS-Service kriegst du da vorne mit dran. Das kannst du sogar auf deiner eigenen Domain laufen lassen. Genau. Machst noch ein kleines Memcache, ein bisschen Log-Analyse und du kannst da echt alles nur sehr klein, aber du kannst dir eine echt coole Sache da zusammenklicken, in Anführungszeichen.
Ja. Genau, und also in Sprachen unterstützen sie Ruby, Node.js, Clojure, Java, Python und Scala. Was schon mal relativ viel ist.
Und das ist so, das überlege ich mir gerade. Ich habe so eine, wie heißt es, Running-Log-Dingens, also eine App, wo du im Grunde nur GPX-Dateien hochwirfst und der macht dann da was mit, macht dann das Richtige einfach damit. Und da bin ich am überlegen, das eventuell dann mal auf Heroku zu machen, weil statisch rausgenerieren ist ganz nett, aber weiß nicht, so Heroku hostet es dann auch für mich und ich muss mir dann nicht so viel Gedanken machen.
Ich glaube, es ist halt, glaube ich, auch echt interessant, wenn man einfach mal sagen will, ich habe jetzt ein Wochenende Zeit und ich möchte irgendwie eine Idee mal als Prototyp umsetzen und ich möchte mich nicht um Infrastruktur und sonst irgendwas kümmern. So, dass man einfach sagt, okay, ich fange jetzt an, irgendwie Node in Ruby, in Scala, sonst irgendwas, eine Applikation zu programmieren und ich kann sie einfach mal irgendwo laufen lassen und kann das Leuten zeigen und die können mir dann Feedback geben. Mhm. Und ich habe dann halt irgendwie meine Limits in diesem Freeplan und wenn es dann cool ist, dann zahle ich denen halt ein bisschen Geld und dann
hosten sie es für mich. Also es wird schon relativ schnell
teuer. Ja, ja, klar.
Also warum kann man nicht App Engine nehmen? Macht das das Gleiche oder wie nicht das Gleiche?
App Engine, halt App Engine bist du halt tatsächlich noch ein bisschen mehr eingeschränkt, weil die halt auch viele APIs verbieten und dich in einer Custom-Umgebung laufen lassen. Ich meine, da, also auf Heroku kannst du zum Beispiel standardmäßig Rails oder Sinatra oder sowas ohne großartige Modifikationen ausführen. Ich meine, klar, du kannst irgendwie nicht direkt das Filesystem schreiben oder so, aber App Engine hat da, glaube ich, nochmal eigene APIs, die man dann benutzen soll. Mhm. Also eine App auf Heroku könntest du auch zur Not irgendwie auf deinen eigenen Server umziehen und die da einfach problemlos hosten, weil die halt standardmäßig einfach so Open-Source-Software oder Open-Source-Infrastruktur einsetzen, während App Engine eine komplett eigene Welt ist, quasi. Okay. Genau.
Gut, dann so wie wir jetzt Binärgewitter hosten.
Genau, Google Pages, GitHub Pages.
GitHub Pages.
Ist eine nette Sache, weil man kann einfach in einen bestimmten Branch auf seinem GitHub-Repository, der nennt sich normalerweise gh-pages, kann man HTML-Content pushen. Und wenn man dann Pages aktiviert, dann wird das auf irgendwie benutzername.github.com/repository oder wenn das Repository heißt wie der benutzername.github.com, dann direkt drauf. Oder wenn man eine CNAME-Datei im Repository liegen hat, so wie wir jetzt zum Beispiel, dann kann man das halt auch auf einer eigenen Domain laufen lassen.
Aber im statischer HTML-Text.
Genau.
Das Nette ist, die haben natürlich GitHub, aber auch ein kleines CDN davor.
Ja.
So wie ich das in Erinnerung habe. Und du hast es halt im GitHub gleich mit drin, musst also nicht nochmal extra Hosting besorgen.
Genau. Und das Schöne ist halt, wir haben hier einen Static Site Generator, der eigentlich nur das HTML rausrendert und der Download-Server liegt irgendwie woanders. Das heißt, wir haben eigentlich relativ wenig Traffic und, ja, der Feed wird von Feedburner gecached.
Richtig, und dann GitHub ist auch recht flott insgesamt, also es fühlt sich jetzt nicht lahm an oder so, von daher.
Und dann brauchen wir einfach für unsere normale Webseite keinen extra Server oder sowas oder müssen irgendwie großartig irgendwie bei uns in Nginx oder so konfigurieren, sondern wir können das direkt auf GitHub Pages pushen und können damit unseren Skripten automatisch deployen und es tut einfach so. Das ist eigentlich ganz nett, kostet auch nichts normalerweise. Und also wenn man nur statischen Content hat, ist es eigentlich tatsächlich eine Option, die man da irgendwie wählen könnte. Hm. Kann sich sogar, wenn man reines Jekyll verwendet, also Jekyll, die Engine, auf der unser Octopod bzw. Octopress basiert, dann kann man da tatsächlich auch noch ein bisschen komplexere Sachen generieren, die dann auf dem Server generiert werden von denen. Weil dieses Jekyll ist ja von John Preston Warner. Hm. ist es entwickelt worden und der ist halt einer der Mitgründer von GitHub. Deshalb bieten die das halt auch bei sich mit an. Funktioniert natürlich nur, wenn man irgendwie reine statische Dateien hat. Und alles andere muss man halt irgendwie mit JavaScript nachrüsten oder mit Third-Party-Services, so wie zum Beispiel unsere Kommentare. Aber ich finde, die Lösung ist eigentlich ganz nett und ist einfach, gerade wenn man irgendwie so einen 0815-Blog veröffentlichen will, dann nimmt man irgendwie einen Octopress. Ich komme jetzt gerade schon durcheinander mit Octopod, Octopress, Octo irgendwas.
Octostern.
Octo.
Genau, nimmt irgendwie einen Octopress und generiert sich damit sein HTML raus und pusht es auf GitHub Pages und dann tut's. Mhm. Fertig. Das ist eigentlich echt schön. Ja.
Gibt's noch Engine Yard? Weiß nicht, wer das reingeschrieben hat. Also ich finde die alle nicht so sonderlich gut. Das ist alles mehr so für Business, das Zeug. Also die haben auch so eine Cloud-Lösung, wo dann auch so Plattform-as-a-Service-mäßig Zeug drauf deployen kannst. Und sie sind eigentlich eine echt coole Firma, aber
für Endbenutzer. Sie haben halt auch mittlerweile viele der Ruby und JRuby Core Entwickler eingestellt. Man kann da irgendwie PHP und Ruby hosten, aber es ist wahrscheinlich eher so für größere Firmen gedacht, ja.
Genau, richtig. Das nächste wäre dann Webfaction. Das habe ich mir überlegt. Ich hatte mir überlegt, einen normalen Hosting-Account irgendwo zu kaufen, dass ich eben auch lustige Sachen machen kann, damit ich überlegen muss. Und da war Webfaction, kommt in allen Reviews immer gut weg. Also es gibt keinen, also wenn du nach Webfaction sucks irgendwie im Internet suchst, findest du nichts.
Weil es nicht gibt.
Es gibt einen, der hat einen Blogpost gemacht, der hat Webfaction sucks hieß der, aber da hat er geschrieben, ja, ist komisch, wenn du das suchst, findest es nicht und das ist nicht ohne Grund. Und die erlauben dir zum Beispiel Prozesse zu machen. Du kannst dir selber Zeug kompilieren und laufen lassen und wenn du lustig bist, kannst du dir halt eine CouchDB oder so da drauf installieren. Und haben dann so ein Webinterface, wo du dann sagst, ja, hier, mein Prozess XY, der soll unter folgendem Port für Anwendung Z zur Verfügung stehen und geben dir also, ist zwar immer noch Shared Hosting, aber geben dir einen sehr großen, Verfahrensraum, wo du dann dein eigenes Python-Zeug installieren kannst, dein eigenes Ruby-Zeug kompilieren kannst, haben recht aktuelle Versionen von den meisten Sachen schon standardmäßig mit drauf, sind aktuell ein bisschen teuer, weiß nicht, auch so $6 pro Monat oder so. Ja, es gab mal irgendwie einen Coupon, wo du dann irgendwie 50% weniger zahlen musstest, was dann wiederum geht. Hast du auch gleich noch irgendwie einen IMAP-Server dabei und schieß mich tot. Aber das ist so, wenn du dir einen normalen Webhost anschaust und so nach Dreamhost und sonst was schaust, die machen echt coole Sachen eigentlich, Webfaction, kann man nichts sagen.
Genau, 100 GB Disk Space.
Richtig. Also
das heißt, das lohnt sich fast für Backups fahren.
Das darfst du wahrscheinlich dann auch wieder nicht, wie bei allen Hostern, dass der hat.
Das. Aber ist genug, darf man das quasi machen. Wenn man 1 TB Festplatte hat, kann man Backup.
Also ich habe irgendwie auch 5 TB Traffic im Monat frei und danach wird irgendwie auf 10 MBit runtergedrosselt.
Ja, ist halt auch so eine Mischkalkulation im Normalfall. Ja.
Genau. Was haben wir noch? AWS.
Amazon mache ich zum Beispiel. Habe jetzt gerade eine Rechnung über 19 Cent bekommen.
Ganze 19 Cent.
Ganze 19 Cent. Für alle Webseiten, die ich habe.
Ja, auf AWS fahre ich momentan so testweise ein paar Projekte, weil...
Auf EC2,
genau. Also EC2, die Elastic Compute Cloud, da kann man sich quasi virtuelle Maschinen automatisiert hochfahren, installieren und hat da irgendwie dann ein fertiges Image drauflaufen, was man nur noch dann einsetzen muss.
Richtig, und es gibt viele so Cloud-Provider, aber also die müssen alle noch mindestens 2 Jahre entwickeln, dass sie dahin kommen, wo Amazon im Moment ist, was so Failover angeht und die ganzen Services, die Amazon bietet und die Skalierbarkeit. Also
man muss halt dazu sagen, im Vergleich zu jetzt sagen wir mal einem Root-Server ist EC2 schon relativ teuer. Aber man kann es halt auch sagen, ich auf Stundenbasis hochfahren, runterfahren, ich zahle nur, während die Maschinen laufen.
Muss man halt auch wissen, was man damit machen will.
Richtig.
Genau.
Und schön ist es halt auch, wenn man sagt, ich habe jetzt hier einen Service, ich entwickle auf einer ganz kleinen Maschine, die ganz wenig kostet und wenn dann irgendwie mal Leute auflaufen und diesen Service benutzen, dann kann ich sagen, ich möchte jetzt hier 100 von diesen Servern haben. Und dann kann man die halt irgendwie hochfahren.
Elastic Load Balancing.
Genau, kann über dieses Elastic Load Balancing auch die Lastverteilung auf die einzelnen Server übernehmen und Elastic IP heißt das Ganze, oder? Oder ist das was
anderes?
Nee, Elastic IP ist was anderes. Ja, dann kriegen die quasi eine IP-Adresse und zwar immer die gleiche.
Genau, richtig. Also normalerweise jedes Mal, wenn die hochkommen, haben die halt eine andere IP-Adresse. Das kann man dann auch gegen Aufpreis irgendwie feste IP-Adressen konfigurieren.
Und so im Normalfall kannst du da dann auch, also selbst die Mikroinstanz ist gar nicht mal so teuer, also die kann auch kaum was.
Glaube ich, 4 Cent die Stunde oder so.
Ja, also wenn $15 im Monat hast du noch ein Jahr lang irgendwie gratis, also ist für einen V-Server nicht so schlecht dafür, dass er eigentlich gut angebunden ist, aber
also du hast halt schon langsam und man hat halt auch kaum lokalen Speicherplatz und ja, es ist halt alles so ein bisschen.
Ja, du kriegst halt das, was abfällt an Power quasi und das kann nicht wenig sein. Also
genau, was es da auch gibt, sind die Spot-Instanzen, die sind dann noch ein bisschen billiger, da muss man aber stellenweise immer ein bisschen warten, bis da gerade irgendwas frei wird.
Richtig, also gerade wenn du viele Daten, wenn du irgendwie, keine Ahnung, Videos konvertieren willst, das kannst du auf einem V-Server nicht machen, weil sie dann angepisst sind. Du kannst aber mal bei Amazon einfach schauen, hey Leute, ich wäre bereit, irgendwie 50 Cent pro Stunde für so einen Riesen-Oschi zu zahlen und wenn die gerade einen frei haben und sagen, ja, bevor der ungenutzt geht, dann kriegst du ihn für 50 Cent, dann fahren die den dir hoch und der ist dann halt weg, wenn der Preis irgendwann über 50 Cent geht. Aber gerade für so MapReduce-Sachen gibt es immer so, ja, University of Virginia hat irgendwie $10,000 gespart, weil sie halt über Spot-Instanzen das Ganze gemacht haben.
Ja. Also gerade wenn man viel Rechenpower braucht, wenn man irgendwie relativ flexibel sein will, was die Anzahl und die Verfügbarkeit der Maschinen angeht, dann ist EC2 eigentlich eine ganz nette Sache.
Gerade das hat auch, wenn du so verteilte React-Datenbank zum Beispiel ist geil, dann kannst du natürlich sagen, okay, ich habe meine 5 Server, die immer oben sind und dann habe ich noch irgendwie 8 Server, die
auf Standby über eine API einfach so.
Ja, oder je nach Tageszeit dann halt, wenn sie gerade zu teuer wären, dann kannst du es auch lassen.
Oder halt auch nach weniger. Jahreszeit zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Online-Shop betreibt, dann ist es vielleicht auch mal ganz, ganz nett. Ich meine, Amazon, ist es für die wahrscheinlich auch ganz nett, wenn sie dann einfach mal, keine Ahnung, über Weihnachten mal ein paar zusätzliche Server hochfahren.
Dafür haben sie es ja eigentlich.
Oder ein paar tausend, genau. Dazu haben sie ja die Infrastruktur, die so flexibel ist.
Sich gekauft, richtig. Und du kannst halt auch, du hast die Möglichkeit, da deine Festplatte, also dieses EBS, wenn du es dann irgendwie dauerhaft haben willst, kannst du Snapshots mitmachen,
was ganz cool ist. Block Storage.
Richtig. Ja. Und du kannst halt auch sagen, okay, ich fahre jetzt meinen Rechner runter, upsize den von einem irgendwie Medium auf einen Large und du fährst dann quasi mit derselben Festplatte wieder hoch und hast halt auf einmal...
Alles gewinnt.
Ja, im Gegensatz zu dem Root-Server kannst du halt problemlos sagen, ich will jetzt einen schnelleren Server haben, weil ich brauche den jetzt.
Ja.
Und das ist dann immer noch dein Zeug.
Aber das dafür, also für die meisten Anwendungsfälle willst du damit Geld verdienen und
richtig.
Genau. Wenn wir jetzt hier über solche Sachen reden, dann reden wir entweder für unsere Firma oder halt so nicht Profis über solche
oder,
Sachen.
Oder für Privatprojekte, wo ich einfach mal, ich möchte irgendwie ein verteilt, also ich plane gerade mit zwei anderen Leuten so einen hochverteilten Recommender zu bauen, der halt irgendwie auf zig Maschinen skalieren soll und sowas kann ich halt einfach bei mir daheim im Wohnzimmer nicht testen, aber auf Amazon halt schon.
Also wenn man dafür auch wieder bezahlt wird oder jemand anders bezahlt.
Das Schöne ist tatsächlich, wenn man irgendwie aws.amazon.com/education, da gibt es so ein Formular, da kann man sagen, hey, ich bin hier Student, habe ich letztes Semester gemacht, kann man sagen, ich bin Student, ich möchte hier dieses, jenes Projekt machen, ich studiere an dieser und jener Hochschule.
Gebt mir alle.
Genau, und wenn die dann irgendwie cool, also wenn die irgendwie das Projekt gut finden oder wenn sie denken, ja, das ist okay, das ist gerechtfertigt, dann bekommt man da $100 von denen mal so pauschal gut geschrieben. Ja. Und damit kann man eigentlich schon, also so gerade so Projekte kann man damit eigentlich schon machen.
Richtig. Also S3 vielleicht noch ist für so statisches Hosten ganz cool. Da kannst du auch, also S3 ist so eine komische Buckets, nennen sie das, wo du dann irgendwie quasi Dateien reinwerfen kannst, so Pseudodateien. Also ist so eine Art Dateisystem.
Also im Endeffekt ist es ein webbasiertes Dateisystem.
Ja. Ähnlich. Und sie haben seit neuestem auch die Möglichkeit, dass sie HTML-Dateien serven können. Bedeutet, wenn da jemand auf irgendwie dein irgendwie meinbucket.s3.amazon.com/Gurkenhobel geht, in dem Gurkenhobel-Ordner ist halt eine Index-HTML, dann kann der, liefert der dir die aus. Du kannst dann quasi, also so mache ich das, deswegen kostet mich das nur 19 Cent. Ich habe da halt mein Octopress, habe da irgendeine Dragon Disk heißt, glaube ich, ist ein Kommandozeilentool, das halt auch genau auf S3 synchronisieren kann. Und es sieht alles ein bisschen scammy aus, aber es ist irgendwie gratis und gibt's auf der Kommandozeile. Und ich habe dann, sag zu meinem Octopress hier generate, und dann sage ich sync mit S3 und dann war's das. Und dann lädt er es nach S3 hoch. Ja. Und dann hast du da hast du dann halt deine Website auf S3 und Leute können also draufgehen.
Wenn du so ein S3-Client benutzt, dann sieht es, fühlt sich ein bisschen an wie FTP einfach. Und du kannst so get und set und du kannst da halt diese ganzen Sachen benutzen
genau,
und
schauen, was gerade da ist. Genau, das wird alles halt auf HTTP abgebildet.
Ja,
und
Also es sieht aus wie FTP.
Ja. Zu EC2 wollte ich noch kurz ansprechen. Es gibt ja diese MIs, diese Amazon irgendwas.
Machine Images.
Machine Images, genau. Und da gibt's halt auch so mittlerweile so Communities, die dann halt Images dafür bauen. Das heißt, man kann halt auch sagen, ich möchte jetzt irgendwie einen Apache Hadoop mit noch einem Maut dazu, was halt irgendwie so Machine Learning Geschichten und MapReduce ist. Und da gibt's halt auch schon fertige AM Images. Die man dann halt einfach fertig installieren kann. Und
die Frage ist halt, ob man solche Sachen auch haben will, ob man den Leuten vertraut.
Es gibt von Canonical zum Beispiel offizielle, die man ganz gut
benutzen kann.
Genau, es gibt halt offizielle
von Amazon. Die Linux-Distribution hat mittlerweile so ein Ding, glaube ich.
Ja, das passt ja auch.
Ja, aber das ist eigentlich alles ganz nett. Und gerade wenn man mal halt irgendwie Projekte hat, wo man halt auf vielen Maschinen testen will oder viele Sachen ausprobieren will, ohne jetzt dauernd irgendwie einen Server zu warten oder irgendwie sich ins Wohnzimmer stellen zu müssen, dann ist sowas eigentlich echt cool.
Zur Winterzeit ist es gut, aber zum Sommer wird es dann blöd.
Ja, auch zur Winterzeit machen solche Maschinen Lärm.
Ja.
Pff. Und ich habe ein Problem damit mit Lärm.
Okay,
Jiffy Box machen auch Lärm. Genau, Jiffy Box wäre so mal eine deutsche Alternative, die von der ich eigentlich bis jetzt auch relativ viel Positives gehört habe. Das ist auch so Cloud-Hosting, ein bisschen vergleichbar mit EC2.
Sind VPS.
Ja, genau. Man kann virtuelle Server dort hochfahren, hat da auch eine API, mit der man die steuern und hoch und runter fahren kann oder einfrieren kann, aber im Gegensatz zu irgendeinem normalen VPS zahlt man da halt auch nur, wenn die Server laufen, ansonsten zahlt man 0,000 irgendwie ein paar Cent. Also
richtig.
Kostet letzten Endes, glaube ich,
ein bisschen billiger als ich.
Hast für 15 Euro im Monat kriegst einen Gigabyte Speicher, 50 Gig Festplatte, 2 CPU-Kerne und 1 TB Traffic.
Genau, das Ganze ist irgendwie ein Angebot von Domain Factory und nach allem, was ich bis jetzt gehört habe, sind so auch diese ganz kleinen Jiffy-Box-Instanzen durchaus performant.
Und sekundengenau abrechenbar, was ganz cool ist.
Ja, also muss man dazu sagen, bei Amazon ist es halt so, wenn man so eine Maschine mal hochgefahren hat, dann wird halt gleich eine Stunde abgerechnet.
Ja, genau. Ja. Das ist
halt. Und hier ist es halt irgendwie sekundenbasiert. Was ich echt cool finde, ist, das Ganze basiert auf Xen und man kann da halt auch sagen, von meiner Maschine, die ich gerade im Laufen habe, möchte ich mir jetzt einfach mal das komplette Image runterladen. Dann kann man so ein fertiges Xen-Image runterladen und könnte sich das jetzt irgendwie daheim auf seinem eigenen Server daheim nochmal eine Testversion installieren. Oder wenn man sagt, ich möchte da jetzt weg und möchte auf irgendeinen anderen Hoster dann oder ich möchte auf einen Root-Server, dann kann man da irgendwie einen Root-Server installieren, der Xen unterstützt und kann dieses Image da reinladen und dann würde das auch tun.
Quasi eine AMI.
Ja, quasi eine AMI.
Als mehr Standard halt.
Ich glaube, die AMIs sind auch Xen-Images.
Amazon ja, benutzt klar,
doch auch
ja, das ist
Xen,
auch,
oder?
Das ist auch
Xen. Ja, wahrscheinlich.
Ich bin mir nicht wirklich sicher, wie kompatibel das zu anderen Sachen ist, weil die wahrscheinlich da auch selber dran rumgefrickelt haben. Aber dieses...
Gut, bei Amazon hast du noch halt dieses EBS-Zeug und so dran. Also,
genau.
Ja. Das hat die ganze andere Magic dabei.
Genau, also wenn man irgendwie so US-Hostern misstraut oder irgendwie was Lokaleres haben will wegen Latenz oder sonst irgendwas, dann kann man auch mal irgendwie Jitterbox angucken. Das ist eigentlich auch, finde ich, ein ganz nettes Angebot.
Richtig, gerade auch, weil das halt echt schon saugünstig ist. Also der Kleine, den ich gerade gesagt habe, 2 Cent pro Stunde.
Genau, und da sagt man halt, okay, 15 Euro im Monat, das zahlt man für einen normalen virtuellen Server auch. Und hier kann ich halt auch noch sagen, okay, ich brauche den jetzt mal für ein paar Monate nicht, dann fahre ich ihn halt mal runter und fahre ihn später wieder hoch und dann tut er immer noch so. Genau.
Ja. Also das ein Viertel kostet es, wenn es eingefroren ist, das ist schon noch ein bisschen. Aber man kann sich einfach die Xen-Image ziehen und dann kann man ja später wieder quasi neu hochfahren. Identisch.
Okay.
Dann wird mir erstmal kaputt gemacht.
Cloudflare oder hatten wir das jetzt schon?
Cloudflare habe ich auch schon gemeint, mal das ist genau, das vielleicht noch gerade, wo wir beim Hosten sind. Ist auch ganz nett, wenn du irgend so ein Popel-Server hast und irgendwie noch einen DNS-Service brauchst. Cloudflare macht dir einen gemanagten DNS-Service und bietet dir dazu noch ganz interessanten CDN an. Bedeutet, die cachen für dich, was ganz nett ist. Also das benutze ich zum Beispiel vor meinem S3-Bucket, weil mein S3-Bucket in irgendwie US, oder ich glaube sogar in Europa, aber im Grunde egal, der ist halt irgendwie in Europa oder in den USA oder sonst wo. Und wenn ein Australier auf deinen irgendwie Westküsten-Server zugreifen will, wäre das für den scheiße langsam. Und da habe ich mir einfach Cloudflare davor gestellt. Die bieten mir ein bisschen Statistiken, je nachdem, wie viele Leute da DNS-Anfragen machen. Und sie liefern mir dann auch das Ganze noch über ein CDN aus. Und sie können irgendwie noch ein paar andere Sachen davor schalten, dass irgendwie Crawler ein bisschen blockieren, dass du halt nicht dein Amazon, dein Traffic hier in Richtung stelle, wo da eigentlich nur irgendein so durchgedrehter Crawler drauf kommt. Und sie blockieren ein bisschen bekannte Spammer-IP-Adressen zum Beispiel, was ganz nett ist. Und bin eigentlich mit Cloudflare recht zufrieden. Gemanagter DNS-Service gratis, also für die Basic Features.
Funktioniert.
Schönes CDN, haben auch noch einen Optimizer drin, dass irgendwie dir den, keine Ahnung, dein JavaScript noch irgendwie minifine und du musst halt echt gar nichts installieren und sie gzippen für dich und machen alles.
Okay.
Ganz lustig.
Dann noch was Deutsches, was gerade so ein bisschen gehypt ist, dieses Uberspace.
Oh, das ist wie dieses andere Scheiß, was sie auch hatten.
Hatte ich auch einen Account neulich, habe ich mal gemacht, um anzuschauen.
Also ich meine, das Witzige ist halt, dass man selber seinen Preis festlegen kann.
Nee, das ist was anderes. Also,
ja, aber das ist alles gleich. Alles gleich.
Nee, tatsächlich nicht. Also
Uberspace ist dein Preis selber festlegen.
Ja.
Ja.
Nee, aber es ging um was anderes, aber das ist kein Problem.
Nee, das, was Felix gemeint hat, Wunderkind, das ist eigentlich...
Das ist auch so ein Scheiß.
Nee, das ist tatsächlich was komplett anderes. Also dieses Uberspace oder wie auch immer man es ausspricht, das ist so ein Community-Projekt, was quasi aus Freiwilligen besteht, die da Webhosting anbieten und du kannst da irgendwie sagen, okay, also du schießt dir ohne Angabe persönlicher Daten, ja, ohne Angabe persönlicher Daten kannst du irgendwie einen Monat einen kostenlosen Account schießen, mal ausprobieren und kannst dann irgendwie, ich glaube, so viel zahlen, wie man will, aber mit
ein Euro Minimum
oder so. Genau. Aber das Schöne ist halt, also zum einen, das ist irgendwie Community getrieben. Man kann da, wenn man Bock hat und irgendwie Ahnung hat, auch, glaube ich, selber mitmachen, so wie ich das interpretiere.
Sicher? Echt? Das habe ich jetzt auch nicht
gelesen. Also ich habe auch nicht. Ich habe irgendwie.
Ich habe gedacht, das sind einfach ein paar Profi-Admins, die das jetzt mal gelauncht haben.
Also ich habe von
einem, Umsatzsteuer-ID haben.
Ja, also ich habe von einem Bekannten von mir gehört, dass der da ab und zu mal mitmacht. Aber ich habe
Was ein Schwätzer, ja. Alter.
Okay, aber sie bieten trotzdem relativ viele Sachen an. Also man kann sich per SSH einloggen, man kann irgendwie Perl, PHP, Python, Ruby, Node.js, Erlang, Lua,
also die
irgendwie
Sachen,
alles Mögliche ausführen.
Also was hier fehlt, ist irgendwie so ein apt-get oder sowas.
Doch, haben sie. Nennen sie, wie heißt denn das?
Toast?
Crapple.
Ich glaube Toast oder so.
Warum heißt das, warum haben sie eine eigene dafür?
Ja, das ist irgendwie, wenn du den in das Wiki mal durchliest, ja, Überspace Toast. Toast ist ein paketloser Paketmanager bei denen. Also wenn du mal Uberspace Toast eingibst, dann ist das das Erste. Oder Uberspace.de.
Ja. Also ich habe da bis jetzt doch keine großen Erfahrungen mitgemacht, aber ich habe
es hört immer wieder davon.
Es wirkt irgendwie ganz nett.
Ich habe es benutzt, ja, ist ein bisschen, ja, es ist schon eine ganz nette Idee, ist ein bisschen, gerade wenn du dir Domains aufschalten willst, dann musst du das denen per E-Mail schreiben.
Und keiner will E-Mail schreiben.
Ich will keine E-Mail schreiben. Ich will, dass ich dann Button
im Control-Panel habe. Ja gut, das kommt vielleicht ja noch.
Aber
also ich glaube, da merkt man halt, dass es momentan noch so ein bisschen Hobbyprojekt ist. Vermutlich, würde ich mal sagen.
Glaube ich nicht.
Nicht?
Nee, nee. Würde ich jetzt auch nicht.
Okay. Also die haben irgendwie
auch... Das ist eine Firma, sind ein paar Leute, die das machen irgendwie. Und der Witz ist halt,
Jonas, dass du den persönlich Preis anrufen.
Ja.
Das ist stimmt ganz.
Ja, und keine Ahnung.
Jonas, okay.
Pasche und Team.
Also scheint, muss man sich mal angucken, muss man vielleicht mal beobachten und es gibt zumindest jetzt ein paar Anhänger, die auch immer wieder darauf hinweisen, dass es cool ist. Von daher muss ja auch irgendwas dran sein.
Muss gut sein.
Könnt ihr mal einfach ausprobieren oder auch nicht. Also ihr habt ja gehört, es gibt sehr viel Zeug, wie man Zeug hosten kann.
Richtig.
Sehr viel Zeug zum Zeug hosten.
Sehr viel Zeug zum Zeug hosten. Lesefu.
Lesefu.
Fleidi.
Ich habe hier ein E-Book, was es bis vor kurzem auch noch zu großen Teilen auf der Webseite zum Lesen gab, haben sie mittlerweile runtergenommen, vermutlich weil sie jetzt mit dem E-Book beziehungsweise mit dem normalen Buch Geld machen wollen.
Was für Schlawiner.
Ist völlig legitim, weil der Content ist echt gut. The Developer's Code heißt das Ganze. Und das ist im Endeffekt ein Buch, wo es so um Softwareentwicklung geht, allerdings mehr auf der Metaebene. Also wie geht man mit anderen Leuten um, wie findet man Jobs, wie irgendwie, ja, im Großen und Ganzen, wie läuft so das Leben von einem Programmierer ab und was kann man tun, um das Ganze zu verbessern. Also ist für mich so ein bisschen der inoffizielle Nachfolger vom Pragmatic Programmer, was ich auch gleich hier mal verlinken werde, was nämlich auch ein großartiges Buch ist und ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen, das mal zu lesen. Ich habe es in der gedruckten Version noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich habe immer nur die Essays gelesen, die auf der Webseite waren. Wird allerdings vermutlich genauso guter Content sein und darum empfehle ich das jetzt mal. Ja, kann man sich auch irgendwie auf Amazon Kindle und irgendwie als EPUB oder PDF runterladen oder halt als gedrucktes Buch kaufen.
Richtig. Genau. Was ich empfehle, ist Redis. Und ist auch generell so, wenn ihr irgendeine Anwendung baut und ihr benutzt nicht Redis, dann macht ihr was falsch. Und auf jeden Fall
oder Flatfiles.
Oder Flatfiles. Redis oder Flatfiles sind beide total gut.
Beides ist quasi
genau identisch. Awesome. Nur das eine.
Nur anderes anders awesome
einfach. Anders awesome, genau. Und auf jeden Fall der Antares hat da einen sehr ausführlichen großen Blogpost, also wirklich sehr ausführlichen großen Blogpost geschrieben über die Persistenz von Redis, weil viele immer so sagen, ja, ich weiß ja nicht, ob das auf meine Festplatte ankommt, wie das Format ist und überhaupt. Und da hat er so ein bisschen drüber geschrieben, was denn die POSIX APIs sind, die er da im Hintergrund anspricht und wann du wovon ausgeben kannst, wie das Ding auf Festplatte eingerödelt ist und wie du Snapshots machen kannst und was sein Append-Only-File-Format ist. Er hat also recht schön viel geschrieben und sagt dann immer, hier, wir machen ja das ganze Zeug von oben bis unten, bis die POSIX-Calls rein. Bin ich dafür, wenn ihr Redis benutzt, mal lesen und schöne Sache.
Jo, soll ich nochmal? Genau, was für Star Wars Fans. Nämlich, in welcher Reihenfolge guckt man die Filme richtig an? Und da gibt's hier einen längeren Artikel, wo jemand sehr, sehr geeky, sehr ausführlich drüber philosophiert, in welcher Reihenfolge man die Episoden angucken soll.
Nur Text.
Ja, nur Text. Der hat auch wegen der großen Anfrage sein komplettes CSS und die ganzen Bilder runtergenommen, damit der Server irgendwie weniger zu tun hat und weniger Traffic generiert.
So langweilig.
Ja, angefangen wird da irgendwie mal mit den offensichtlichen Möglichkeiten, wie man die Episoden angucken könnte, nämlich Release Order und Episode Order, also die Reihenfolge, in der sie veröffentlicht wurden oder die Reihenfolge, in der sie zeitlich spielen. Die haben alle irgendwie so ihre Probleme und der fängt hier an mit die richtige Reihenfolge wäre Episode 4, Episode 5, Episode 2, Episode 3, Episode 6. Ja. Und erklärt, warum es die Filme besser macht, wenn man sie in dieser Reihenfolge guckt. Und erklärt auch so ein bisschen, was so ein bisschen für Neulinge dann verwirrend sein könnte. Aber hauptsächlich geht es darum, zu rechtfertigen, dass man Episode 1 weglässt und warum das Weglassen von Episode 1 die komplette das komplette Vergnügen von Star Wars zu gucken besser macht.
Ja, weil du einen Film weniger mit Jar Jar Binks hast.
Nee, weil Jar Jar Binks tatsächlich auch nur größtenteils in Episode 1 vorkommt. Ja, und genau, weil man das Podrennen einfach super uninteressant ist und weil...
Jar Jar auch.
Jar Jar Binks.
Ja.
Aber es gibt was Schlimmeres als Jar Jar Binks jetzt. Und zwar gibt es für die Kinect ein Tanzspiel.
Das ist auch ein
Ja, das ist echt awesome schlecht. Also das ist richtig maximal schlecht. Ich versuche das mal zu finden.
War das ein 1. April-Scherz?
Ich glaube nicht. Oh, also wie sehr musst du Star Wars hassen, dass du dieses Spiel quasi
machst? Ich möchte es gar nicht hören.
Oh, ich suche es dir raus und ich finde es...
Genau, also wenn man sich für Star Wars interessiert und wenn man so für... Ja, sich für solche Sachen begeistern kann. Ich habe auf jeden Fall mal Lust, es auszuprobieren, weil ich habe schon eine Weile kein Star Wars mehr geguckt.
Ich habe es gefunden. Aber guck dir zuerst das an, dann freust du dich mich viel mehr auf die Filme.
Ja, nee, glaube ich nicht.
Ich suche dir das mal, ich schreibe das mal.
Ich habe hier noch einen zweiten Blogpost, der gleich darunter steht, und zwar Introduction to Great Coffee. Und da geht es einfach darum, auf was muss man achten, wenn man, also hier geht's, in dem Fall geht's um Filterkaffee, auf was muss man achten, wenn man guten Kaffee machen will.
Kein Filterkaffee machen.
Nee, Filterkaffee ist tatsächlich eine großartige Sache.
Ja.
Wenn man es richtig macht. Ja, und darum geht's in diesem Blogpost.
Also sehr auch, wichtig.
Auch das
ist verbrannte Pflanzensuppe, ne?
Ja.
Okay.
Völlig korrekt. Sehr leckere verbrannte Pflanzensuppe.
Richtig. Finde ich super. Mehr.
Einfach mal durchlesen, einfach mal angucken und der gibt auch so ein paar Tipps, was man denn, wo man den Kaffee, guten Kaffee kaufen kann, frisch geröstet vor allem, was für Mühlen man benutzen kann und auf welche Arten und Weisen man irgendwie Filterkaffee irgendwie herstellen kann.
Ganz wichtig, nie wieder normalen Kaffee trinken können danach.
Ja.
No great coffee.
Ja.
Okay,
ja.
Marc.
Richtig, die Damn Cool Algorithms Serie. Ich glaube, das war mal eine Serie, weiß nicht. Auf jeden Fall.
Kam es auf RTL?
Ich glaube, ja. Cool, RTL im Vormittagsprogramm.
Also das Vieh sieht auf jeden Fall so aus.
Ja, es geht auf jeden Fall über Algorithmen und in dem Fall über Indexe auf Geodaten mit Quatris und Hilbert-Kurven, wie man denn effizient Geodaten indexiert. Und ich fand, das ist ein ganz nettes Problem. Ich hatte neulich schon mal was über... Algorithmen zum Text komprimieren, die Mailinator-Leute, das war ganz cool. Und so ein Quatri Quatri ist auch nur so ein Divide-and-Conquer-Algorithmus, um quasi eine riesige Karte in kleinere Unterkarten zu teilen, die wieder in kleinere Unterkarten geteilt werden. Und dann am Ende kannst du da über sehr wenige Lookups zu einem bestimmten Teil von der Karte kommen.
Ganz wichtig, Python-Examples sind dabei.
Ja, und ich finde, das Logo, was oben rechts in der Ecke ist, ja super toll. Und das Design ist schön.
Total der Affe und so. Und
die Schrift ist so klein, aber ansonsten ist es gut.
Richtig, aber da kannst du ja im Safari zumindest doppelt tappen drauf und dann wird die so groß wie dein Bildschirm. Und alles ist super.
Oh, geht bei mir.
Ja, richtig. Auf jeden Fall.
Chrome kann es nicht.
Schade.
Chrome
kann es nicht. Mit zwei Fingern double tappen übrigens. Weiß nicht, vielleicht ändert das was. Aber auf jeden Fall coole Algorithmen. Ich benutze es jetzt nur so am Rande, aber ich finde es gut zu wissen, wie man Sachen schön macht. Genau. Das nächste habe ich gepickt, aber Felix stellt es vor,
ja,
weil er zu langsam war.
Ich hab's gepickt, und weil ich hab's gelesen.
Ich auch.
Oh, aber, fuck.
Ja.
Damn.
Aber jedenfalls, mach du mal.
Genau. Es geht um die Geschichte von Unicode, um es mal kurz zusammenzufassen. Es geht darum, wie ist es zu Unicode gekommen, was haben sich die Leute dabei gedacht. Es geht am Anfang um ASCII, dann weiter, was möchte man denn für eine, was möchte man denn quasi haben, um Text darzustellen und was für Symbole braucht man denn alles so? Und das war am Anfang alles total easy und klar. Und die haben gesagt, ja klar, wir brauchen in unseren Sprachen, brauchen wir halt die verschiedenen Symbole, die wir halt haben, zum Beispiel Kyrillisch und
zum Beispiel den arabischen Buchstaben Quaf, der aussieht wie ein Spermium mit Umlauten.
Ja, oder so ein Typ mit so einer Nase und zwei Augen.
Ja, auch.
Auch, sehr gut. Genau, sowas. Dann fing es halt an, so, okay, das erste Problem war Unicode Encoding. Das heißt, wir haben jetzt dieses super tolle Unicode, aber wie stellen wir es denn quasi da mit dem, was wir jetzt schon haben, mit dem Text, was wir jetzt schon haben? Und da gab es dann UTF-8, 16 und 32 und wie sich das so
UCS2 oder so, UCOS.
UTF-8 hat sich jedenfalls zum Schluss durchgesetzt, weil es irgendwie mehr Sinn gemacht hat als der restliche
Scheiß. Richtig, weil es auch beliebig erweiterbar ist.
Genau, und das ist ziemlich cool. Im Gegensatz zu dem anderen Scheiß, was alles Müll ist.
Richtig, alles. Ausnahmslos auch.
Dann ging es um die Byte-Order, wie das dargestellt wird. Und wichtig ist, die Symbole, die dann später dazu kamen, also die quasi dazugefügt wurden. Dann hatten wir nämlich irgendwie alle Sachen da drin gehabt in seiner Sprache und dann hat man aber noch Chinesisch und da gibt es irgendwie, je nachdem wie du bestimmte Zeichen schreibst, haben sie irgendwie verschiedene Bedeutungen und das gibt's halt nicht nur für irgendwie ein Zeichen, sondern irgendwie für fuck, 100% wahrscheinlich. Mhm. Und dann gab es solche Sachen, okay, was ist denn jetzt hier mit irgendwie Emoticons, die wir haben?
Die Emojis.
Die Emoticons. Und dann so, okay, das nächste, wir brauchen Katzen. Woman with Bunny Ears.
So. Also das ist noch echt, das sind Emojis, nicht Emoticons nur, sondern das ist genau, das, was das die Asiaten auf ihren Handys sich hin und her schicken.
Die haben
Standardtabellen.
Genau, und also jeder Carrier hat eine eigene Standardtabelle, ganz wichtig. und die wollte man da jetzt auch drin haben.
Ja.
Und dann hat man wieder ein Komitee gebildet, 2 Jahre irgendwie standardisiert und diskutiert. Und dann
okay, und der ganze Scheiß ist im UTF-8 drin?
Das ist jetzt alles drin.
Aber es gibt keinen UTF-8-Scheißhaufen. Habe ich schon geguckt, es gibt keinen Scheißhaufen mit
UTF-8,
glaube ich. Es gibt Unicode halt, Pile of Poo.
Ja,
echt? Pile of Poo. Gibt es?
Natürlich
gibt es Pile of Poo.
Ja, okay. Ja, natürlich.
Dann.
Und dann ging es halt los, okay, wir brauchen Woman with Bunny Ears. Oder ein Love Hotel halt.
Richtig, weil das, Love Hotel.
Das kann man immer gebrauchen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt dieses, ich möchte dieses Spiel machen und ich möchte nur UTF-8 benutzen in meinem Spiel, dann kannst du das machen, weil du hast Pile of Poo, Love Hotel und Woman with Bunny Ears.
Richtig, ja. Und das ist auch schön, dieser Blogpost redet dann auch drüber, wie sich das so entwickelt hat, dass es dann irgendwie so einen Mann und Frau halten Hand und dann kamen die Iren und haben gesagt, was mit den Schwulen? Und dann haben die gesagt, wir wollen auch Mann und Mann halten Hand und Frau halten Hand. Und das gibt's jetzt auch da drin.
Oh,
dann kamen die Deutschen. kamen die Deutschen und haben gesagt, so das geht nicht, dass wir die blonde Frau westliche Frau nennen. Wir nennen sie Frau mit blonden Haaren. Denn es gibt auch andere Leute, die nicht aus dem Westen kommen, die dann irgendwie blonde Haare haben.
Ja,
und deswegen wurde das umbenannt und
okay.
Es gab Flaggen, gut. Irgendwie 10 Flaggen erstaunlicherweise nur, was sehr lustig ist, in Deutschland ist dabei. Also es gab da 10 Flaggen drin, aber wir waren eine davon, was gut ist. Kanada hingegen nicht.
Ja, also es gibt ja, aber dafür statt dieser Flaggen gibt
Taiwan
es ja
auch nicht.
Gibt Wichtig. Es Regional Indicator Symbols und aus diesen Symbolen kannst du quasi deine eigene Flagge zusammenbauen.
Richtig.
Und das ist einfach alles super awesome.
Richtig, also das können Leute machen, wenn du diese 2 Indicator-Symbols zusammenbaust, so D und E, dann kannst du eine Flagge anzeigen, wenn du willst.
Genau, wenn du es quasi implementiert hast. Also wenn du dir den UTF-8-Code analysiert hast und dann herausgefunden hast, dass du diese 2 Regional Indicator-Symbols hast, dann kannst du daraus eine Flagge machen, wenn du cool bist.
Wenn du willst, ja.
Oder halt, du hast einfach nur C und N nebeneinander,
zwei
Buchstaben, zack, da.
Ja.
Waving Hand Sign.
Ist das ganz wichtig, also durchlesen, Spaß haben und darüber ablachen.
Richtig, zweiter kleiner Tick direkt im Anschluss daran, es gibt the absolute minimum, every software developer absolutely, positively must know about Unicode and character sets, no excuses, von Joel Spolsky, hat er mal was drüber geschrieben. Oh ja. Also gerade wenn du das Technische so dahinter durchlesen willst, ist ein echt guter Artikel, um dir klarzumachen, was, warum und wann. Und der Joel ist so alt, dass der das weiß.
Genau. Ist unter anderem auch einer der
100 Jahre.
Und er ist einer der Mitgründer von Stack Overflow. Der weiß alles auf Stack Overflow.
Und er war bei den israelischen Militärkommandos.
Ja.
Der muss gut sein.
Ja, also okay. Er kann es auf jeden Fall.
Der hat Google verlassen?
Nein, hat er nicht. Aber ein anderer hat Google verlassen. Und zwar, wie heißt er denn, der gute Mann?
I.
James Whittaker.
I heißt er.
Ja. I. I, a.k.a. James Whittaker. Mhm. Und der hat ein paar Jahre bei Google als Engineer gearbeitet und beschreibt in diesem Blogpost, warum er mittlerweile bei Google gekündigt hat und keine Lust mehr drauf hatte.
Weil er jetzt einfach überall anders arbeiten kann, weil er davor
bei Google gearbeitet hat. Bei Microsoft zum Beispiel.
Zum Beispiel bei Microsoft,
ja. Nee, der beschreibt einfach, was so mit dieser Einführung von Google Plus bei Google alles schief lief und was so in der Firma umstrukturiert wurde. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz, ganz nette Einsicht, was da momentan so ein bisschen dafür sorgt, dass Google eigentlich kaum noch innovative Produkte herausbringt. Ja,
also ich finde die Tech-Cloud sehr awesome. Ich finde die Tech-Cloud von ihnen sehr awesome.
Sich Google, Microsoft.
Google und Microsoft.
Ja.
Und das.
Genau. Also selber. Der beschreibt es auch als schöne mit einer schönen Analogie, und zwar, dass Google irgendwie das reiche Kind ist, was auf keine Party eingeladen wird und dann halt einfach denkt, ja, jetzt schmeiße ich halt mit meinem ganz vielen Geld, was ich habe, eine eigene Party, auf welche dann halt
mit Blackjack.
Keine Leute
und
kommen.
Noten.
Genau.
Ich mach meinen eigenen Vergnügungspark.
Bang.
Um Bänder zu zitieren.
-1 zum Schluss.
Richtig.
Richtig.
Kann man nicht draufklicken, es zackt.
Google -1, richtig. Ist auf jeden Fall echt ein lesenswerter Artikel und ich finde, das beschreibt auch mein Problem, was ich momentan so mit Google-Produkten habe, weil sie einfach nichts mehr Cooles bauen. So.
Außer Google Maps? was ja cool ist.
Ja, das wird aber nie, also das ist ja nichts Neues.
Doch,
das
sie haben dieses Questing, da kann man jetzt voll irgendwie 8-Bit-Grafiken sehen.
Ja, super, das bringt mir aber in der Praxis nichts Großartiges.
Du kannst ja Tower Defense Games spielen.
Man kann Tower Defense Games spielen, allerdings kam das nicht von Google.
Ist ja egal. Okay, Downright-Tests.
Downright-Tests, genau. Ein super, schon wieder Linkbait. Artikel
von wahrscheinlich geht es darum, dass man Tests schreiben soll, oder?
Nee, nicht.
Es geht also sie schreiben Tests.
Es geht darum, sie schreiben Tests, aber wenn du irgendwie 3 Zeilen Code schreibst, dann sollst du keinen Test schreiben. Weil du hast ja nur 3 Zeilen Code und dann brauchst du mehr Gedanken daran, dass du Code schreiben musst, als dass du halt quasi was gemacht hast.
Ich glaube, man sollte sich einfach überlegen, für was man den Code braucht und
wie sinnvoll es ist. Zum Beispiel, wenn du eine Firma willst, dann kann man schon mal darüber nachdenken, ob man dafür Tests haben will, weil meistens geht es dann weiter. Ja. Es wird von irgendwelchen Leuten missbraucht dann und dann ist es gut, wenn du
Wir wissen ja, man kann alles kaputt machen, deshalb braucht man Tests.
Alles kaputt machen. Um zu testen, was man kaputt machen kann.
Ja, richtig, weil durch Tests findet man teilweise echt oft Sachen, die kaputt gehen, an die man davor nicht gedacht hat, bevor man den Test geschrieben hat.
Genau.
Aber deshalb sollte man ja den Test zuvor implementieren, damit man einfach auch nur Code schreibt, der durch Tests abgedeckt ist.
Ja.
So.
Gut. Mimimi. Ich habe was rumzuheulen und zwar habe ich mir eine 3 Terabyte Festplatte geholt. So ein
was gibt's?
Ja, sowas gibt's mittlerweile. Gibt's schon länger sogar.
Aber die sind immer noch super teuer, oder?
Die hat so 150.
Obwohl das geht ja jetzt, Euro ist ja quasi jetzt wo die 2 Terabyte irgendwie 100 Euro kosten,
ist jetzt 150 scheißiger. Genau.
Ist ja so. Genau das richtige
quasi. Ja.
Nee, ist so.
Naja, ich sag nur so, ja, weil ich hab halt einen RAID 5, da müsste ich dann wieder Platten kaufen, die genauso groß sind wie die anderen.
Ja, ich wollte das jetzt nur als einzeln dedizierte Backup-Platte, die andere Sachen nochmal backupt und wenn die einzelne ausfällt, ist dann scheißegal. Und deswegen habe ich gedacht, oh, nimmst du mal das Größte, was es gerade so gibt, was noch bezahlbar ist. Und das sind 3 Terabyte Festplatten, gibt's auch von mehreren Herstellern. Und und dann stößt man so an Grenzen, an die hat man eigentlich noch nie vorher gedacht, weil einen MBR kann man da nicht draufschreiben zum Beispiel. Eine ganz normale FAT funktioniert nicht, weil die geht halt
nur funktioniert schon, aber geht nur bis 2.
Geht nur bis 2 Terabyte, genau. Da hast du den Rest irgendwie verschenkt. Also musst du die JUID Partition Table nehmen, genau. Also GPT. Dann kannst du nämlich auch, keine Ahnung, bis 2 TB irgendwie, CB-Byte.
Genug.
Groß.
Groß, ja. Auf jeden Fall so groß, dass man
bis unendlich viel
kommt. Dass wir da erstmal demnächst nicht dran stößen. Das ist ja noch kein Problem gewesen. Gut, nimmst halt die und machst du dann X4 rein, ist ja scheißegal. Und ich hatte dich vorher in meinem ganz normalen System hängen, per SATA angeschlossen und wollte sie... Genau, und wollte sie dann aber nochmal per USB woanders dran schließen, um von dort auch noch Dateien drauf zu kopieren. Und dann habe ich festgestellt, dass es nicht geht, weil der sagt jedes Mal Partition Table Unknown. Egal, an was ich es gehangen habe und es liegt sicher an diesem USB Controller, der irgendwie nicht damit...
Guck dir mal an, wie die Blockgrößen aussehen. Ich hatte vor einer Weile einen ähnlichen Fall. Da ist ein Bekannter mit einer Platte zu mir gekommen und wir wollten da irgendwie Kram drauf bauen. Und dann habe ich die erst über meinen USB-Toaster per eSATA direkt
ans
Mainboard gehängt.
Ja.
Und wir haben das Ding formatiert, lalala, Daten drauf gemacht, ja, okay, ins USB-Gehäuse eingebaut, zack, wird nicht erkannt. Okay, dann erstmal geguckt, dann war die Datenübertragung per eSATA erstmal super langsam, weil das Alignment mal wieder nicht gestimmt hat, weil die Platte intern irgendwie mit 4K-Blöcken gearbeitet hat, aber nach außen 512 Byte-Blöcke benutzt wurden und dann muss man halt erstens mal beim Anlegen der Partitionstabelle schauen, dass die vom Alignment her stimmen, weil sonst hat der Controller so Probleme.
Ich habe gedacht, langsam. Das macht Gparted mittlerweile alleine, dass er da irgendwie
theoretisch
draufguckt. Gparted macht das?
Ich weiß es nicht.
Ich weiß, dass es, wer hat das gemacht? Irgendeins hat es automatisch gemacht.
Ich weiß nicht, also ich musste...
macOS.
Ich musste halt mit...
macOS macht das automatisch. Ja, kauft euch macOS, damit ihr eure 3 Terabyte Festplatten partitionieren
könnt. macOS benutzt tatsächlich Grid Partition Table seit Ewigkeiten.
Siehst du, habe ich gewusst, deswegen benutzen und kaufen.
Aber, nee, was da nämlich der Fall war, war halt auch, sobald man das Ding in das USB-Teil eingebaut hat, hat der sowohl intern als auch extern nur noch 4K-Blöcke angezeigt, als ich da drauf geguckt habe, was denn dieses Ding so macht. Und also da kann gut sein, dass es da irgendwie zu Problemen mit dem Alignment kommt. Am besten, wenn
allein
du...
Macht eigentlich auch gar keinen Sinn, dass man sowas
doch hat. Doch, bei SSDs und bei...
Nee, das sollte einfach gar nicht
einfach,
da sein.
Das sollte einfach per Default immer funktionieren, Punkt. Ja. Aber ich glaube, die einzige Möglichkeit, die wir da gefunden haben, um das ordentlich hinzubekommen, war, die Platte nochmal in das USB-Gehäuse einzubauen, nochmal komplett Partitionstabelle neu erstellen, komplett neu formatieren, die Daten komplett neu draufklatschen und dann geht's halt nur über USB.
Ja. Und nicht mehr über SATA.
Das macht richtig keinen Sinn.
Ja, das ist,
also das war jetzt halt die Lösung, weil das war halt
das so ist einfach die super
Hilbe-Lösung. Ja, aber ich will es ja auch per SATA anschließen, weil da ja, bin ich halt schneller beim Daten drüber tragen.
Du willst ja auch was danach damit machen.
Also es ist auf jeden Fall Pain. Also ich habe echt gedacht,
in meinem Fall war es halt eigentlich eine externe Platte, die wir nur aus Geschwindigkeitsgründen reingehangen haben und dann später wieder ins Gehäuse zurückgebaut haben. Da musste das halt in diesem Gehäuse gehen. Das war jetzt halt die Lösung. Aber Festplatten-Alignment und irgendwie Blockgrößenunterschiede und so,
das
sind
ja, und das ist mein Mini. Und das halt noch bei großen Festplatten gibt dann halt nochmal mehr Chaos, weil der hat dann irgendwie nur... Der über den USB-Controller sieht dann halt irgendwie nur 2 Terabyte.
Ja, weißt du, was auch toll ist? Wenn du das dann auf dem USB, über den USB-Controller formatierst und die Partitionstabelle anlegst und es dann wieder über SATA anschließt, dann sieht es für den über SATA halt so aus, als wäre die Platte nur ein Achtel so groß, wie sie tatsächlich ist. Beziehungsweise die Partition, da siehst du einfach unglaubliche Mengen an unbeschriebenen Platz. Wir podcasten zu lange.
Very heavy rotation.
Ich kann nicht mehr reden. Jedenfalls ist es alles ein super Schmerz.
Ja, Platten. Und es sollte doch kein Schmerz sein. Komisches Hardware. Scheiße, ich brauche jetzt... Scheiße. Die eine Festplatte ist kaputt gegangen. Du willst Ersatz, du willst da die Daten drauf kopieren, nimmst das Größte, was es so gibt und dann...
Wirst gefragt einfach. Dann wirst
du ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein.
Tja.
Ja, so das viele mein
mit richtig. Apple wäre dir das nicht passieren.
Ja, doch. Richtig. Vermutlich.
Nee. Ja, bestimmt geht ihm alles.
Ich glaube, da kannst du einfach die Festplatte nicht einbauen, weil das geht nicht. Einfach.
Eben.
Ja. Weil, wo willst du denn der SATA anschließen?
Satan.
Direkt an das Glasfaser-Shit.
Glasfaser-Shit?
Nee, achso, dann hat kein Glasfaser-Shit. Nee.
Ja, nee.
Lightning Blaster. Nee.
Ja. Nein, das
Thunderbolt.
Ist optisch.
Das ist Thunderbolt.
Nicht optisch.
Thunderbolt ist elektrisch tatsächlich.
Alles noch
PCI Kupfer. Express nach außen.
Ja.
Alles Kupfer.
Richtig. Mein Mimimi der Woche sind nass ohne Nippel. Ja. Richtig. Zwar hatte ich das... ich habe da so nass gehabt, das hatte ich schon auch vor längerer Zeit mal gepickt, wo ich so viele Sachen drauflaufen hatte. Und dann habe ich irgendwann mal mir einen Heimserver gekauft, um noch mehr Sachen drauflaufen zu lassen.
Aber der ist ja bestimmt ein Apple, oder?
Nee, der Heimserver ist eine Linux-Frickelkiste. Ich hätte im Nachhinein so ein Mac Mini, wäre ganz cool gewesen, aber ja. Naja.
Hätte dann ungefähr das Dreifache gekostet.
Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall habe ich da so nass und habe dann gedacht, ja klar, nee, mache ich einfach mal Reset, dass all meine Daten weg sind und dann kann ich das irgendwie verticken oder so. Hab da mal ein Reset gemacht und dann kam auch nach dem Reset direkt das Webinterface nicht mehr richtig hoch. Also du hast zwar noch einen Redirect bekommen irgendwie auf /UI, aber dann kam es nicht mehr hoch und dann liest du irgendwie, dann sieht irgendwo, ja, bei deiner Firmware-Version, da gab es da wohl so ein Problem mit dem Webinterface und denkst dir, ja, kein Thema, machst du halt, drückst den Reset-Knopf oder so. Das Ding hat keine Knöpfe, das Ding hat gar nichts, das Ding hat einen Ethernet-Anschluss und das war's dann.
Richtig.
Bedeutet, wenn dein Webinterface nicht hochkommst, dann hast du prinzipiell erstmal ein kleines Problem.
Ja.
Weil du kannst dann keine andere Firmware mehr aufspielen. Also auch, der hat auch keinen so einen TFTP-Notboot-Modus, wie jeder anständige irgendwie Cisco-Router oder sonst was. Du kommst einfach gar nicht mehr drauf. Und konntest du SSH anschalten, aber das wird dann beim Firmware-Reset, der natürlich nicht funktioniert hat, auch direkt wieder ausgeschaltet. Ich kann dann da nicht mehr drauf. Und dann ist eben so die Sache, also entweder ich schick's jetzt ein, weil ich finde es irgendwie doof, dass das nicht geht. Oder ich brech's halt auf und steck mir die Platte irgendwie lokal ran und das war's dann, weil das komplette Betriebssystem ist auch auf dieser Platte, also der hat keinen echten Flash oder so, wo der das Zeug drin hat, was auch ein bisschen fragwürdig ist. Mhm. Oder du rüttelst halt so ein bisschen rum, dann habe ich erstmal so einen komischen Fuzzer laufen lassen, um zu sehen, ob vielleicht noch irgendwelche anderen Seiten gehen. Da gab's dann irgendwie so ein paar Doku-Seiten, die noch gingen, aber die bringen mir recht wenig. Und irgendwie scheint's echt ein Problem gewesen zu sein im Webinterface. Und dann habe ich es geschafft, durch den Fuzzer die Logdateien vom Webinterface volllaufen zu lassen. Und dann ist es nicht mehr abgestürzt. Dann konnte ich da drauf gehen, konnte SSH aktivieren, geh drauf, so DF-H, so ja, mein Notfallsystem ist bis oben hin voll. Irgendwas scheint dann in diesem Fall, also ich habe einfach mit Requests bombardiert, bis hinten keinen Platz mehr hatte und nicht mehr abstürzen konnte. So keinen Platz zum Abstürzen. Und dann habe ich auch direkt schnell SSH angemacht und dann per Kommandozeile da einfach eine neue Firmware drauf und jetzt geht es wieder. Aber es kann doch nicht so schwer sein, zumindest so einen TFTP-Kack-Notboot-Modus drauf zu machen. Ich verlange nicht viel, aber dass ich es irgendwie retten kann.
Es geht ja darum, dass du sowas damit gar nicht machst.
Ja, ich habe übers Web-Interface einen Reset gemacht. Bedeutet, das sollte gehen, aber die hatten halt eine Firmware-Version, die sie nicht richtig getestet haben. Und die testen wohl alle ihre Firmware-Version nicht richtig. Die sagen, es ist wohl teurer, so die Ingenieure zum Testen einzustellen, als die Dinger zu bekommen, die Platte einfach in ein neues Gerät reinzustecken und es dann zurückzuschicken oder so, als keine Ahnung. Es ist schrecklich.
Okay.
Auf jeden Fall nass ohne Nippel finde ich nicht gut.
Ja, das ist blöd.
Finde ich super kacke.
Dann zu den Picks. Wir haben heute festgestellt, Linux FM ist jetzt auf Octopress und macht immer noch dasselbe, nämlich liest den Linux-Kernel vor.
Per Sprachausgabe.
Genau.
Komisch.
Aber nicht noch nicht mal die Diffs. Finde ich blöd. Finde ich richtig.
Und wir waren gerne bei Kernel 304.
Filesystem.
Fucking 304, das ist schon so alt.
Ja, egal. Tja. Gut, also wenn man wieder ein bisschen Linux-Kernel hören will.
Das Ding sollte einfach am Git hängen und dann immer das vorlesen, was gerade aktuell ist. Was gerade reingepatcht wurde.
Immer den aktuellsten
Uncheck. Nee, das soll einfach die ganzen Kommentare vorlesen.
Genau, lol. OMG. Ja. Need more coffee.
Oh, da habe ich auch einen super Tipp. Commit Logs from Last Night. Das ist super. Das sind Git-Commits, wo Leute fluchen.
Das hat sich auf jeden Fall richtig.
Verlinke ich einfach mal hier.
Ja, mach mal. Pac-Man.
Felix.
Pac-Man.
Ich glaube, das ist deiner.
Pac-Man
Walkthrough. Walkthrough.
Der Pac-Man Walkthrough finde ich super awesome. Einfach, dass es sowas gibt. Ja. Und zwar, du klickst drauf und dann siehst du fürs Level 1 den Walkthrough, was du drücken musst, damit du
gewinnst. Oh nein, oh Gott. Oh
rechts,
Gott.
Oben, links, runter.
Oh. Oben, links,
runter. Oh, du Scheiße, nein.
So
ich finde, das macht einfach so viel Sinn.
Oh nein.
Ja. Ja. Das könnte man dann auch noch irgendwie in Text-to-Speech reinpacken und das währenddessen dann einfach über Kopfhörer anhören und dann hoch, runter, links, rechts.
At this point, I always lose. I hate this fucking game. Oh shit, Level 8 hat er niemals geschafft. Das heißt, es ist gar kein Walkthrough, sondern nur bis Level 8.
Wie viele Level hat denn Pac-Man?
Ja, unendlich. Wahrscheinlich mehr als 8.
Werden die nicht generiert? Keine Ahnung, es kommt wahrscheinlich auch...
Jedenfalls,
okay, also ein Walkthrough, wo ihr euch durchklicken könnt.
Nee, durchspielen quasi.
Ja, ihr müsst bloß schnell lesen können.
Also das geht wahrscheinlich schneller als Final Fantasy, aber ist auch nicht so anspruchsvoll.
Ruby!
Obwohl, eigentlich ist es schon super ziemlich anspruchsvoll.
Tja,
egal. Jetzt mach deins.
Genau. Ich picke hier einen Podcast, auf den ich über Mark gestoßen bin, und zwar den Ruby Rocks Podcast. Das ist ein großartiger Podcast, der sich mit Ruby und auch mit Programmieren so ein bisschen auf einer Metaebene beschäftigt. Die reden auch über Code-Metriken und über Release-Versionen.
Haben einen Buchclub?
Haben einen Buchclub. Da lesen sie auch immer so ab und zu mal irgendwie Land of Lisba letztens oder irgendwie Smalltalk-Bücher lesen sie auch ab und zu.
Dazu echt also nicht so viel Ruby, sie sind immer sehr Ruby-nah, aber so hier Choosing the Right Career Path, Producing Content, Text-Editors.
Das ist so... Ich frage mich, wie die das hinkriegen, weil das sind irgendwie zwischen 3 und 5 Leute, glaube ich, immer im Panel. Und die produzieren jede Woche einen Podcast, aber reden statt, wie wir jetzt irgendwie auch noch über News und so weiter, reden die halt eine Stunde lang immer über ein echt interessantes Thema, jede Woche.
Ja, und ich meine, wenn die sonst kein Leben haben, dann...
Nee, die sind alle verdammt, verdammt gut.
Das sind alle hauptberufliche Softwareentwickler, viel auch mit...
nicht hauptberufliche Bullshit.
Nee, genau. Also die sind alle, die spielen auf einem sehr... krass, Hunde.
Also da ist unter anderem auch
genau
das unter anderem auch mal der Mensch zu Gast, der zum Beispiel Rake geschrieben hat, was so dieses Ruby Make ist, was eigentlich sehr viele Leute benutzen, oder irgendwelche XML-Builder-Libraries, die fast alle Web-Frameworks benutzen. Und also die Leute haben super viel Ahnung von dem, was sie da so erzählen, und sie haben vor allem auch immer jede Menge Picks, und da komme ich zu meinem zweiten Pick, nämlich quasi einen Meta-Pick. Da wurde von einem Hörer von denen eine webbasierte Software geschrieben, die nennt sich DavidBradyPickMachine.com. Und dann kann man einfach alle Picks, also der hat quasi einen Crawler geschrieben, der Webscraping über deren Webseite macht und einfach alle Picks raussucht. Und da kann man irgendwie sagen, hey, ich suche irgendwie nach Book. Und dann dreht sich irgendwie der Kopf vom David Brady lustig. Und dann kann man halt auch irgendwie hier so alles, was wir irgendwie mit Büchern zu tun hat, durchsuchen. Und wenn man mal irgendwie zu viel zu tun hat und jede Menge Lesematerial oder Blogmaterial oder
so. Wenn man zu viel zu tun hat, sollte man auf diese Seite nicht gehen.
Zu wenig zu tun, meine ich.
Ja.
Also wenn man zu viel Zeit hat, wollte ich sagen. Dann kann man einfach da hier ganz viel Picks durchsuchen. Sowas sollten wir eigentlich auch mal für unsere Webseite haben, dass man unsere Picks durchsuchen kann. Möchte das mal jemand programmieren?
Genau. Nimm doch einfach das, ist doch garantiert voll Open Source.
Ja, das ist super Open Source, kann man auf GitHub angucken.
Benutzt, einfach forken und für das
Richtige. Ist, glaube ich, ein Rails-Projekt, was auf...
Elasticsearch oder so.
Ich glaube, das benutzt Postgres und Postgres, irgendwie Postgres Index. Aber irgendwie der interessant. Der User-Account auf GitHub heißt Pferdefleisch.
Ja.
Pferdefleisch.
Guter, ja, guter
also Name.
Speaker-Deck. Speaker-Deck, genau das bin ich. Habe ich vorher schon kurz erwähnt, das ist diese GitHub aufgekaufte Schmiede von den Leuten, die so eine Art Slideshare machen, nur in HTML5. Bedeutet, du embeddest dann da so ein JavaScript-Snippet und dann hast du kein Flash mehr. Lädst PDFs hoch, ist alles schön bunt, recht no-frills. Und ich habe jetzt gerade mal angefangen, so ein paar Sachen in meinem Blog zu ersetzen. Denn dieses Flash geht mir jetzt hier auch auf den Senkel.
Ja, Flash ist blöd.
Genau, Speaker Deck sieht ganz nett aus. Dafür.
Okay. Software Defined Radio für $11.
Felix?
Ach so.
Felix?
Ich bin so perfekt. Nicht immer wieder andere Sachen machen.
Doch. Hier. Nee, das ist ganz wichtig. Und zwar Software Defined Radio für $11. Und zwar geht es darum, es gibt so eine Karte, so eine TV-Karte, womit man irgendwie Kram empfangen kann. Und die hat einen Modus, in dem sie irgendwie von, keine Ahnung, wie viel bis wie viel Kilohertz, Megahertz irgendwie alles empfangen kann. Also von 64 bis 1700 Megahertz kann die irgendwie alles empfangen. Und damit kann man dann quasi alles für immer machen. Und ich habe gedacht, für $11 muss das gut sein und habe mir so ein Ding mal gecheckt, und zwar den Harman Nano, und zum Worst Case habe ich halt einen DVB-T-Stick.
Okay.
Und das muss voll gut sein, weil die ganzen Leute haben das super gehypt. Und
Die hast du jetzt noch nicht.
Ich hab keine Ahnung von Hardware, aber ich glaube, das ist super awesome.
Aber die hast du jetzt noch nicht?
Ja.
Die kommt noch?
Ja, die kommt ja
noch. Okay, dann kannst du ja dann nochmal drüber reden.
Genau, ich rede darüber, wenn ich da irgendwie einen
Plan habe,
was das eigentlich ist.
Okay, dann nochmal du, was?
Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird.
Augas. Aber es
ist, und zwar, das ist ein Tool, was ich immer...
Wir nennen es einfach Augas.
Augas, vielleicht.
Egal. Ja, was macht es?
Ist ja verlinkt. Und zwar ist es ein Tool, was deine Konfigurationsfiles, wenn du öfter mal automatisiert Konfigurationsfiles editieren willst, dann hast du ja immer den Pain, okay, wie mache ich jetzt diesen Eintrag da rein am besten? Und was mache ich, wenn der schon da ist? Und das ist alles ein riesen Pain. Und dieses Augeas oder diese Configuration, diese API sorgt quasi dafür, dass deine Konfiguration oder irgendeine Konfiguration, zum Beispiel von fstab oder vom grub, wird in einen Ast quasi
Abstract Syntax Tree
quasi
gepasst,
und den kann man dann anständig bearbeiten, im Gegensatz zu dem anderen Scheiß, wo man immer mit Z und Argwort mäßig dagegen hauen muss.
Das könnten wir für Eminem einsetzen.
Und das ist einfach genau richtig. Und das ist immer was man eigentlich haben will. Und eigentlich will man nichts anderes haben, sondern nur diesen Scheiß für alle Config-Files. Und die unterstützen auch tatsächlich erstaunlich viel Zeug.
Wie sagt man dem, was für ein Format das ist? Erkennt das irgendwie irgendwelchen Metriken automatisch?
Er hat Lenses, die heißen halt diese Parser-Dinger. Und da steht drin, für was sie alles benutzt werden können. Zum Beispiel steht da drin, für etc grub.conf, nimm halt die grub. Und dann parst er quasi den kompletten File-Tree. Und alles, was er kennt, macht er halt in den Ast rein. Und du kannst dann quasi deinen kompletten File-System so bearbeiten. Und das ist sehr, sehr cool. Habe ich jetzt schon ein paar Sachen mitgemacht, und das ist
Und? Genau das, was man immer haben will.
Sie haben eine FAQ, wo der Name beschrieben wird. Also Augeas ist in der griechischen Mythologie der König von Elis, ist in Landschaften Griechenland. Und er ist am bekanntesten für seine Stallungen, die die größte Anzahl von Rindern im Lande hatten und niemals gesäubert wurden.
Ach so.
Ach, der war das.
Das muss ja so ein Herkules machen, ne?
Was?
Ja.
Ja, doch.
Ja, das muss der Herkules machen.
Das ist so gut, wir beide so, ja, ach, der, klar, den kenne ich ja.
Ja, die Geschichte kam mir bekannt vor, mir sagt sie nur der Name. Das mit den Stallungen, die dann Herkules putzen musste. Das
ja, ich, und was er gemacht hat, war den Fluss einfach umzuleiten.
Richtig. Er hat es richtig gemacht.
Auf jeden Fall, sind alle Kühe gestorben.
Wenn du ein riesiges Kuh-Scheißhaus-Programm haben willst, dann...
Richtig. Und genau das... Will man für alles, für diesen ganzen automatisierten Konfigurationsscheiß, was man alles mit Z und Org macht, haben, genau diesen riesen Gott-Typ.
Genau.
Genau.
Okay, erst.
Oh nee, das ist ein König, sorry, kein Gott.
Ja. Ich habe was total weniger Abgefahrenes, und zwar Vim Trailing Whitespace. Das ist ein Vim-Plugin, das macht zwei Dinge. Es zeigt einem Trailing Whitespaces an, also wenn man irgendwie die Zeile schon fertig hat, aber da noch irgendwie Whitespaces mit drin sind. Ich finde es immer super hässlich, wenn man sowas in Repository committet.
Ich mache das immer, damit Fleide sich aufregt.
Ja. Nee, darum habe ich ja gar kein Problem mehr. Dieses Plugin zeigt die Sachen zum einen an, also dann sind die Trailing Whitespaces einfach rot hinterlegt. Aber es bietet auch noch irgendwie so ein Fix-Whitespace-Command. Ich weiß, das kann man mit einem... 5-6-zeiligen regulären Ausdruck auch problemlos machen, aber das... Den muss 5-6-zeiliger
ich halt regulärer Ausdruck ist ja auch schon ganz schön hart.
5-6-zeichig.
Oh.
Also es ist irgendwie slash backslash s plus Dollar und das durch irgendwie leer ersetzen. Aber der bietet halt auch einfach einen Command an, den ich dann vervollständigen kann, und dann sage ich fix Whitespaces, drück Enter und der entfernt alle Trailing Whitespaces für mich. Was super praktisch ist.
Also ich habe das tatsächlich auch schon mal mit dem Regex gemacht.
Ja, wie gesagt, ich habe den Regex auch im Kopf, aber es ist schneller, fix Tab zu drücken und dann Enter, statt diesen Regex runter.
Ja, aber wenn du quasi Vim hast, dann kannst du das ja auch reinfrickeln.
Ja, natürlich, aber das hat schon jemand für mich gemacht. Das ist ein fertiges Plugin, das lade ich in meinen Bundles-File und dann tut's.
Dann macht's für immer das Richtige.
Richtig.
So, den Floppy Autoloader hatten wir ja heute schon. Der da ist jetzt nochmal der Link dazu.
Genau, der Link dazu.
Sehr cool. Flydy,
Du kennst das Ding nicht?
Nee.
Ja, interessant. Ich kenne was Ingo nicht kennt. UFWD, Uncomplicated Firewall.
Kommt die nicht aus FreeBSD?
Nee, aus Ubuntu.
Ja. Deswegen kennt ihr
schon. Du meinst die PF.
PF, ja.
Oder die war OpenBSD.
Oh, das ist noch ein Riesenpain.
Genau, UFW macht genau, was der Name sagt. Es ist einfach ein Konfigurationsfrontend für IP-Tables. Und man kann einfach sagen, hier UFW Default Deny, UFW Allow Service, UFW Allow Portnummer / Protokoll und from irgendwie IP. Und es ist einfach viel einfacher zu benutzen als IP-Tables direkt. Ja. Und man kann auch alle Sachen, alle Regeln, die man da reinspeichert, werden standardmäßig, merkt es sich standardmäßig. Und man kann die auch mit einem Command komplett ausmachen, komplett anmachen. Kann sagen, ja, jetzt hier Enable Logging. Und ich habe da einfach mal lustig letztens, weil ich gedacht habe, ich baue mir jetzt mal einen Paketfilter irgendwie auf meinem Server, das in 10 Minuten kurz runtergetippt und ein bisschen ausprobiert. Und es funktioniert echt, wie der Name schon sagt, unkompliziert. Gibt's auch auf Debian. Ist ein
Frontend für IP-Tables.
Habe ich gerade gesagt.
Alles ist ein Frontend für IP-Tables. Für IP-Tables macht es einfach genau das Richtige.
Genau, und er macht vor allem halt auch schönen Output, wenn du wissen willst, was habe ich denn gerade erlaubt und was habe ich verboten, dann machst du einfach UFW-Status. Im Gegensatz zu den riesengroßen IP-Tables-Regeln, die man dann sonst so sieht, ist es eigentlich echt komfortabel.
Ja, sehr cool. Ja. Das ist quasi das, was du jetzt auch unter Windows hast, weil da finde ich ja dieses Firewalling ziemlich cool. Sieht relativ anständig aus. Du hast in der neuesten Version hast du so einen coolen Editor, wo du den Kram auch zusammenklicken kannst, und der lässt sich auch tatsächlich alles ausschalten. Im Gegensatz zu den vorherigen Versionen, wo du halt irgendwie immer noch den ganzen Windows-Kram offen hattest. Und ja, also Windows wird awesome. In der Hinsicht auf jeden Fall.
Windows 8 wird awesome.
Nee, Windows 8 wird ein riesen Pain, aber von Security-Standpunkten ist das echt viel gutes Zeug passiert.
Ja, wäre schlimm, wenn sich da nichts tun würde. Okay, dann sind wir am Ende dieser Sendung. Oder hat noch einer letzte Worte?
Nö.
Letzte Worte.
Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Ja. Ja, Spaß.
Jo. Ja, genau, darauf habe ich gewartet.
So, ich habe gerade reguläre Ausdrücke in Vim eingetippt.
Warum? Du hast doch jetzt dieses eine Plugin.
Ich weiß, aber ich wollte jetzt einfach mal den richtigen in den Chat tippen. Egal.
Richtig.
Also ihr habt Spaß am Gerät hoffentlich.
Natürlich haben wir Spaß am Gerät.
Immer dran denken, man kann alles
kaputt machen.
Richtig.
Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.